Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Ey, das war geil.
Wie schlägt man den Pflock jetzt rein? Wisst ihr, ob man das eher so gerade machen muss oder eher so...
Also ich habe gelesen, 45 Grad Winkel wird nicht empfohlen, eher 90 gen der Himmelsrichtung des Mondes entgegen.
So. Wichtig ist, dass du durch die Rippen kommst. Weißt du, so ein Halsflock ist nicht so stabil. Also ich meine vor allem diesen Quatsch, den du da geholt hast. Weißt du, du musst so durch die Rippen...
Wieder wach?
Was soll das jetzt hier...
Servus!
Nicht bewegen, dann seht ihr uns, Idioten.
Wir sind von Helsing-Brüder.
Ah!
Ich nicht, ich bin ein Baum.
Ich verstehe. Warum habt ihr einen Holzpflock in der Hand?
Weil ich ein Baum bin.
Weil du heute Geburtstag hast. Das ist so ein bisschen wie, warum liegt hier Stroh? Ja.
In der Vampirsprache.
Warum hast du einen Holzpflock in der Hand? Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Geht's euch gut, Leute?
Yo.
Ja. Wir haben heute hier einen geheimnisvollen Gast. Ihr habt schon eine Stimme gerade gehört, die der ein oder andere schon gehört hat. Den wir gleich vorstellen. Folge 21, wir sind jetzt groß, zweistellig sind wir ja schon lang, jetzt sind wir auch sogar über der 2.
Oh, jetzt werden wir das Zig nicht mehr los.
Oh, jetzt dürfen wir international trinken.
Ja.
Ja, mit 21.
Und das heute ist, diese Folge heute hat Eventcharakter, denn wir streamen mal wieder live.
Hallo.
Ins Internet. Hallo alle, die bei Facebook gerade zuguckt. Da gucken tatsächlich schon ein paar Leute.
Nein, echt?
Geil. Wir kommentieren doch schon fleißig, und, ne?
Lesen wir gleich vor.
Dann darf ich mir jetzt aber auch mein erstes Bier endlich aufmachen.
Da gucken wirklich schon Leute zu. Okay. Und sonst nehmen wir immer in schummriger Feierabendatmosphäre auf. Vom Licht her heute ist das Zimmer hell erstrahlt, denn wir zeichnen die heutige Folge mit professionellem Equipment, mit fast professionellem Equipment auf.
Equipment.
Viele für Grüße. Die DVD Kack- und Sachgeschichten.
Ja, vielleicht.
Die Jubiläumsausgabe, heute viele extra schwierig.
Viele Grüße an unseren Kameramann Xiaomi, der gerade im Hintergrund hier aufnimmt.
Hallo, danke, Xiaomi.
Servus. Und kein Bier trinken kann, während er aufnimmt. Schade, dass die Hörer jetzt, die das gerade über Podcatch oder iTunes hören, nicht sehen können, dass ich einen sexy Vampirumhang trage.
Aber sie spüren es.
Oh Gott.
Das ist der
Moment, Fred, als du es beschrieben hast, klang so lustig, ne?
Ah, den zieh ich wieder
das
aus,
ist wirklich der Moment, wo ich denke, ich brauche wirklich ganz dringend neuen Umgang.
Ja.
Ah, den zieh ich wieder neuen Umgang brauchst du auch?
Der wird zu warm nach einer Weile. So.
Was steht denn da?
Sehr Pent schreibt, Grüße aus London. Sebastian Schmidt schreibt, gut gespielt, Jungs, gibt's bald eine Band. Ach, wegen dem Intro.
Ach, scheiße, Sebastian Schmidt.
Ach, was? Wir haben wirklich das Intro gesungen.
Sebastian Schmidt aus meiner Heimat? Oh nein.
Wir sind berühmt. Kennst du den?
Aber da ist ein Smiley dabei. Also das meint er bestimmt.
Wenn es der ist, den ich glaube, dass das ist, dann kenne ich ihn.
Ja. Was steht denn da? Ebba KS Eckholm. Guck mal, die hat auch irgendwas gemacht.
Das sind unsere Fans.
Ist das nicht deine Stalkerin?
Ja,
total. Streamen die das? Boah.
Es ist immer noch gut, so, dass sie die getragene Unterwäsche schickt von sich.
Ja,
so lustig das ist, dass uns gerade die ganze Welt live zugucken kann. Wichtig ist natürlich, wir leben natürlich für unsere Hörer. Und wir haben heute ein spannendes Thema vor uns, Leute. Vampire. Vampire Diarrhea. Wir sitzen im Kack- und Sachstudio an meinem wunderschönen dunkelbraunen Tisch. Ich finde... Ist er schwarz oder dunkelbraun?
Jedes Mal, wenn er was mit
dunkelbraun sagt, denke ich, er sagt, schwarz,
denk ich, er sagt was anderes.
Tobi.
Hallo, Tobi. Also ich.
Filmemacher, Postproduktionsmensch, Mediensklave.
Ja, das trifft am besten. Insgesamt ziemlich geiler Typ Freiwild auch.
Nutzen. Richard.
Bla, bla, bla. Hallo.
Fotograf, der sein ganzes Lichtequipment gestellt hat.
Nicht alles, aber
kostenfrei.
Kostenfrei. Und... vielleicht haben ihn viele schon erkannt, wir hatten ihn schon mal zu Gast in der Folge Hörspiele. Schauspieler, Synchronsprecher, Claudio Mark Dragic.
Hallo.
Hallo.
Und jetzt kommt's, ne?
Und ich hab ein Grund, Kind von dir. Warte, was? Pass mal auf, wir haben bei Facebook heute angekündigt, heute Nachmittag, dass wir in der Sendung einen echten Vampir zu Gast haben. Claudio, kannst du dich noch daran erinnern, wann du umgedreht wurdest? Hätte ich schon fast gesagt, das klingt komisch. Du kommst aus, sag es selbst.
Ich bin geboren und bis zu meinem 5. Lebensjahr aufgewachsen in Transsilvanien.
What?
What? Und jetzt, das ist diese Stelle, wenn ich Mädels mit diesem Spruch immer angemacht habe. Ach, du erzählst doch einen Scheiß. Ne? Das ist doch nicht wahr.
Du laberst keinen Scheiß.
Nein, ich laber keinen Scheiß. Ich bin in Rumänien geboren. Ich habe mein Perso dabei.
Zeig mal bitte.
Ich bin in Rumänien geboren, in einer wunderschönen Stadt, die Timișoara heißt. Und hier steht's, Timișoara. Das ist im heutigen Rumänien. Und diese Gegend heißt Banat oder wie die Rumänen sagen Areal oder wie der Volksmund es nennt, Transsilvanien.
Wie, was, die Gegend heißt Banat und ihr nennt sie Areal?
Nein, Areal ist der rumänische Name quasi für Transsilvanien.
Ja, tausend Namen.
Tausend Namen.
Erzähl mal ganz kurz, du bist aber relativ früh nach Deutschland gekommen.
Ja, in Rumänien gab es keine Jungfrauen mehr. Und der damaligen Zeit war das im Vampirismus so. Aber heutzutage ist das vorbei. Und nee, ja, wir sind nach Deutschland gekommen, meine Eltern, meine Schwester und ich. Und genau, bin aber immer noch, so oft es geht, in Rumänien, in Transsilvanien.
Du sprichst auch fließend Transsilvanisch.
Fließend Transsilvanisch, / Rumänisch.
Du meinst.
Genau, und ich bin immer wieder sehr gerne dort.
Genauso wie ich klinge früh, wenn ich keinen Kaffee habe.
Zum Beispiel. Ist wieder eine Weile. Beschimpf mal kurz unsere Hörer auf Rumänisch.
Das kann ich nicht machen.
Doch.
Warum soll ich denn unsere Hörer beschimpfen?
Claudio, die warten drauf.
Wir beschimpfen die auch immer auf Deutsch und die beschimpfen.
Ich kann sagen,
und unsere Hörer beschimpfen uns immer auf Klingonisch zurück.
Bine. Mă bucur foarte mult că dacă ne aude acum mulți oameni, mă bucur că sunt aici cu Tobi, cu Richard și cu Fred, care trebuie drept să spun, nu este cel mai deștept.
Das Geile ist, wer sich den Podcast jetzt irgendwie bei Podcatcher oder bei iTunes anhört und einfach vorgespult hätte, der denkt sich jetzt, was ist denn jetzt los?
Der einfach reinspringt.
Was hast du reingekriegt plötzlich?
Ich freue mich hier zu sein mit euch und dass ich ein großer Fan von dir bin,
Fred. Du solltest uns beleidigen.
Das bezweifle ich. Das
hat irgendwas mit Anspritzen bestimmt wieder.
100 Pro.
Gut, Freunde, wir haben einen echten Vampir hier.
Und einen echten falschen immigrierten Vampir?
Einen echten falschen immigrierten
aus Vampir. Aus Bayern? Aus
in Franken.
Aus Franken.
Entschuldigung.
Also, kein Scheiß.
Komm, ey, Alter, komisches Essen, komische Musik und seltsame Leute, macht doch einen Abwasch. Du bist doch von der einen Hölle in die nächste geflutscht. So ist es, so ist
es. Claude, hast du reale Erfahrungen mit Vampiren gemacht? Also ernsthaft jetzt?
Ja, mein Nachname ist ja, wie du schon gesagt hast, Dragic. Das heißt, mir sind nur die ersten drei Buchstaben vom Dracula geblieben. Wie übrigens alle, die in der Gegend geboren oder aufgewachsen sind. Die heißen irgendwann alles mit Dra. Dragic, Draculescu.
Jetzt ernsthaft? Regescu,
ja, also viele, die ich kenne. Ja. Ich kenne einige, die so heißen.
Aber sag mal, gab es überhaupt eigentlich mal die Chance, weil wenn man deinen Nachnamen da noch geschrieben sieht, ist der jemals falsch ausgesprochen worden?
Nee, das machen alle immer korrekt. Nee.
Ja, auch nie falsch geschrieben.
Erstaunlich.
Also hier dieses Dracul irgendwas, dieses Sohn des Drachenteil von dem Vlad, steckt das auch in deinem Namen mit drin? Also hat das dieselbe Wurzel wie das Wort Drache?
Ich behaupte also natürlich gerne, ja, nein, Blödsinn. Also müsste mal einen Ahnenforscher fragen, aber ja.
Nein, nicht, dass du von dem Abstammt, sondern ob dieselbe Wurzel hat.
Keine Ahnung.
Walter Borsos schreibt Moin, Moin, Moin.
Moin.
Danke
Moin,
für diesen gehaltvollen Beitrag zu unserer Sendung. Nein, ihr dürft gerne jederzeit im Facebook-Livestream auch Fragen stellen und uns beschimpfen. Und noch eine Frage zum realen Transsilvanien. Ja. Claudio, du bist ja da auch regelmäßig noch urlaubsmäßig unterwegs.
Mhm.
Spürt man da was? Gibt es irgendwie so eine unheimliche Atmosphäre?
Ja, also es ist natürlich, also gerade wenn man in den Karpaten unterwegs ist und dann sozusagen der dunkle Wald, die Berge und dann natürlich das Dracula-Schloss, was eine Touristenattraktion mittlerweile ist, ist natürlich schon dann, vielleicht auch durch die Atmosphäre oder die ganzen Geschichten, die man kennt, ist natürlich schon sehr, sehr spooky.
Du bist schon mega unromantisch mittlerweile, wenn das so ein Touristen ist.
Kommt drauf an, wie man Romantik versteht, aber wenn man es mag, dass Riesenfledermäuse über einen gerade...
Geil.
Also, wie viel Wahrheitsgehalt steckt in Dracula Untold? Benehmen sich Rumänen so?
Wenn es gegen Türken geht, ja.
Rumänen haben uns dann auch wieder mit den Türken verschärft.
Rumänen und Türken sind Spinnefeind, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Und nur um das zu klären, für alle, die uns jetzt für Rassisten halten, wir spielen an auf den türkisch-rumänischen Krieg.
Die Türkenkriege, ganz genau, ja, die eine wichtige Rolle auch spielen beim Dracula-Mythos. Wir sprechen heute über ja, den Mythos Vampire. Wir sprechen über Vampirfilme, wir sprechen darüber, wie Vampire dargestellt werden in Filmen vor allem. Wir sprechen über die Eigenschaften von Vampiren, wie man Vampire töten kann, wie unterschiedlich sie sind. Wir sprechen von rattenartigen Drecksviechern, aber auch von heißen Teenies, die im Sonnenlicht glitzern. Wir sprechen über Naturwissenschaften, wir sprechen über echte harte Fakten zu Vampiren und viel, viel mehr.
Ja, gut, dass du es jetzt gerade erwähnt hast, mit dem Glitzern, da werde ich ja fuchsteufelswild. Und deswegen, ich bin froh, hier zu sein, denn die Geschichte Transsilvaniens ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Du fängst eure Geschichte ernsthaft an wie die UB-Werbung.
So. Und ich wusste, dass das hier kommt mit dem Glitzern. Und bevor wir zu diesem Film kommen und darüber reden und bevor ich richtig sauber bin, ich jetzt leise, aber bitte hier, nichts Glitzern.
Ja, das werden wir später ja noch aufklären.
Wir können Twilight gleich bashen, weil ich glaube, was das angeht, sind für uns fast alle Kosos.
Also ich habe die gelesen. Alle vier.
Nein. Und du meintest noch zu mir, ich hätte die gelesen, du
Tobi,
Affe.
Raus. Ich habe die alle vier gelesen und ich muss dazu sagen, ich fand die gut. Bis auf den vierten, der war langweilig.
Ich dachte, du hast nur die...
Gut, aber lass uns mal von vorne anfangen.
Lass uns mal von vorne anfangen. Eine Frage noch an euch. Auf der Liste eurer Lieblingsmonster, wo stehen da Vampire?
Wieso Monster? Ich fange jetzt schon an.
Also findet ihr Vampire geil? Findet ihr Vampire geil oder findet ihr die albern?
Also ich bin ein großer Fan.
Ich auch.
Also es kommt natürlich auf die Darstellung des Vampires an, aber es gibt so mehrere Darstellungen, die ich cool finde. Und wenn man jetzt von dem klassischen, also was man heutzutage als klassischen Vampir versteht, ausgeht, der nicht glitzert, selbstverständlich, dann ist der schon eine ziemlich coole Sau. Also dieser unheimliche Aristokrat, süchtig nach Leben, weil er selbst keins hat, ist schon eine geile Nummer.
Sagen, ich fand Vampire eigentlich auch immer, waren tatsächlich mit dem Gegenstück, dem Werwolf, auch immer ganz, ganz oben mit angesiedelt, bei mir persönlich.
Was super interessant ist, ne? Weil in vielen ursprünglicheren Geschichten der Vampir variabel zwischen Fledermaus und Werwolf ist.
Ja. Ich hab da auch noch was daraus gesucht. Aber, wie gesagt, um drauf zurückzukommen, ich fand auch immer Vampire eigentlich mit am geilsten, aber mit denen kann man sich auch am einfachsten identifizieren, weil... Ich auf jeden Fall. Ich habe auch Bräunungsgrad Keller.
Du wohnst in einem feuchten Loch.
Hey, der wohnt in einem herrschaftlichen Haus. Also. Oder in einem Schloss, ja. Und ich wohne in einem feuchten Loch.
Du das wohnst in einem, ich finde es gemein, wie du deine Freundin nennst.
Oh Gott. Leute. Du wohnst in einem feuchten Loch, du trinkst zweifelhafte Flüssigkeiten.
Rötlicher Farbe.
Oh, hast mangelnde Zahnhygiene.
Darf ich nur mal kurz deswegen anmerken?
Deswegen wachsen zwei Zähne länger als die anderen.
Ich muss mal kurz was anmerken, tut mir leid, wenn ich jetzt unterbreche, aber wir haben eins bei Claudio Mark Dragic vergessen, der nicht nur aus Transsilvanien stammt, sondern fast ausschließlich Rotwein und Kirschlikör trinkt. Coincidence? I don't think so.
Ja, das stimmt.
Entschuldige, aber das musste ich nochmal kurz loswerden.
Und wie gesagt, weil O-Ton seine Freundin, als ich noch meinte, bring mal Bier mit, bitte auch irgendwie was... bitte auch hier Bier-Mix-Getränk und sie nur zurückschrieb, Fahrer oder ein Weichei?
Bitte, wenn du die Geschichte schon erzählst, mach's ehrlich, sie hat geschrieben, Fahrer oder Pussy. Ja.
Entschuldige bitte, tut mir leid, dass ich dich als Vampir ins rechte Licht rücken wollte.
Also wir sind uns einig, Vampire sind schon ziemlich spannend und geiler Shit.
Ja, sonst, definitiv.
Sonst würden wir keine Sendung darüber
machen. Ja, sonst würden wir auch nicht so emotional reagieren, wenn die plötzlich in der Sonne glitzern.
Ja. Hauptsächlich, weil es so viele verschiedene Variationen dieser Geschichte oder auch dieser Figuren an sich gibt. Einfach der ist altersbedingt, aber auch innerhalb der neuen Medien. Also, ne, von dem glitzernden Spacko, irgendwo Vegetarier aus Washington, bis hin zu, keine Ahnung, 30 Days of Night, wo das einfach so
Rattenviecher sind. Und weil er in allen Genres vorkommt, also nicht nur in diesen Gruselfilmen von Lass uns Nosferatu oder so nennen, sondern wirklich jetzt auch im Animationsbereich mit Hotel Transylvania zum Beispiel.
Es gibt Komödien,
es gibt Leslie Nielsen, hier tot, aber glücklich.
Ja. Kinderfilme, es gibt Sexfilme, es gibt Science-Fiction-Filme.
Der kommt in jedem Genre vor.
Kennt ihr das? Es gibt Superman vs. Vampires. Ja. Das ist ein Film aus den 60ern, 70ern, sowas. Ja.
Oder wie hier neulich kam ja auch im Free-TV, kam ja Blade Trinity, glaube ich, ne? Wo er dann Dracula nicht mehr Dracula ist, sondern Drake. Und er ja auch in so einen Horrorbedarfsland geht, wo die dann sogar Dracula-Dildos haben. Ja. Also, er ist aus der Popkultur auch, im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr wegzudenken.
Blade, Science-Fiction-Horror, würde ich mal so sagen. Leute, ich habe schon lange nicht mehr für eine Folge so viel recherchiert wie für diese Folge. Hm. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich bei dem Thema wirklich nur eine Oberfläche kratze.
Man findet so unendlich viel
Leute, gib mal bei Wikipedia eine Liste der Vampirfilme.
Ja,
du scrollst Stunden.
Hast du die bei Wikipedia gesehen? Ich habe angefangen, die zu zählen, wirklich, weil ich keine Möglichkeit gefunden habe, die sonst zu zählen, weil ich blöd bin oder es einfach nicht ging.
Und ich habe du zählst nicht aus Religiosität?
Ich habe bei knapp 450 aufgehört zu zählen.
Du hast 450?
Viele? Ich habe bis 54 gezählt.
Ich habe mir nur den ganzen
Tag. Das war so von 2000 bis 2010 oder so. Und dann gucke ich so, ach ja, das geht auch bis 2015.
Ach krass. Fickt weil ich hab mir halt auch viele Vampirfilme nochmal rausgesucht und mir tatsächlich noch ein paar Sachen dann halt auch angeguckt. Aber ich habe zum Beispiel, wo Fred mir die Aufgabe gegeben hat, recherchiert, was so der Wandel von Vampiren von ekliger Leiche zu glitzerndem Homoboy irgendwie so durch. Und da habe ich mir halt die verschiedenen Stationen rausgesucht.
Viele Filme sind jetzt nicht gedacht.
Das ist lächerlich. Es gibt wirklich alles. Es gibt erstmal alles versus Vampire oder Dracula versus alles. Aber dann, wie gesagt, auch Superman, was ich nicht wusste.
Das wird der neue Sharknado, Luis.
Wollte ich gerade sagen, Haie gegen Vampire.
Ja, ohne Scheiß, ich muss mir unbedingt Superman vs. Vampire, das habe ich vorhin, erst kurz bevor ich hergefahren bin, habe ich diese Liste gesehen. Oder beziehungsweise mir dann mal angeschaut. Und das muss ich mir diesen Film angucken. Batman, Superman vs. Vampire, ist genial.
Kurzer Einwurf, es gibt eine Diskussion in unserem Chat gerade.
Max Wieseler guckt zu.
Ebba schreibt, also ich lese es nur die Vornamen auf, Ebba schreibt Vampira, Fragezeichen. Max schreibt laut Duden Vampirin. Ja.
Achso, weibliche Vampire. Ach so,
ja. Darf ich dazu sagen, Max hat rote Haare und Sommersprossen und hat keine Seele. Also wenn, dann weiß er es am wenigsten.
Gut, ja, oder am meisten. Dann fangen wir direkt damit an, die Frisuren unserer Hörer zu dissen. Viele Grüße, Max.
Hallo, Max.
Im Herzen sind wir alle rothaarig. So, Leute, jetzt steigen wir hier mal in die Materie ein. Laut Wikipedia ist ein Vampir, ein Vampir ist im Volksglauben und in der Mythologie eine blutsaugende Nachtgestalt. Dabei handelt es sich meist um einen wiederbelebten menschlichen Leichnam, der sich von menschlichem oder tierischem Blut ernährt und, je nach Kultur und Mythos, mit verschiedenen übernatürlichen Kräften ausgestattet ist. Manchmal werden Vampire auch als Fledermäuse dargestellt, sehr selten als Hunde, Wölfe oder Spinnen.
Okay.
Aber wirklich sehr selten.
Das Ding ist,
als Hunde wusste ich nicht.
Also das Wort Vampir zu definieren ist relativ leicht. Also das ist das, was da steht, das ist das, was jeder kennt. Diese Idee des Vampires reicht ja viel weiter zurück, ne? Also sowohl des Wiedergängers als auch, also des Wiedergängers an sich, ne? Ob Zombies, Skelette, Geister, wie auch immer. Also etwas, das mal gelebt hat und wiederkehrt nach dem Tod, also im weißen Sinne des Untoten, ist ja super alt und gab's schon immer und in super vielen verschiedenen Formen. Und in vielen Kulturen gab es halt eben auch Dinge, die dem klassischen Vampir relativ nahe kommen. Mhm. Allerdings muss es dabei nicht immer ein Wiedergänger gewesen sein. Mega interessant, finde ich. Also zum Beispiel, was ich super cool fand bei den Azteken.
Geil, hast du auch. Ich habe aus der Antike zum Beispiel auch was. Ja.
Bei den Azteken ist es fast alle Gottheiten oder viele Gottheiten da und eben auch Monster. Es waren viele gesichtslose Gestalten, die da aufgetaucht sind, die Blutsauger waren. Und das lag hauptsächlich daran, dass nur Blut gerecht genug als Nahrung galt für Götter. Mm. Also Blut war das Einzige, das es wert war, für Götter getrunken zu werden. Das heißt, also diese Idee des Vampirismus ist halt, ne, Azteken, wie lange ist das her? 3000 Jahre oder was? Mega alt und eben auch nicht zwingend der hübsche Aristokrat.
Das waren
das sind irgendwelche Gottheiten gewesen. Keine
Untoten.
Aristokrat.
Die Azteken haben ja auch immer alle ihre Götter, die ja nach jedem neuen Jahr dann quasi auch auf die Erde kommen sollten, waren ja auch immer, sollen mit Blut und Fleisch gefüttert werden und jene verschlingen, die Opfer sind und lasterhaft.
Ja, genau, ne? genau. Ja.
Ja. Ich hab nämlich auch zu Ursprung von Vampiren recherchiert. Hätte ich fast gesagt, gegoogelt. Ich habe natürlich gegoogelt, aber ich habe auch wirklich ich bin auf Google über Seite 2 gegangen. Sagen wir es mal so.
Alles dahinter ist das Darknet.
Ja, eben. ich habe nämlich auch gefunden, dass das tatsächlich dieser Vampir-Mythos in mehreren Kulturen gibt und tatsächlich am meisten verbreitet in China, Indien und in der Antike tatsächlich.
Ja, und auch im Orient.
Ja, super viel im Orient. Dass es da mega krass angefangen hat.
Darf ich?
Ja,
also das hat mir letztens bei den Märchen, da ist mir das, hier ist mir dasselbe Muster aufgefallen, was bei den Märchen mal thematisiert wurde, also von irgendeinem Typen, nämlich dieses mit dem kollektiven Unbewussten, so ein Begriff aus der Psychoanalyse, dass Menschen im Grunde alle gleich ticken. Und hier ist, also dazu habe ich nichts gefunden in dem Fall, aber es ist mir aufgefallen, dass in sämtlichen Kulturen, die irgendwie relevant sind, im Prinzip dieselbe Idee, ja. Also dass das Bluttrinkenden Schrägstrich Leben saugenden,
ja,
beziehungsweise
ja.
zu sich nehmenden Wesens, also wie bei den Märchen total interessant, dass Menschen an der Stelle, egal wo sie herkommen, die gleichen Ängste haben, mhm. beziehungsweise die gleichen Erklärungs.
Ja, wie schon gesagt, das ist ja auch zum Beispiel hier die ganze Göttersage um Osiris jetzt zum Beispiel aus dem alten Ägypten, dass das ja eigentlich auch Jesus ist, ne? Also
ja, genau,
selbes
genau,
Götterbild
genau.
geschaffen, ja, jemand, der sich geopfert hat und wiedergekehrt ist, um dann hier den Ficker zu geben. Naja, gut.
Ich muss aber nie die Rede. Hohes von Fanny van Dunn. Also wer das nicht kennt an der Stelle, hört euch Fanny van Dunn.
Ja, Mann. Ich muss gerade diese hochinteressante Diskussion, insofern, weil ich echt beeindruckt bin, Tobi, wie sehr du recherchiert hast und wie sehr du dir das aufgeschrieben hast. Und irgendwie war das nicht, war mir das nicht so, hä, das ist doch nicht Tobi, dann habe ich den Penis da oben.
Den hat Richard
den habe ich gerade gemalt.
Insofern, ja, Tobi genauso.
Ja, das ist schon ein Running Gag. Die Richard und Tobi mit ihren wunderhübschen, süßen, handgeschriebenen Notizen. Ja,
das ist voll der Dreck, weil ich hatte mein Notizbuch hier liegen lassen.
Die malen immer irgendwelche Pimmel dahin.
Ja, das gehört aber auch in eine gute Vorlage. Was denkst du, ich war der schlimmste Nachbar auch in der Schule.
Nee, manchmal male ich auch einfach nur ganz klassische Pubertätskringel.
Ja, perfekt. darf ich da mal dann auch kurz reinhauen und das weiterführen? Ja, weil ich habe mir nämlich auch zu Ursprüngen vom Vampir, als ich über Dracula und Co. recherchiert habe, bin ich auch was extrem Interessantes halt zu dem Ursprung von Vampiren gestoßen, nämlich wie gesagt, dass es am meisten verbreitet war in China, Indien und in der Antike.
Und im Orient.
Und vorher nämlich einfach nur ein Synonym war für wiederkehrende Tote. Das hast du jetzt ja noch weiter ausgeführt, aber wie gesagt, einfach nur ein Synonym für wiederkehrende Tote. Dieses Bild von Dracula oder dem lebenden, dem handelnden, dem motivierten Vampir, das hat tatsächlich das erste Mal so richtig niedergeschrieben, haben wir dem einen großen Bram Stoker zu verdanken.
Yeah.
Der hat sich nämlich die Fledermaus nämlich dahingehend damals als Vorlage genommen. Ja, ich weiß, Tobi wedelt gerade so ein bisschen mit der Hand und ist skeptisch, aber ich weiß, du willst reinhauen, ich weiß auch warum, aber lass mich mal weitererzählen kurz. Ich habe nämlich auch rausgefunden, der Ursprung tatsächlich des Ganzen liegt ja wie bei so vielen Sachen, die so lange schon zurückliegen, größtenteils auch im Aberglaube. Und zwar waren zum Beispiel auch, war damals so ums 18. Jahrhundert herum, war das ganz, ganz stark verbreitet, dass zum Beispiel, also gerade sehr religiöse Zeit, dass Selbstmörder nach dem Tod sich in Vampire verwandeln.
Das war Fakt.
Eben weil sie sich, genau, das war so Duktus. Wenn du ohne Kondom vögelst, wirst du schwanger oder hast eine Geschlechtskrankheit.
Also die Leute haben das als Fakt an.
Das war ein Fakt. Wenn du dich umgebracht hast, wirst du als Vampir wiederkehren.
Ja.
Das waren übrigens nicht nur die Nummer, das waren noch mehr so Sachen.
Ja.
Also ganz, ganz.
Und das fand ich mega geil, dass das halt einfach so die Regel halt irgendwie war. Und sich so dieses, wie sagt man, ich weiß gar nicht, wie, ja, hier dreimal, in Amerika ist es dreimal im Spiegel Bloody Mary sagen und dann erscheint sie, oder?
Genau,
so
genau, Scheiße, genau, ne? Genau, ja. Aber hier das mit dem Bram Stoker, das ist insofern richtig, als dass Bram Stoker das Bild des klassischen Vampir, wie man ihn heute nennt, der klassische Vampir, Dracula, wie man heute sieht, das hat er, wann war das, 1887?
Ich weiß es leider auch nicht mehr genau, das ist jetzt ziemlich peinlich, weil ich hab gestern noch sehr viel über ihn gelesen.
Unser Hörer Sebastian schreibt gerade auch, Vampir ist gleich von den Toten auferstanden, Jesus von den Toten auferstanden, Jesus ist gleich Vampir.
Ja, der kann auch übers Wasser laufen, er verwandelt Wasser in Wein, also irgendwas mit Blut ist immer dabei.
Nee, jedenfalls, also 1897 hat Bram Stoker ja Dracula veröffentlicht.
Mhm.
Und es gibt aber schon Geschichten, die deutlich älter sind. Also ich rede jetzt nicht von Volksglauben, von Legenden oder sowas, sondern tatsächlich von Literatur. Weil im 18. Jahrhundert, also 1700 und, hat dieser Vampirglaube einen sagenhaften Boom erlebt. Hauptsächlich kam das eben aus dem Balkan. Gerade Rumänien und so, da die Ecke.
Kann ich dir auch gleich mehr zu erzählen, wenn du mich ganz, lässt gleich.
Ja, was ich sehr interessant fand, ist, das wusste ich nicht.
Ich streich gerade meine Notizen so durch, weil ihr alles, alles abgehandelt
habt. Halt, aber wir sind halt gerade mit dran. Was ich unheimlich interessant finde, warum das aus der Ecke kommt, ist, oder stärker aus der Ecke kommt, ist, dass in vielen Regionen da in der Ecke, und eben auch Transsilvanien und so, die Bodenbeschaffenheit dafür sorgt, dass Leichen da sehr, sehr schlecht verwesen. Das ist wirklich, das ist kein Scheiß, das ist kein Witz.
Interessanter Fakt, ja.
Das war auch früher, auf diesen Aberglauben noch zurückzukommen. Das war zum Beispiel auch, wenn du mit einem Pferd über einen Friedhof reitest.
Nee, und einem Jüngling über einen Friedhof reitest.
Mit einem Jüngling, ja. Und das Pferd will nicht über ein Grab oder an einem Grab vorbeireiten, dann ist ziemlich sicher, dass da ein Untoter drin ist.
Genau, oder das Pferd scheut vor
einem Grab und so. Das war damals das auch nicht, Anhaltspunkt. Das war Wissenschaft damals, liebe Leute. Ja.
Und daher kommt das, dass das das ist vor allem in Transsilvanien so gewesen, habe ich gelesen. Aber gab es auch woanders, dass das, also je nach Abstand des Todes eines Menschen in verschiedenen, also Kinder wurden nach 3 Jahren wieder ausgebuddelt, um zu gucken, ob es ein Vampir ist. Junge Menschen nach 5 Jahren und alle anderen ab 7 Jahren.
Das war auch total
bescheuert. Haben wir Schulfrei bekommen, wenn wir die ausbuddeln durften. Also das war wirklich...
Da kann ich mich heute noch gerade an meine erste Buddelung erinnern.
Achtung, du lachst. Ich habe vorhin den Fall gefunden, dass 2005 noch das jemand nach 3 in 5 Jahren ausgebuddelt wurde.
Kommen wir noch dazu.
Aber die haben ja auch damals auch teilweise sogar verwesende Leichentücher, wenn die nach 5, 6 Jahren dann ausgebuddelt haben und die Leichentücher natürlich dementsprechend halt auch weggewest haben oder so. Das haben die als Indiz genommen dafür, dass es ein Untoter ist, weil der hat das Leichentuch gefressen.
Ja.
What?
Ja. Da gab es mehrere so Indizien. Auch heute klar, damals halt total unverständlich, wenn die Haare weitergewachsen sind, war das ein Untoter. Wenn die Fingernägel weitergewachsen sind, war das ein Untoter. Wenn die Zähne gewachsen sind, war das ein Untoter. Heute weiß man, die Zähne wachsen nicht, das Zahnfleisch fault einfach nur weg. Aber eben Haare und Dings, die Drüsen drücken sich halt leer und das ist unterschiedlich bei Leichen.
Also das kennen wir ja alle, ne? Nach dem Tode wachsen die Haare und die Nägel noch weiter. Ich glaube, das ist mittlerweile auch allgemein bekannt, dass es Quatsch ist, oder? Die Haut dehydriert, die Haut verliert Feuchtigkeit und geht deswegen zurück.
Genau, plus das also die Drüsen drücken sich halt noch leer. Ne? Und das kann halt
quasi ein Rest halt Horn, was du noch drin hast, wird auf jeden Fall noch
vom Körper genutzt. Phänomen, das kennt man, Menschen werden glatt rasiert die sind glatt rasiert gestorben und 2, 3 Tage später haben die plötzlich dann einen Stoppelbart, obwohl die schon tot waren. Ja. Das und ist, weil die Haut dehydriert und zurück und einfällt.
Und halt auch was, also es gab ja zwei, oder es gibt ja bis heute 2 verschiedene große Muster der Bestattung. Das ist einmal die Bodenbestattung, was halt eben im Balkan so ein großes Problem war, weil die einfach nicht verrottet sind. Und dann halt die Feuerbestattung. Und du hast es halt sehr häufig bei Feuerbestattungen, dass durch Gase, die sich während des Verbrennens entwickeln, jetzt
interessant.
Der Korpus einfach nochmal so nach oben schreckt oder sich bewegt, zuckt, wie auch immer. Also sich in irgendeiner Form bewegt, im schlimmsten Falle sogar wirklich komplett einmal sich fast aufsetzt. Ja.
Und, wie bei Simpsons, ne? Dieser Mann ist gar nicht tot. Das ist eine Form von Gasentweichung.
Genau. Auch weil die Sehnen und so weiter sich zusammenziehen.
Genau.
Und das widerlich.
Ja, mega widerlich.
Oh, ich kann Hunger gerade.
Ich kann die Leute total verstehen, die das damals einfach nicht begriffen haben. Ich hätte mich auch voll erschrocken, wenn ich so eine scheiß Leiche da verbrennen will. So, Oppi, ja komm, schmeiß mal in den Feuer, dann ist er weg. Und passiert der hier. Ich hätte mich doch erschrocken.
Es ist halt auch oft so, also gleiches Thema bei Leichen, ist es halt oft so, dass die noch Geräusche machen. Ja. Wegen Gasen und so weiter, wegen Sachen, die einfallen. Also, ja, die rülpsen nicht, aber da hört man halt so Schmatzen und Kaugeräusche manchmal. Und gerade in dieser Region, Transsilvanien und so weiter, haben die Leute, ich weiß es nicht wieso, ob es aus Faulheit war oder weil sie einfach keine Geräte dafür hatten, wurden die Leute nur sehr oberflächlich begraben.
Ja,
die waren
Claudio, der kriegt so schon leicht Blut unterlaufene Augen, weil er so wütend wird.
Ja, die Leute waren nicht so wie bei uns heute 6 Feet Under oder noch mehr. Die lagen nur Zentimeter unter der Oberfläche. Und wenn du nachts über den Friedhof gelaufen bist, widerlicher Gedanke, hast du da teilweise so Schmatzen und so Schleimgeräusche gehört.
Boah.
Und da ist halt dann als unaufgeklärter Rumäne im 17. Jahrhundert.
Oder 2005.
Oder 2005. Wir kommen zu diesem Fall später. Ist halt der Gedanke nicht fern. What the fuck?
Untote.
Die Namensherkunft, also woher dieser Name Vampir kommt, ist unklar, beziehungsweise es gibt sehr viele Theorien. Was relativ sicher ist, ist, dass das aus dem slawischen Raum kommt. Um 1000 nach Christus wurde das zum ersten Mal, wurde so ein Wesen zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Wahrscheinlich gehen die Erzählungen noch viel, viel weiter zurück, aber da ging das mit den schriftlichen Aufzeichnungen erst langsam los. Bei Novgorod übrigens im Nordwesten Russlands, ja, das ist so in der Nähe von Litauen, Baltikum und so weiter. In Westrussland gibt es noch heute 2 Orte, die heißen Upiri und Upiro, deren Bewohner sich damit brüsten, von Vampiren abzustammen.
Ich habe da auch was ganz Interessantes gefunden, und zwar, und ich könnte mir vorstellen, das arme Mädchen hat 6 Jahre darauf gewartet, bis das mal wirklich öffentlich gemacht wird. Und zwar die gute Luise Köhler von der TU Chemnitz, Philosophische Fakultät, hat 2010 eine Facharbeit veröffentlicht, zu dem Thema vom Mythos zur Popkultur, das Vampir-Genre im Wandel der Zeit. So, das habe ich mir angeguckt und durchgelesen gestern noch, halt in Bezug auf Vampirfilme und dann jetzt leider Twilight hingeschissen, guck mal schön. Mhm. Und die hat nämlich auch angefangen, das Ganze auseinanderzunehmen, und zwar erstmal auch in den ersten paar Absätzen den ersten paar Kapiteln, wo kommt denn das Wort Vampir eigentlich her? Ne? Und total interessant, da hat sie halt auch eine ganz einfache Definition von Norbert Bormann gefunden. Das ist ein in Berlin lebender Kunsthistoriker. Und der hat wirklich ganz einfach nur gesagt, es ist ein Toter, der nachts sein Grab verlässt, um seinem Opfer das Blut auszusaugen. Er greift auch auf Tiere zurück. Und Bedingung ist, er muss tagsüber in seinem Grab liegen. Ne? Mhm. Das ist so die einfachste Definition von einem Vampir. Das ist ja schon wieder
nicht ganz richtig. Zum Beispiel Dracula, also in Bram Stokers Dracula, kann sich dem Sonnenlicht aussetzen.
Leute, ich möchte eins mal in aller Klarheit sagen. Es gibt bei der heutigen Sendung kein falsch und kein richtig.
Nein, das ist richtig.
Lass mich kurz ausmachen. Denn es gibt, wie ihr schon gesagt habt, es gibt diese Mythen weltweit. Und es gibt so viele verschiedene, wir kommen später noch zu den
Eigenschaften. Ja, ich würde sagen, es ist halt einfach, es ist diese Grunddefinition des Ganzen.
Ja, genau, es gibt so viele verschiedene.
Aber die Grunddefinition des Vampires in sämtlichen Definitionen, die man so findet, orientiert sich fast ausschließlich an Bram Stokers Dracula mit Verweisen auf andere Dinge. Und wenn man dann eben in der Definition schreibt, der kann sich kein Sonnenlicht aussetzen, hat man entweder Dracula nicht gelesen. Oder die Filme falsch verstanden.
Ja. Bram Stokers
oder die
Dracula,
schlechten Filme
1894, Bram Stokers Dracula bis heute einer der Dracula.
War das nicht 97?
Oh, ich hab tausendmal 97. Nee, 96. Warte, ich guck nochmal, ich bin mir relativ sicher. Bram Stokers Dracula.
Also der Film ist von 92.
Habt ihr es mal gelesen?
Nee, du? Nee, leider nicht.
Ja. Also kann ich euch mal leihen, ich hab das zu Hause, das ist fantastisch.
Bram Stokers Dracula, also der Roman Ende des 19. Jahrhunderts, ist weder der erste noch der letzte noch der erfolgreichste Roman, aber definitiv absolut stilgebend. Oh, wir waren alle falsch. 1897. Und das
hab
ist
ich doch
so.
Gesagt.
Also ich bin. Hast du es gerade gesagt?
Gut, ich weiß, ja? Was du gesagt hast. Tobi,
Dieser Roman Bram Stokers Dracula, wie gesagt, war auf keinen Fall der erste, aber der war so einer der, wenn nicht sogar der Romane, der den Vampir, wie wir ihn heute kennen, diesen Gentleman-Vampir, diesen Fürsten, diesen eloquenten, charmanten Fürsten geprägt hat und der bis heute unsere Darstellung von Vampiren beeinflusst. Ja.
Es gibt mehrere, die das getan haben.
Leute, wartet mal ganz kurz, jetzt will ich mal reinhauen, weil ich finde, jetzt gehen wir schon ziemlich weit, weil es geht ja, da kommen wir bestimmt noch gleich dazu. Ich würde halt gerne noch mal diese ganze Ursprünge, weil es sind immer noch, ich habe immer noch Sachen hier auf dem Zettel, die halt bisher nicht kamen, die ich auch noch sehr interessant finde.
Es gibt ja noch diese tote Baronin oder rote Baronin und solche Geschichten. Aber es ändert ja allen nichts daran.
Wir versuchen nicht zu detailliert zu
sein. Ich wollte gerade sagen,
es gibt drei große Werke, die stilprägend waren für den Vampir, aber das mit Abstand stilprägendste ist, ich glaube, darüber Bram brauchen wir nicht schreiben, es ist halt Dracula.
Da hast du vollkommen recht.
Also das ist das Ding. Und vor allem, weil das, ich habe die anderen beiden nicht gelesen, ich habe nur Zusammenfassung durchgelesen. Was soll ich sagen? Dracula ist auch das Beste.
Jo.
Also zumindest von den Zusammenfassungen, wie gesagt, Dracula habe ich gelesen, die anderen beiden habe ich nur Zusammenfassung und die Zusammenfassungen klangen schon echt scheiße. Dracula ist so schön simpel.
Okay, warte mal, jedenfalls, darf ich jetzt.
Ja, okay, Richard, kurz. Danach
habe ich. Jedenfalls, um nochmal auf den Ursprung des Wortes Vampirs zurückzukommen. Es kommt aus Balkan und damals so um das 12. Jahrhundert ungefähr waren dort halt viele Multikulturen angesiedelt durch die Glaubenskämpfe zwischen Moslems und Christen. Da hast du mich vorhin angefangen, da habe ich noch jetzt den Zusatz. Und die haben den Mythos nämlich damals mit verbreitet. Es kommt nämlich ursprünglich von dem makedonischen Wort Opir.
Du meinst makedonisch.
Habe ich makedonisch? Oh ja.
Das heißt aus dem Balkan.
Yep. Oh, verzeih mir. Meine Güte.
Und überhaupt.
Also Opir. O-P-Y-R. Gilt als Ursprung des Wortes Vampir. Bedeutet übersetzt so viel wie fliegendes Wesen. Wurde später zum slawisch-serbischen Vampir mit N, nicht mit M, N, Vampir.
Ich hab heute eine Liste gesehen von von
Das Worten. War sehr langweilig.
Natürlich war es sehr langweilig, aber ich wollte es trotzdem nochmal sagen, weil es hier nochmal
aufgeschrieben, er muss es erzählen.
Warte mal, ich wollte nochmal sagen, dieser Vampir, glaube ich, wurde dann nämlich vom Menschen geschaffen, weitergetragen, jetzt kommt es nämlich, und innerhalb dieser ganzen Konflikte und Kriege etc. blablabla, nämlich tabuisierte Themen, die von der Kirche nämlich verboten wurden, zu verbreiten. Dasselbe Prinzip wie durch die Märchen. Menschen sind unterdrückt, Fabeln. Die Menschen dürfen über irgendwelche Sachen halt nicht reden. Und deswegen schaffen sie sich quasi etwas, worüber sie dann quasi dadurch kommunizieren können. Und zwar ging es natürlich um den Klassiker Sexualität und Tod.
Ja. Ja, gerade ist also die sechs.
Unser Kameramann Xiaomi lacht sich gerade einen Arsch ab.
Ja, ich weiß auch nicht.
Weil du so fasziniert drauf geschaut hast, wie ähnlich ein Bier geöffnet wird.
Bitteschön. Leute, Claudio, ja, du...
Ich würde jetzt hier ganz zum nächsten Thema kommen.
Warte mal kurz. Tobi und Richard profilieren sich hier irgendwie seit 10 Minuten schon ja. hier im scheiß Schulwissen. Hast du in
Tatsächlich war ich was gelernt.
Hast du überhaupt gelernt?
Was weißt du eigentlich über deine Geschichte, Junge?
Hast du... Also, deine Kind, du hast, wie alt warst du, als ihr nach Deutschland gekommen seid?
Ich war 4.
4.
Genau.
Hast du irgendwelche Erinnerungen daran? Gab es irgendwelche Vampire in Geschichten, die du als Kind gehört hast oder in eurer Kultur?
Wie war denn deine erste Leichenausgrabung?
Dass das da mitschwingt?
Nein, um Gottes Willen. Ich meine, ihr wisst schon, ich bin 1986 geboren, das heißt, da war es, also wir reden über das 18. Jahrhundert, ne? Also es ist nicht so, dass das Thema Vampire oder Vampirismus da allgegenwärtig ist.
2005.
Ich bin auch nicht aus der DDR und weiß leider zu viel darüber.
Es gibt natürlich immer Irre, ich
weiß. Immer Idioten überall.
Aber die letzte Hexenverbrennung war auch irgendwie 1899 oder so.
In Rumänien ist es so, aber das ist wirklich ein Streitthema, nur ganz kurz, weil du kannst meinem Vater wirklich sagen, ich könnte alles machen. Ich könnte meinem Vater sagen, ich bin schwul, ich bin jetzt, es ist überhaupt kein Problem.
Ich bin bei den Kack- und Sachgeschichten.
Ich bin bei den Kack- und Sachgeschichten. Mein Gott, er wäre zwar nicht stolz, aber es geht mir. Aber wenn ich ihm, und das ist nämlich ein Grundstreitpunkt in Rumänien. Transsilvanien war früher ja mal, beziehungsweise ein Teil Rumäniens war ja früher mal auch Ungarn. Die hassen sich nämlich auf den Tod. Die können gar nicht miteinander.
Transsilvanien, also Rumänien
und Ungarn.
Nachbarn hassen sich prinzipiell
immer. Das ist unglaublich. Wenn ich ihm ankommen würde, wie gesagt, ich kann alles sagen, aber wenn ich einen Kumpel, oder wenn ich mal sagen würde, meine Freundin kommt aus Ungarn, der würde mich kastrieren und enterben.
Aber der ist ja nicht so schlimm, du hast ja gehört, die buddeln nicht tief.
Also, Leute,
und die buddeln vor allem nach 5 Jahren wieder aus.
Das heißt, du musst nur,
wenn es ein Nachbarn hassen sich generell. Nee, weil die Ungarn sagen, Transsilvanien, das sind wir, ihr habt es uns weggenommen. Die Rumänen sagen, ja Moment, wir haben es euch zwar weggenommen, aber ganz früher, das war unser Gebiet. Dann sagen die Ungarn, nö, wir haben euch erobert. Dann sagen die Rumänen, ja, wir haben euch gelassen.
Ich dachte mal, ihr Transsilvanier seid, ich dachte, ihr habt immer nur so Beef mit den Türken damals gehabt.
Nee, das waren ja mehr so Glauben. Leute, die haben Beef mit allen.
Weil sie scheiß Transsilvanier sind.
Nachbarn hassen sich immer. Ich komme aus einem Dorf namens Kieselbronn. Und daneben gibt es ein
kleines
Dorf in Baden-Württemberg. Und daneben gibt es ein kleines Dorf, das heißt Dürren. Und die Kieselbronner Jugendlichen, also so war es zu meiner Zeit, und die Dürrener Jugendlichen, die hassen sich wie die Pest. Und keiner weiß wieso. Aber es ist halt einfach mal so.
Ey, das ist genau.
Springfield und Shelbyville, ne?
Keveler gegen Weze oder Keveler gegen...
Leute, mal wieder zurück zu den Vampiren. Und ich finde das ganz spannend, wo das herkommt, so diese Zeit, so dieses mittelalterliche, diese Karpaten, Rumänien, da diese finstere Ecke, so wie Wölfe, man das immer darstellt. Bären. Das hat sich tatsächlich, so wie wir das kennen, vermutlich in wirklich so entlegenen Karpaten-rumänischen Dörfern entwickelt früher. Da gab es halt viele Faktoren, die dazu zählten. Die waren abgeschieden von der Zivilisation. Es gab keine Priester teilweise. Also das waren so abgeschiedene Dörfer, dass es da keine Priester gab. Fehlendes Sterbesakrament.
Jetzt sind wir immer noch von Kieselbronn.
Die wussten... also... Auch wenn das Christen waren oder wenn sie das von sich selbst gesagt haben, die konnten ja nicht lesen. Die hatten eigentlich keinen Plan, was Christentum oder was die Bibel eigentlich bedeutet. Und das haben sich da selbst irgendwie so ihre Sagen zusammen gemixt, gepfuscht. Und dazu kam es dann zu einer Verwischung von Leben und Tod. Und wenn dann so ein wütender Mob auf den Friedhof zieht, ja, und du brauchst einen Schuldigen und irgendwas ist scheiße, wen beschuldigst du?
Die Russen.
Ja.
Naja, im Laufe der Geschichte waren es meistens die Juden. Ah, ja. Also wirklich so. Und ja. Da waren die Rumänen einfach deutlich netter. Die haben einfach irgendwelche Leichen genommen.
Die haben
einfach
auch so ein bisschen.
Der wohnt in einem Schloss, der lässt sich selten sehen, der hat eine lange Nase.
Wir reden hier über die Geschichte die ganze Zeit, aber wir haben noch nicht einmal Graf Dracul erwähnt.
Ja.
Ne? Vlad der Dritte.
Vladislaus Draculis. Der fällt ja der Legende nach. Ja, die Köpfe seiner Feinde
der Pfähler, ja.
aufgespießt in hat.
Pfahlwald.
Nein, er hat ja nicht nur die Köpfe aufgespießt, er hat ja teilweise seine Opfer sich selber pfählen lassen oder hat Arsch durch Rachen. Ja,
das ist nur so ein bekanntes Bild, was ich gerade im Kopf habe, wo es eben wirklich die Köpfe sind. Man sieht so
er hat das Spieße Badplack
vor seinem Tor und da wirklich Kopf an Kopf an Kopf an Kopf so dann.
Also diese Geschichten von Vlad Dracul.
Ja, aber die dienten die hauptsächlich Bram Stoker als Vorlage.
Ja, also den diese aber Stories.
Haben, ja. Ja, aber ich meine jetzt für den Vampir-Mythos. Bram Stoker hat sich den für den Vampir.
Ganz genau.
Also aber ich möchte diese Herkunft. Ich möchte diese Herkunft von Dracula und so nicht zu krass jetzt ausklabüstern, denn sonst sind wir hier 3 Stunden dran heute. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Der war ja ein Fürst, ein rumänischer Fürst, der eine sehr belebt ist der falsche Begriff.
Fantasiereiche Art,
der hat ein sehr wildes Leben.
Eine kriegerische Natur.
Das war ein kriegerischer Fürst, der hat ein sehr wildes Leben. Es gibt viele Berichte darüber, wie extrem grausam er war mit diesen Pfählungen und so weiter in den Arsch.
Es wurde ja auch gesagt, dass er Blut getrunken hat, um eben die Kraft seiner Feinde.
Dazu habe ich auch was gefunden, er soll nicht Blut getrunken, er soll die Köpfe seiner Feinde gekocht haben.
Ja, genau. Also,
das kann man beides
machen. Man muss Folgendes sagen.
Ist beides nicht cool, aber es ist nicht richtig.
Man muss Folgendes sagen. So brutal das klingt, Pfählungen von Menschen waren zu der damaligen Zeit alles andere als ungewöhnlich. Und diese Geschichten von ihm, wie brutal und grausam er war, die sind halt hauptsächlich von seinen Feinden von damals. Es gibt ganz viele verschiedene komische Quellen. Historiker vermuten, dass es wahrscheinlich, so wie das meiste andere, einfach voll übertrieben ist.
Mundpropaganda.
Stille Post.
Ja. Also das Krasseste, was ich da gefunden habe, was er, und das habe ich auch schon in der Schule gelernt, das hat mich so geschockt, da wollte ich mal gucken, ob ich das nochmal finde. Also eben, weil das Fehlen sowas Alltägliches war, genau wie das Kreuzigen, was heute ja auch so, oh Gott, war das grausam, es gab früher ganze Straßen
Steinigen
voll mit Kreuzen. Ja, aber weil das Kreuzigen so ein Symbol geworden ist.
Ja.
Das Pfählen dann eben auch. Was ihn wohl so ausgezeichnet haben soll an der Front, ist, dass er, aber das kann auch totaler Blödsinn sein, mal vor seinem Schloss da irgendwo so einen ganzen gepfählten Wald gebaut hat. Also das praktisch wie so ein, also ein ganzes Feld voller gepfählter Leichen.
Geil. Das hast du in der Schule gelernt?
Ja. Ich hatte eine fantastische Geschichtslehrerin. Möge sie in Frieden ruhen, sie ist letztes Jahr gestorben, vorletztes Jahr, aber die hat uns davon mal erzählt. Nee, von Vlad, dem Dritten halt.
Krass. Das ist Frau Hering, cool.
An dieser Stelle.
Prost! Prost. Die haben früher, haben echt verrückte Scheiße gemacht in diesen rumänischen Dörfern früher. Sorry, Claudio, die haben...
Du, das ist
haben,
heute teilweise immer noch...
Bei Begräbnissen...
Hey, Claudio, hast du heute schon was vor? Ich gehe um 3 zur Pfählung.
Die haben bei Begräbnissen haben die Zäune um die Gräber gespannt, brennende Zäune. Die haben den Leichen, kurz bevor sie ins Grab geworfen wurden, haben die glühende Eisen ins Herz gerammt und so weiter und so weiter. Es gibt übrigens eine europäische Vorform des Vampirs, weil ihr ja schon gesagt habt, ähnliche Geschichten gibt es auf der ganzen Welt. Der deutsche oder ich sag mal der mitteleuropäische Urvampir, das war der sogenannte Nachzehrer. Der Nachzehrer ist ein Typ, der nach seinem Tod im Grab liegt und von dort aus praktisch telepathisch oder magisch seine Verwandten fickt, also ärgert. Also der zaubert seinen Verwandten und Nachkommen irgendwelche Krankheiten und Flüche an.
Ach, das im Prinzip ein sehr extremer Poltergeist.
Der fickt die sinnbildlich natürlich.
Also es ist quasi, so eine Art Ahnenflug quasi.
Also das war so im 17., 16. Jahrhundert ungefähr. Haben sich, und vor allem dann im 18. nochmal, haben sich eben diese orientalischen und eben auch osteuropäischen Legenden, beziehungsweise Geschichten, mit diesen Ideen des Nachzehrers zusammengetan. Und daraus entstand dann das Bild des untoten, bluttrinkenden, vom Leben zehrenden Wiederkehrer.
Ja.
Also im Prinzip ist es einfach nur eine Mischung aus diesen beiden Sachen.
Es gab das ist ja geil, dass das eigentlich damit verbunden wird, dass ja quasi auch gesagt wurde, so Blut ist das Einzige, was man den Göttern quasi geben darf, ne?
Ja, aber gut, das wird kulturell nicht verbunden
worden. Ich weiß, aber dass das sich so weit durchgetragen hat, dass im Prinzip Blut gleichgesetzt wurde mit, wenn du quasi es zu dir nimmst, dann lebst du. Auch über den Tod hinaus.
Blut ist Leben.
Das ist ja auch, Blut galt ja auch in der christlichen Religion ursprünglich, beziehungsweise auch in der jüdischen Religion. Aber eben eigentlich in jeder Religion, völlig egal welche, aber wollte jetzt sagen, auch welche, die es heute noch gibt, als eben Lebenssaft. Das Wort kennt ja jeder, Lebenssaft für Blut. Das ist super wichtig, als Symbolcharakter, zum Beispiel im Christentum, er nahm mal den Kelch, trinkt, bla bla bla, sein Blut. Das ist halt immer ein Zeichen für entweder Leben nehmen, Leben spenden, Leben überreichen, wie auch immer. Also Blut ist gerade in der Antike oder noch früher immer ein Lebenssymbol gewesen. Mhm. Ne, das ist so ziemlich das Wichtigste, was es gibt, weil wenn du kein Blut mehr hast, das wussten die damals ja auch schon, dann gehst du irgendwann drauf.
Dann gehst du extra.
Ich will schon mal hinweg teasen, wir gucken später noch auf die Biologie von Vampiren, nämlich was wirklich dahinter steckt, wenn man sich von Blut ernähren würde.
Das ist aber nicht so
nur als Teaser, nur als Teaser.
Und es gibt ja noch andere, wir reden hier nur über das Bluttrinken, aber es gibt auch noch ganz andere Vampir-Klischees. Mhm. Wir reden von Sonnenlicht, wir reden von Knoblauch.
Oh, da kommen wir gleich zu.
Ich habe mich gestern Abend noch ein bisschen totgesucht. Ich weiß, ich habe nicht rausgefunden, wo dieser mit dem Tageslicht und mit dem quasi Kreuzen und Flockensetzen so. Knoblauch habe ich nicht gefunden.
Hab ich was gefunden.
Leute, oh, das will ich so gerne mal wissen, warum Knoblauch im Prinzip Vampire tot macht.
Wenn du Dünnpfiff hast, steckst dir auch einen OB in den Arsch, oder?
Ein bisschen, ja. Hast du noch nie probiert? Ist echt effektiv. Die Geschichte des Durchfalls ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Nein, Leute, lass uns die Eigenschaften der Vampire kurz... kommen wir gleich dazu. Wir müssen mit der Geschichte der Vampire wirklich bald Schluss machen. Eine Sache noch. Es gab im 17. und 18. Jahrhundert einen regelrechten Hype, also für die damalige Zeit ohne Facebook und Co., einen Vampirismus-Hype. Ja, es gab da regelrechte Vampirwellen, die gerade in Rumänien allgemein im Karpatengebiet durchgingen, wo ganze Dorfgemeinschaften hysterisch nachts auf die Friedhöfe gegangen sind und dort ihre Rituale vollzogen haben.
Du bist Ritual.
Wo ganze Familien dann irgendwie beschuldigt wurden. Der letzte international für aufsehenerregende Fall von Vampirglauben in Europa, den hast du schon angeteased, Tobi, 2005. Vor 11 Jahren, in dem rumänischen Dorf Marotinu de Sus. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Keine Ahnung, aber
Marotinu de Sus?
Da wurde der Körper
bei euch in der Nähe.
Da wurde der Körper eines verstorbenen Dorfbewohners ausgegraben. Der wurde nämlich verdächtigt, nächtens rumzulaufen und als Strigoi, die lokale Form des Vampirs dort, sein Unwesen zu treiben. Familienangehörige schnitten dem Leichnam dann das Herz raus, verbrannten es, lösten die Asche in Wasser auf und tranken die Lösung.
Es ist bei uns der morgendliche Shake.
Ich wollte gerade sagen, das haben wir jetzt am Samstag auch gemacht.
Shake auf Rumänisch.
Rumänischer Kaffee, ja.
Es ist billig, es ist Protein. Was wollt ihr denn eigentlich? Auf dem Land, da lebt man von seinen Tieren oder von seinen Familienmitgliedern.
Mann.
Wie oft habe ich an Opas Finger gekaut, ne?
Mama, ich mag Opa nicht. Halt Mund, Kind,
übrigens will gegessen,
wenn auf den Tisch kommt.
Finde ich ganz spannend. Es gab eine Zeit, wo ein Teil Rumäniens österreichisch war, nach irgendeinem Krieg mal wieder. Und da gab es wieder so einen Fall
von Vampirismus. Du recherchierst so gründlich.
Du redest aber von Ungarn-Österreich, nicht von komplett Österreich, oder? Ungarn-Österreich. Österreich-Ungarn.
Ja, genau. Und die Details sind jetzt nicht so wichtig, auf jeden Fall. Da
das ist kein Detail, Alter, so hieß das Land.
Nee,
das ist,
nein.
Das ist so geil. In irgendeinem österreichischen Krieg,
die Details Texas, sind nicht so Texas wichtig. Hat mal
Namen sind Schall und Rauch.
Texas hat mal Vietnam angegriffen. Du meinst die USA, ja, ist ein Detail.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt spontan in meinen 6-Seiten Notizen.
Besteht ja auch nur aus Ostküste, Kalifornien und Texas. Ne?
Wie der Vampir, glaube ich, in unsere deutsche Region gekommen ist. Das war nämlich dann so der erste, das erste Mal, wo deutschsprachige Wissenschaftler in diesen Raum gekommen sind. Und da gab es wirklich eine Gruppe von Wissenschaftlern, die in so ein rumänisches Dorf gereist sind, um dort einen solchen Fall von Vampirismus zu untersuchen. Die Leute damals kannten das ja nicht. Und die haben das halt wirklich wissenschaftlich betrachtet. Die kannten das nicht und haben das halt auch, was ja auch sinnvoll war, geguckt, hey, ist da was dran? Und die haben diese Daten, die sie da gesammelt haben und die Aufzeichnungen mit nach Deutschland gebracht. Und es gab dann eine sogenannte, das nennt sich wirklich so, Leipziger Vampirdebatte.
Alter, das ist so typisch deutsch gerade wieder, oder? Irgendwo hinzufahren, irgendwelche Fakten zu sammeln und dann noch irgendwie einen Leipziger Kongress darüber abzuhalten.
That's science, motherfucker.
Ja,
auf die Leipziger Vampirdebatte.
Die haben bei der Leipziger Vampirdebatte das dann da lange Zeit debattiert in Deutschland. Und so kam dieser Vampir, wie wir ihn heute kennen, nach Deutschland.
Das wage ich zu bezweifeln, dass das wirklich der Weg ist, wie diese uralte Geschichte nach Deutschland kam. Aber das ist der Grund, wie es wissenschaftlich nach Deutschland kam.
Es ist jetzt nicht so, dass alle danach über Vampire gesprochen haben. Das ist auch ein paar hundert Jahre her, aber...
Was ich meine ist, dass dieser Glaube, das ist das, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, diese Mischung aus dem Nacht-Dings und dem Untoten aus dem Balkan, das gab es schon viel weit vorher. Das ist das erste Mal, dass sich Gelehrte damit auseinandergesetzt haben.
Claudio, du kannst mal wieder ordentlich eingießen, ich muss pissen davon.
Ich muss schon die ganze Zeit pissen, können wir gleich Pause machen.
Tobi, fast
jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, was ich unheimlich interessant fand, das ist ein ganz kurzer Fakt, über den ich sehr lachen musste. Und dann fiel mir ein, eigentlich darf man darüber gar nicht lachen, weil die Leute waren echt dumm damals. Aber es ändert nichts daran, bis 1750, ziemlich genau sogar, weil bla, ne, mit der Aufklärung und so weiter ging da irgendwann los, waren Wiedergänger in all ihren Formen und Farben, also untote Vampire, Zombies, Skelette und so weiter, Geister, vor allem Poltergeister, Nachträger und sowas, waren fester Standteil sämtlicher philosophischer und...
Was habe ich denn gesagt? Fester Standteil.
Ja, fester Bestandteil. Fester Bestandteil sämtlicher philosophischer und religiöser Forschungen. Ja. Sprich, die einzigen Forschungen, die es damals gab.
Und die zählten.
Ja, es gab ja nur die beiden. Ne?
Also so dann noch Mathe irgendwelche... War ja,
so,
ja, ja, du hast einem gesagt, die Erde ist runter.
Ja, eben, dann wusste er gehängt, gepfählt, gelühnt. Oh Gott,
sind die kreativ gewesen.
Aber es war ja viel. Und jetzt gebt euch mal kurz... Das Ding, ne? Dass in sämtlichen existierenden wichtigen Wissenschaften, was damals nur zwei waren, Wiedergänger fester Bestandteil war. Ja. Das haben wir vorhin schon mal, das hier mit den Selbstmördern.
Das heißt, damit wurde sich so ernst auseinandergesetzt, quasi diesen Mythos wissenschaftlich zu erklären. Ja?
Genau. Ich meine, es ist unheimlich interessant, weil es eigentlich eine gute Idee ist, sich natürlich mit so einem Volksglauben auseinanderzusetzen. Was ist daran? Allerdings haben die festgestellt, dass das wahr ist. Und da fängt es an, problematisch zu werden.
Ja, aber Leute, aber das ist halt Wissenschaft. Weil das so, in 200 Jahren sagen die Leute vielleicht, ey, die Idioten im 20. Jahrhundert und im 21., die haben sich mit Homöopathie beschäftigt. Was für ein Bullshit.
Das sagen aber viele jetzt schon.
Revolution bringt.
Aber das ist halt Science,
Mann. Ja, genau. Deswegen,
rückblickend, These werden, super dumm. Lösen sich gegenseitig ab. Ich möchte die Geschichte der Vampire jetzt langsam beenden und mal wirklich hier zum Kern kommen. Eine Frage noch an euch. Was glaubt ihr?
Wir sind die ganze Zeit schon beim Kern, Alter. Wir müssen aber erstmal ausholen. Nee.
Das wird bei der Geschichte.
Ja, aber trotzdem, wir sind immer noch
bei den
Thema,
historischen Sachen. Was glaubt ihr denn, woher kommt dieses Bedürfnis der Menschen, dass man sowas wie Vampire hat? Oder dass man an sowas glaubt?
Warte, lass Claudio bitte anfangen. Ich finde bei sowas eine Friedensfrage-Stellreihe finde ich persönlich immer am geilsten.
Also ich rede jetzt wirklich, ich rede jetzt von so Dorfgemeinschaften, von Menschen im 17., 18., 19. Jahrhundert. Warum brauchen die sowas?
Weil du dir alles damit leicht erklären kannst. Es passiert irgendwas Mysteriöses. Der eine stachelt auf, oh mein Gott, das war ein Vampir. Es war leicht, ja, wir können dran glauben. Wir können unsere Wut auf etwas richten. Und dieses, warum...
Hört mal auf, damit Papier rumzuraschen, ihr Arschlöcher.
Warum rennt die Dorfgemeinschaft mit einer brennenden Fackel Frankenstein hinterher zum Beispiel? Also ja. man braucht...
Frankensteins Monster.
Frankensteins Monster, ja, nicht dem Doktor. Ja, entschuldige,
so viel Zeit muss sein.
Genau, man braucht etwas, um seine Wut darauf zu richten und eine Erklärung zu finden, weil ein Vampir ist immer noch lieber, als wenn es jetzt irgendwie eine mysteriöse Erklärung wie, ich will jetzt nicht von Geistern oder so reden, aber als Vampir hatte man dann plötzlich was man anfassen kann, eventuell, und die Wut dagegen richten und man kann jemanden ausgraben, man kann sein Herz nehmen, man kann es verbrennen. Also man konnte Dinge tun, um eben...
Und wenn du in einem rumänischen Dorf sitzt und der Tag ist lang und du hast keine Playstation, weil du im 17. Jahrhundert...
Genau, dann verbuddelst du einfach einen Körper 70 Zentimeter tief und freust dich darüber, dass die Hände noch kurz raus.
Ich will euch jetzt nicht erschrecken, aber in rumänischen Dörfern gibt es auch heute keine Playstation.
Ja, aber Klon hat recht, weil...
Und warum ist das so, Claudio? Und warum ist das so?
Als es losging mit diesen ganzen Theorien über Viren und Bakterien und so, haben die das ja eben auch für totalen Mumpitz gehalten, weil die kannst du nicht sehen, die kannst du nicht anfassen. Du kannst nichts gegen ein Bakterium machen. Also zumindest nicht mit Stöcken und Steinen. Mhm. Und mit Vampire oder gegen Vampire beziehungsweise gegen Untote an sich oder Geister vielleicht nicht, aber gegen Werwölfe, Vampire, Untote und diese ganzen materialisierten Monster der Schattenwelt oder der Hölle nachher, als das Christentum einzog, da kannst du was gegen machen. Ne? Mhm. Also wenn da so ein scheiß Vampir vor dir steht mit seinem langen Mantel und seinen hässlichen Zähnen, dann kannst du die anzünden. Das haben die auch gemacht. Dann ist ja das schräger an der Nummer, aber andere Frage. Deswegen, also das macht schon sehr viel Fuß. Und super interessant ist, da wollte ich vorhin schon mal drauf zurück, weil du das angedeutet hast, aber du hast mich direkt abgewürgt, warum das... Ne, so präsent ist dieses, oder auch immer präsent war, ist eben seit Dracula, eben auch die sexuelle Komponente. Die darf man echt nicht außen vor lassen. Ja. Die sexuelle Anziehungskraft der Figur Vampir. Das beginnt den übrigens Twilight, möchte ich an der Stelle sagen, sehr schön herausgearbeitet hat. Der wird oft erwähnt, bei Twilight haben sie sehr schön herausgearbeitet, bis es irgendwann, also als es, nein, Moment, nicht innerhalb der Geschichte, weil das ist peinlich.
Oute dich doch bitte endlich als schwul, dann haben wir es hinter uns.
Das ist eine heterosexuelle Geschichte. Team Jacob, aber egal.
Nicht so laut, Leute, meine Nachbarn.
Was ich meine ist, die haben das mal erklärt innerhalb des Buches, natürlich haben die das total perversiert, aber die haben es erklärt und das finde ich sehr schön. Und zwar, dass der Vampir, gerade der klassische Vampir, also wenn ich vom klassischen Vampir spreche, spreche ich immer von Dracula-Nachkömmlingen, also ideentechnisch, ist halt, dass der Vampir optisch, beziehungsweise von seinem Erscheinungsbild her, unheimlich attraktiv wirkt. Hm. So, das haben die, wie gesagt, das haben die, ja.
Claudio zeigt gerade auf sich den Spacken.
Und, wie gesagt, bei Twilight haben sie das ab dem Punkt dann perversiert, aber vorher, also die Grundidee
Alter, ist. Alter, kannst du jetzt mal aufhören, du nimmst halt irgendwie alles weg, was ich irgendwie auch.
Ja, Mann, du laberst
Keule, weißt du,
Tobi, du laberst aber auch gerade
in die Fragen. Nein, das ist kein Shit, das ist nämlich mega interessant. Du hast doch jetzt gerade in die Runde gefragt, warum das so präsent ist.
Warum hattet ihr.
Nee, warum die Menschen das brauchen?
Ja, meine ich ja. Und, achso, warte, stimmt, da habe ich mich selber verrannt. Ja. Ich komme da später drauf zurück.
Ja, ich will danke. Vielleicht will Richard da noch
antworten. Ja, jetzt würde ich mal auf die Frage antworten. Ich habe die Frage vergessen. Wie war die Frage jetzt?
Pass auf, jetzt bin ich mal kurz dran.
Woher das Bedürfnis kommt? Arsch. Ja, nee, das, was Claude gesagt hat.
Ja, ich hab ein sehr kluges Wort
wirklich? Am Start. Blöder Hammel, ey.
Ich habe ein super kluges Wort jetzt am Start, das ich bei meinen Recherchen gefunden habe. Achtung. Der Vampirmythos ist in erster Linie als sozial-anthropologisches Phänomen zu verstehen. Und zwar...
Hast du dieses Wort mal auseinandergenommen? Das bedeutet gar nichts. Sozial-anthropologisch, das ist
doch, so... Die Menschen, also das ist halt das
Verhalten. Ja, genau, ja, schon klar, was Sozialanthropologie bedeutet, aber das ist halt ein nichtssagendes Wort.
Nee,
ja.
Pass auf. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Pass mal auf. Und zwar... Bei der Schädigung von Menschen oder bei ganzen Dorfgemeinschaften, wenn irgendwie eine Krankheit oder so ins Dorf kommt, wenn Menschen sterben und man hat keine Erklärung dafür, es gibt Missernten, es gibt eine Dürre, irgendeine Scheiße passiert, ja, dann suchen sich die Menschen gerne einen Sündenbock.
Genau.
Es gibt nämlich eins, was Menschen nicht gerne machen.
Sich selbst die Schuld geben.
Nämlich die Schuld bei sich selbst suchen. Menschen sind sehr gut darin, Dinge zu verdrängen, das hatten wir schon oft, und darin, die Schuld anderen zu geben. Das merken wir immer wieder in unserem Alltag, wir alle, oder?
Und damit auch bei uns selbst. Auch die Wut auf jemanden zu richten.
Voll.
Ich genau. Bin mir ziemlich sicher, voll, dass mein Handy geklaut wurde. Ich hab's nicht verloren.
Du brauchst einen scheiß Sündenbock. Und dafür haben sich die Menschen früher, wenn es halt niemand anderen gab, solche mythologischen Wesen gesucht. Übrigens sehe ich da tatsächlich eine Parallele zur heutigen Welt. Das machen wir nämlich heute immer noch. Die heutige Gesellschaft sucht sich immer noch gerne einen Sündenbock. Und Wer ist das im Moment?
Amerika.
Die Flüchtlinge. Oh, Flüchtlinge! Die Vampire des 21. Jahrhunderts.
Darf ich kurz sarkastisch sein? Überraschung, Fred. Entschuldigung. Ja, das heute noch existiert. Das
ist nichts Neues. Die Nazis, die sich nicht darum beeinigen können. Ne? Erst kommen die ganzen Ausländer her und nehmen uns die Jobs weg und plötzlich sind sie faul und machen nichts. Also irgendwie müssen
die nochmal entscheiden. Kennen wir bitte den Satz, Flüchtlinge sind die Vampire der heutigen Zeit jetzt nicht
nein,
so?
Nein, sie sind die Sündenböcke der derzeitigen
Situation. Es gab halt immer Sündenböcke, darum geht's ja. Also im Laufe der Menschheitsgeschichte.
Ja, aber
es waren wirklich, also rein statistisch gesehen, ich habe keine Statistik dazu gelesen und auch keine aufgestellt, aber ich könnte schwören, dass die Juden.
Ja, rein statistisch gesehen,
ich habe nichts dazu gelesen, aber. Als Völkergruppe am häufigsten als Sündenbock gewählt wurden. Also das war ja nicht nur im Judentum, das war in der Antike so, dass, nicht ganz antike, aber kurz danach, seit wann gibt es, seit 3000 Jahren knapp ist das Judentum alt, seitdem sind die praktisch alle 100 Jahre mal als Sündenbock genommen worden. Weißt du, und das ist so,
ja, also aber
leider haben die es immer wieder abgekriegt, es tut mir sehr leid für die, genauso oft wie Untote im Prinzip, nur gibt es die nicht.
Gut, jetzt gehen wir ein bisschen weiter in die Materie,
ja, das
wenn wir aber ist euch denn mal aufgefallen, weil das beantwortet jetzt, glaube ich, auch deine Frage. Vampire, diese Dorfgemeinschaften, es kommt immer aus dem Dorf, es kommt immer aus einem etwas weniger zivilisierten, bevölkerten Gegend. Ich habe noch nie davon gehört, dass so eine Legende aus einer, mitten aus Bukarest oder aus einer Stadt, also aus einer Millionenstadt,
ja, das,
das heißt, Bildung ist auch ein ganz wichtiger
Punkt. Ich wollte gerade sagen, kennt ihr den Song von den Ärzten hier aus, lass die Leute reden, ne? Den, so manche Leute die, haben einfach genau. So, wenn du langweilig ist, wenn dann fängst du halt an, auch Scheiße zu imaginieren, also zu dir auszudenken und auch in Umlauf zu bringen, dass das halt einfach auch ein bisschen, ich sag mal so jetzt blöderweise, spannend wird. Dass dein scheiß Kackleben spannend wird auch irgendwo.
So, Leute, wir machen eine kurze Pause jetzt. Tobi, das muss ich jetzt kurz für die Hörer erklären. Tobi, du bist so ein Spast, ey. Tobi hält die ganze Zeit so handschriftlich geschriebene Zettel mit Pipi-Fragezeichen hoch.
Nein, Pipi-Ausrufezeichen und Rauchen-Fragezeichen.
Ja, das macht er jetzt schon seit echt 5 Minuten. Hält ständig so Blätter mit Pipi hoch.
Ja, bevor wir die Pause machen. Ja, Moment! Hast du gerade einfach gesagt, Tobi hält Blätter mit Pipi hoch?
Was mich interessiert, kannst du mal ein paar Chats da so vorlesen? Ja, gibt's genau. Da irgendwas Interessantes? Weil die Leute schreiben ja ziemlich fleißig.
Oh, das geht. Ja, die Leute schreiben hauptsächlich unverständliches Zeug. Hörer Manuel schreibt Vingetamol. Weiß ich nicht, was das sein soll.
Ali Hakim ist doch da.
Hörer Delio schreibt, Santiago Cisma fotografiert oder filmt er? Also unser Kameramann
Xiaomi
verwechselt mit der Synchronstimme von SpongeBob.
Ja.
Und was gibt's da noch?
Den Rest haben wir schon
vorgelesen. Du hast auch was geschrieben, ne?
Ja.
Hab ich gesehen. Was hast du denn
gesagt? Ich hab kommentiert irgendwie Vampirella, wo es um die Geschlechter der Vampire geht.
Ja, das ist halt die Kack- und Sachgeschichten The Vampire Diaries.
Oh Gott. Der Podcast mit Vampire Diarrhea. So, mit diesen Worten. Das habe ich vorhin schon mal gesagt.
Und das ist der Blutschieß, du.
Freunde, wir machen eine ganz kurze Pause. Danach geht's weiter mit den Eigenschaften von Vampiren. Wie kann man sie töten? Was macht sie aus? Wir reden ganz kurz über Trash-Filme. Wir reden ganz kurz über die Filmgeschichte der Vampire. Wir reden über den Erfolg der Vampire und wir reden über die Biologie der Vampire.
Und Vampire in Musicals.
Und warum sie heute glitzern.
Halt die Klappe.
Außerdem
habe ich recherchiert, muss ich bringen.
Außerdem reden wir über Vampire und Syphilis, aber da verrate ich jetzt noch nichts.
Vampire und Syphilis?
Ja. In der Pause hört ihr den schrecklichsten Vampir aller Zeiten. Bis gleich.
Schloss Dracula. Jahrhundertelang der Stammsitz eines abscheulichen Geschlechts verruchter Vampirinnen. Die Grafen Dracula. Nach der Legende kann man dieses blutsaugerische Geflügel vernichten mit einem Flock durchs Herz oder durch helles Tageslicht. Aber sie können ins Leben zurückkehren durch ein geheimes Ritual alle 100 Jahre, wenn der Mond im 8. Haus des Wassermanns steht.
Fledermaus flügeln das Blut?
Ich bring's gleich!
Die letzte Wiederbelebung verlief nicht ganz nach Plan.
Oh!
Tief in Transsilvanien, im Schloss der Vampire, ist kein Vampir so nett zu dir wie
Dracula.
Er beißt nicht Mensch noch Tier, als vegetarischer Vampir und nie ganz 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 ganz
Unsere User im Chat schreiben, User Burkhardt schreibt, das will keiner sehen.
Als ob er uns kennen würde.
Als ob wir ihn sehen wollen.
User Serpent, der hier sehr aktiv ist, schreibt, ihr müsst echt mehr saufen.
Ja, das ist Prost.
Machen wir. Also wir sind ja ein Podcast, der sehr nah an seinen Hörern dran ist.
Also wir haben nochmal nachgeladen.
Ja. Wir haben noch Vorrat da, also keine Angst, das wird nur lustig. Also
wir beherzigen die Wünsche unserer Hörer.
Oh, wenn ich Bier mögen würde, ich wäre so ein Fan.
Wenn ich Bier mögen würde, wäre ich ein Fan.
Hopi Hallidou.
Boah, wenn ich auf Anal stehen würde, ich wäre so ein Fan, ey.
Tut mir übrigens nochmal leid wegen dem Spruch mit den OBs vorhin, aber ich fand den witzig. Leute, wir schließen die historische Historie der Vampire jetzt ab. Und wir kommen jetzt... Wir kommen jetzt wirklich so zum Kultur-Mediengeschichtlichen. Welche Eigenschaften? Nee, warte. Vorher will ich euch noch was anderes fragen. Ich möchte jeden von euch der Reihe nach fragen, ohne jetzt einen Roman von euch zu hören.
Gott.
Welcher ist denn euer Lieblingsvampirfilm?
Film.
Film, also Spielfilm.
Ja.
Kennst du einen Vampir-Kurzfilm?
Da kann ich. Ja, es gibt einen. Ja.
Es gibt alles von Vampiren.
Okay, ich nenne Interview mit einem Vampir.
Tobi?
Interview mit einem Vampir.
Richard?
Echt?
Ja.
Also bei mir ist Bram Stoker's Dracula mit Gary Oldman von Coppola.
Ey, bei mir ist es auch Interview mit einem scheiß Vampir.
Alter,
ey,
der Film ist
was so geht denn gut ab?
Der ist fantastisch.
Ja, der ist so super, aber ich...
Brad Pitts internationaler Durchbruch.
Ja.
Den habe ich mir in Vorbereitung auf die Folge vor ein paar Tagen auch nochmal angeguckt.
Der ist herrlich, so gut.
Der Film ist großartig.
Alter, der ist so langweilig.
Das soll jetzt nicht heißen, dass ich den nicht mag, aber ich finde den auch toll, aber es ist nicht mein Lieblingsvampirfilm.
Der hat ja sagenhafte Längen, aber das macht so viel Spaß, dem da einfach beim Vampir sein
zu können. Und bei diesem Konflikt, dass das eigentlich gar nicht sein will, da hatten wir es wieder mit, er saugt ja notieren. Dann hier Pudel. dann Kirsten Dunst halt in einer ihrer ersten Rollen als Kind, was dann sozusagen ein Kind wurde gebissen und sie wird nicht altern und das macht sie dann
quasi, wo sie Möpse sieht und völlig ausrastet,
weil sie niemals erwachsen sein. Also der Film ist.
Ihr alle kennt ja Nosferatu, oder?
Ja.
Ja, klar.
Das ist vielen Leuten nicht so bewusst, aber wir Deutschland waren in den 20er und 30er Jahren eine riesige Kinonation, also wir waren damals echt heftig dabei.
Das und erste als meinst, Kino zählen, also als Kinotheater zählende Kino wurde am 1.11. irgendwann 1903 oder sowas um den Dreh in Deutschland, in Berlin eröffnet.
Damals auch noch.
Das weiß ich auch nur, weil ich am 1.11. Geburtstag habe.
Damals auch noch, wenn ich kurz cool schalten darf, nicht Kino, sondern der Kinomatograph.
Genau, der Kinomatograph.
Ja, also Nosferatu ist ein deutscher Film, 1922, Nosferatu Stummfilm.
21.
Nee, 22.
Nein, 21.
Muss ich das jetzt wirklich googeln?
Ja, du hast vorhin schon falsch gelegen bei deinen Notizen, du Nase.
Nosferatu, 1922.
Was? Ich habe 21 gefunden.
Echt?
Vielleicht ist er 21 produziert worden.
Die willkommen haben ja bei den Kack- und Sachgeschichten.
Ist ja also um 1920 ja. Auf jeden Fall.
Ein Film des deutschen Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau ist übrigens eine nicht autorisierte Adaption von Bram Stokers Dracula.
Deswegen wurden alle Namen geändert. Und weißt du, warum sie ihn Nosferatu nennen mussten?
Weil die Rechte nicht hatten.
Also genau.
Die Familie von Bram Stoker, die den Hinterbliebenen, haben ihm nicht die Rechte zugesprochen.
Und er war halt eben noch keine 70 Jahre tot. So wie heute.
Ja. Mhm.
Wusstest du, dass Friedrich Wilhelm Murnau mal von John Malkovich gespielt wurde?
Ja.
Wie heißt der Film? Den hab ich
mit
gesehen.
Mit Willem Dafoe, Max Schreck ist.
Genau, wie heißt der Film?
Shadow of the Vampire.
Den hab ich mir vor ein paar Tagen
erst reingezogen.
Fantastischer Film.
Shadow of the Vampire erzählt die Geschichte des Films Nosferatu,
und dass wie der gedreht wirklich wurde. Wirklich ein Vampir war.
Und Willem Dafoe, eine seiner echt abgefahrensten und aber auch besten Rollen, spielt Nosferatu.
Ja, aber wirklich.
Er macht's ja noch geiler. Er spielt Max Schreck. Ja. Der Nosferatu spielen muss.
Also in diesem Film hat man die Geschichte am Filmset, wie dieser Film Nosferatu entsteht. Und der Nosferatu-Darsteller Max Schreck, gespielt von Willem Dafoe, wird halt eingeführt als mega harter Method-Actor. Also ihr werdet den Schauspieler am Filmset nicht ohne seine Kostüme und ohne die Schminke sehen. Er ist immer in der Rolle. Ja? Und der Film lässt bis zum Schluss offen, ob er nicht ein wirklicher Vampir ist. Und es ist keine Komödie, es ist wirklich Drama, aber er hat trotzdem lustige Momente, ob es beabsichtigt oder unbeabsichtigt ist. Ultra geiler, kranker Film. Shadow of the Vampire.
Wann ist der Film?
Bitte?
Und wann ist der
2000. Kann man sich echt mal geben.
Ich hatte den auch nicht auf dem Schirm und
habe den
jetzt bei den Recherchen gefunden.
Norbert Skrovanek uns damals empfohlen. Ich habe mir den deswegen angeguckt. Ein fantastischer Film.
Ja. Herrlich. Ich fand den auch super.
Nosferatu, um das nochmal kurz einzuwerfen, wenn wir jetzt gleich viel über Filme reden, dieser Film gilt tatsächlich als erster Horrorfilm, als Begründer des Genres Horrors.
Ja. Und vieles von den gestalterischen Mitteln des Films gibt es bis heute noch.
Film war tatsächlich damals finanziell ein absoluter Flop und wurde von den Kritikern zerrissen. Die haben das einfach nicht verstanden, was da abging. Die Produktionsfirma ging instant pleite, nachdem der Film rauskam. Aber ist heute einer der absoluten Klassiker der Kinogeschichte.
Wo man auch wieder sehen kann, die ungerechtfertigte Macht der Kritiker dann, ne? Mhm. Und ich sag's, weil ich selber auch als Kritiker gearbeitet habe.
Also, und wurde er mit Kinski dann quasi...
Oh ja, oh stimmt. Oh,
quasi neu verfilmt.
1978 gab es ein Remake mit Klaus Kinski als Nosferatu. Und den Film finde ich sagenhaft scheiße.
Der ist richtig scheiße. Das Ding ist, Nosferatu ist auch scheiße. Man muss ihn halt in seiner Zeitgeschichte in sehen. Zeit, dann ist er fantastisch. Also, aber ein Film wie Nosferatu, der nun mal aus heutiger Sicht echt total dämlich ist, nochmal zu remaken, endet natürlich in einem total dämlichen Film.
Es ist, ja, auch, das ist ja, so, noch mal
The Great Train Robbery, das Ding der Filmgeschichte. Ja. Wenn du den heute neu verfilmst, bist du wie in dem Originalfilm nach 8 Minuten ja, oder so fertig und der Film ist scheiße.
Hier wie Birth of a Nation oder so.
Ja, Birth of a Nation, mega rassistischer Kackstreifen.
Wer übrigens, kleiner Tipp nur gerade, wer sich hier Nosferatu Phantom der Nacht, heißt ja komplett, mit Kinski von Werner Herzog angucken möchte, den gibt es gerade bei Amazon Prime.
Genau, richtig. Ja. Da haben wir vorhin vor der Folge, als wir uns getroffen haben, hier ein paar Szenen angeguckt. Und Klaus Kinski ist halt wirklich wie dieser Nosferatu-Vampir gestylt und das sieht auch ganz geil und gruselig aus. Aber immer wenn er das Maul aufmacht,
ist er Klaus Kinski.
Immer wenn er spricht, ist er Kinski und du wirst dann immer voll aus der Immersion rausgerissen.
Stellt sich jetzt die Frage, ob Kinski nicht wirklich ein Vampir ist.
Kinski war ein Arschloch.
Vieles dafür. Das würde vieles erklären.
Ja. Moment, Kinski ist ein Arschloch. Er hat Dracula gespielt. Heißt das jetzt, Dracula ist ein Arschloch?
Gut, jeder, Freunde. Der Dracula mal gespielt hat?
Warte, oder hat Dracula.
Oder hat Coppola nochmal gespielt?
Oder hat Dracula nochmal Kinski gespielt? Gary Oldman.
Gary Oldman. Was hat Hopkins? Hopkins hat
Van Helsing. Anthony Hopkins, ne? War Van Helsing.
In Bram Stokers Dracula.
Keanu Reeves als. Der Typ, dessen Name ich immer vergesse. Die eigentliche mehr oder weniger Hauptfigur von Dracula, ich vergesse immer den Namen von der Figur. Parker.
Irgendwas mit Park.
Danke, weil Schaum. Nina und Van Helsing und Dracula viel spannender sind als die Hauptfigur.
Wir kommen jetzt, Claude. Du bist schon ungeduldig.
Wir kommen zu den Eigenschaften der Vampire.
Die dunklen
Gaben. Die zentralste, Richard zerreißt seine Notizen gerade.
Ja, aber einfach nur, weil ich gekleckert habe und kein Tempo gerade zur Hand habe.
Richard verleppert Bier und saugt es mit den Seiten seiner Notizen auf.
So, also Freunde, nicht meiner beschriebenen Notizen.
So viel zum Thema Richards geistiges Eigentum.
Die zentralste.
Das reicht gerade zum Bier aufwischen.
Wie wir, Leute.
Sag ich mal, was ich früher mit meinen Klassenarbeiten gemacht habe.
Die zentralste Eigenschaft der Film- und Fernsehen- und Literaturvampire, wie wir sie heute kennen, ist mit Sicherheit das
Blutsaugen.
Witzigerweise ist das Blutsaugen eigentlich nicht Bestandteil des klassischen mythologischen Vampirs von früher, sondern das wurde tatsächlich wohl hauptsächlich von den Romanen und Filmen etabliert und eingeführt.
Eben von Bram Stoker. Mhm. Also der hat das Ding, also es, wie gesagt, es gab, das hatten wir ja bei der Story vorhin schon, es gab immer mal wieder, gerade aus dem Balkanraum, Vampirmythen, die eben das Blutsaugen beinhalteten, oder eben aus dem Aztekenbereich, ne, da wo die Vampirfledermaus eben auch herkommt, aus Südamerika, da gab es das, aber war nicht zwingend notwendig. Hm. Aber eben das Aneignen, das so von Leben Lebender, das war schon
dieses Raubtiermäßige.
Wobei, ja. Wobei in der heutigen, oder dann in der Filmwelt, die saugen ja
Dracula ist einfach.
Das hat keinen Grund jetzt, um irgendwie das Leben der anderen
auszuprobieren. Dracula und Vampire. Das
ist wirklich einfach nur, ich muss was.
Ja, ja, aber, ja gut, aber eben diesen Faktor jetzt übertragen gesehen, ist ja eben, ne, also das Leben zu nehmen, um Leben zu erhalten.
Ey, aber ist euch mal aufgefallen, Dracula und Vampire generell sind einfach nur Punks. So voll die Zecken.
Ja, finde ich interessant. Wir kommen später noch zum parasitären Verhalten bei der Biologie der Vampire. Hier, ja. Wir haben auch Hörerfragen im Vorfeld der Folge bekommen. Hörer Serpent, der vorhin uns ja schon empfohlen hat zu saufen, hat auch bei Facebook kommentiert. Und zwar haben Vampirzähne.
Dankeschön dafür.
Er fragt: Haben Vampirzähne eigentlich einen Strohhalmeffekt? Stell mir das schwer vor, das Blut zu trinken, wenn die Zähne in der Wunde stecken.
Oh, das ist eine sehr gute Frage. An dieser Stelle muss man.
Lass doch einen Kenner kurz reden, ja.
Also, wie ist das denn wirklich, Claudio?
Also es ist so. Die Zähne sind quasi der Flaschenöffner. Ja? Also man, man sticht die Zähne rein.
Das heißt Blut also, fließt, wenn ich jetzt prinzipiell als Vampir einen Menschen beißen würde, dann würde ich meine Zähne anlegen und danach macht's.
Ganz genau. Also man saugt das Blut natürlich nicht durch die Zähne, sondern die Zähne saugt man rein, damit überhaupt eine Wunde entsteht. Das Blut fließt dann quasi automatisch in den Mund rein und man kann es saugen.
Aber ich finde, die Kritik des Hörers ist hier durchaus berechtigt, denn die hauen die Zähne rein, flump, machen das Loch. Der Zahn steckt ja dann aber in der Wunde. Das heißt, eigentlich realistischer wäre es, wenn der Vampir erst reinbeißt, dann den Mund nochmal wegnimmt und nochmal seine Lippen draufstülpt, um zu saugen.
Ja, aber du darfst ja die Wunde.
Das mit deinen Lippen aber auch machen.
Du darfst dir ja die Wunde nicht nur als ein Rohr vorstellen, in dem dann der Zahn steckt und deswegen kann ich es raus, sondern wenn er das aufbeißt, ist ja quasi alles da.
Du meinst, der zerstört die
voll. Zähne rein, also gerade in älteren Darstellungen von Vampirwissen sieht man ja.
Ja, das kann man so abbeißen, richtig.
Ne? Nee, eben das nicht, sondern wie er nur die Zähne reinsteckt. Das ist ein Quatsch. Wie er nur die Zähne reinsteckt. Und da ist das wirklich schon naja, schwierig, sag ich mal. Aber da wird auch sehr oft dieses Saugen danach dargestellt. Mhm. Also, dass die Zähne vielleicht noch drinstecken, aber er anfängt zu saugen.
Oder dass sie halt nochmal, dass sie halt nochmal nachsetzen, dass sie halt wirklich reinbeißen, so richtig mit den Zähnen vorweg reinbeißen und danach noch so ein bisschen absetzen und dann du dieses typische hast, gerade wenn du dir auch jeder kennt, dass wenn er sich einen Finger geschnitten hat, dass du halt das mit deinen Lippen umschließt und dann da dann dran rumsaugst, dass die das halt so machen. Also erstmal anstechen und dann lostrinken.
Im gerade beschriebenen Film Shadow of the Vampire, da saugt am Ende des Films Willem Dafoe als Nosferatu oder als Max Schreck, saugt der einer Frau am Hals und während er das macht, massiert er mit seinen widerlichen, länglichen Händen ihre Titte.
Ja, weil
wollte
wir wissen,
wollte ich nur so reinwerfen.
Weil wir wissen, wenn du die Brust massierst, schießt Blut in den Hals. Aus rein biologisch.
Woher kam das, dass man nur Jungfrauen, dass Vampire nur Jungfrauen?
Für Morphologie.
Hat das einer herausgefunden?
Also ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass Mina in Dracula als Jungfrau bezeichnet wird und eben Dracula das Ding in Sachen Vampirgeschichte ist. Ja. Also der bekannteste Fall der aktuellen Geschichte für Vampir beißt Frau ist Dracula beißt Jungfrau.
Mhm. Also Jungfrauen sind ja in der Mediengeschichte wirklich nichts Neues.
Und noch was, mir fällt noch was ein. Ja? Das habe ich nicht regissiert, das denke ich mir gerade aus. Jungfrauen galten ja früher, galten früher als rein. Also das Reinste, was man sich vorstellen kann, war eine weibliche Jungfrau. Mhm. Ja? Und natürlich ist reines Blut und gerade unschuldiges Blut für etwas Böses wie einen Untoten, wie ein Vampir von Satan erschaffen, wie er nachher als das Christentum einzog. Der Duktus war, ist natürlich das Kraftvollste, was du dann zu dir nehmen kannst. Und auch und vor allem auch das Gemeinste und Fieseste und Böseste, was du zu dir nehmen kannst.
Ich habe auch zu diesem ganzen Blutsaugerthema, das hatte ich ja eben gerade auf dem Balkon nochmal erzählt, ich habe da ein Video drüber gesehen, wo einer auch auseinanderklamüsert hat, wie gut ein Vampir eigentlich anatomisch aufgestellt sein muss, um überhaupt erstmal was zu treffen, damit er da überhaupt lange dran saugen kann. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fand es bei den Vampirfilmen immer ziemlich lustig, auch wenn die in den Hals beißen, dann so ein bisschen saugen und dann fließt zwar das Blut und dann lassen die relativ schnell wieder fallen und die verbluten dann oder was auch immer. Ich fand das immer scheiße, weil ich mir aber dachte so, ey Leute, da ist doch noch eine ganze Menge drin. Kannst du ja doch satt trinken für Wochen quasi.
Ja, wenn du kannst satt bist du satt. Ja eben, wenn du dir 15 Kilo Hack kaufst, kannst du theoretisch auch 15 Kilo Hack essen.
Aber ja, aber du lässt es doch dann nicht, auf dem Küchenboden liegen, bis du dann mal sagst, oh, jetzt könnte ich mal wieder. Nee, du wirfst es doch.
Du machst Zweifel, hast du nie in einer Studenten-WG gewohnt?
Wie sind wir jetzt zu Hack gekommen?
Nee, aber jedenfalls, der hat dann auch gesagt, weil gerade wo die Vampire meistens reinbeißen, das ist ja so dieser Bereich zwischen dann Unterkieferknochen und Schlüsselbein. Dieser Halsbereich, an der Seite halt quasi. Und wenn du dort reinbeißt, ist die Chance relativ hoch, dass du halt keine, jetzt müsst ihr mich mal korrigieren, ich weiß nicht, was Blut zum Herzen pumpt und was ist tatsächlich.
Zum Vene wieder weg.
Ah, Vene wieder, genau. Also ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du halt eine Vene triffst.
Nee, logischerweise andersrum. Zum Herzen hin.
Achso, dann halt eine
Vene, weil damit die da gespeist wird.
Also, dass du eine Arterie triffst, weil die zum Herzen hinführt, ne?
Nein, die Vene führt zum Herzen hin, weil die Vene ist leer.
Was spüren Vampire? Die spüren das
Pochen. Okay, aber auf jeden Fall ist es halt das Ding so, die Chance ist halt relativ hoch, dass du eine Vene triffst. Ich versteife mich jetzt auf Vene, soll mich jeder korrigieren, bitte.
Das Ding ist, das dicke Teil, was aus der, also die Aorta, ne? Diese Hauptarterie aus dem Herzen.
Ja.
Das ist so das nahrhafteste.
Ja, aber da müssten sie halt in die Brust beißen und da kommen sie nicht hin. Wenn die halt quasi in diesen Halsbereich beißen würden, ist die Chance relativ hoch, dass die eine Vene treffen und quasi überhaupt kein Blut zum Trinken quasi haben. Eher wahrscheinlicher oder besser ist es eigentlich, wenn sie im Bereich des Kehlkopfes beißen würden, quasi so, dass sie den Kehlkopf komplett im Mund haben, weil da ist die Chance viel, viel höher, dass sie eine wirkliche Blutzirkulation erleben. Und gerade in diesem Bereich, wenn sie nämlich quasi so fest zubeißen würden, dass sie quasi, jetzt mal als Beispiel, den Kehlkopf zerbeißen würden, dann würden die richtigen Blutschwall abkriegen und dann wären die auf einen Schlag satt. Dann würden die so viel Blut aus diesem Bereich kriegen, wie nur irgend möglich.
Okay, zwei Dinge dazu. Erstens, in der Vene am Hals, der Druck ist genauso hoch, wie wenn, also alle Mediziner verprügeln mich jetzt eventuell, aber wenn ich das System des Blutkreislaufs richtig verstehe, müsste der ungefähr genauso hoch sein wie bei den Arterien. Mhm. Also das, was da rauskommt. Ich meine, schneid ja hier mal in den Hals. Das sollte man nicht machen.
Klar,
das Blut ist halt wie Sau. Und diese Theorie, also wenn das falsch nach der Theorie ist es ja falsch, dahin zu beißen. Würde aber
nee, was heißt falsch? Die Wahrscheinlichkeit, dass du halt wirklich eine gute Ausbeute quasi hast, ist geringer.
Würde aber voraussetzen, dass die Vampire nur Blut trinken, das auch Inhaltsstoffe wie die Dinge, die durch Blut transportiert werden, wie Sauerstoff, wie Zucker und so weiter.
Das wollte ich gerade sagen,
Nährstoffe ganz genau. Produziert werden. Wenn Vampire sich im mythologischen Sinne nur vom Blut als Lebenssaft ernähren, ist es scheißegal, ob die jetzt Arterienblut oder Venenblut
trinken, ja,
ob da jetzt Sauerstoff drin ist oder nicht, weil atmen können sie auch alleine, also müssen sie nicht trinken.
Ist aber die Frage, ob sie das halt brauchen, ob es so angereichert ist oder also mit Sauerstoff das angereichert, genau. Also verbrauchtes Blut oder wirklich
frisches Blut. Das würde das halt eben brauchen, nämlich voraussetzen. Ne? Also Vampire wären nur dann dumm in den alten
Filmen. Dann wären sie eigentlich am besten bestellt, wenn sie Leber beißen würden.
Genau, es ist nur dann wichtig, wenn man davon ausgeht, dass Vampire auch Sauerstoff brauchen. Nächste Eigenschaft der Vampire. Sie sind unsterblich.
Ja, nächste Eigenschaft.
Claudia, nee, warte, ich will noch ganz kurz, es gibt ja diese Form, mit der man einen Vampir töten kann, der Klassiker, der Holzblock.
Nein, es geht ja um
unsterblich,
Moment. Nicht um unverwundbar.
Dazu, wie man sie töten kann, dazu kommen wir
noch. Okay,
das reden, was angesagt ist.
Ja, okay, aber da gibt es trotzdem auch was, ein Vampir ist nur so, nee, warte mal, ist er so lange unsterblich, aber Unsterblichkeit ist ja ein Teil seiner Macht und ich glaube, laut Bram Stoker ist es ja so, dass das Dracula immer transsilvanische Erde mit sich mitführen muss und darin schlafen muss, damit er seine Macht erhält. Wenn er das nämlich nicht macht, dann wird er geschwächt.
Mhm.
Da stimmt. Könnte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Doch, das ist auch bei Nosferatu.
Ja.
Er ist quasi durch den Fluch ist er quasi an Transsilvanien und an sein Schloss gebunden. Und wenn er reisen, Schloss, ne, wenn er woanders hin möchte, er muss immer transsilvanische Erde dabei haben. Das siehst du auch in Bram Stokers Dracula, dass die Erde verladen.
Ich möchte noch einmal, weil wir gerade heiß am Diskutieren sind, ich möchte noch einmal betonen, dass es auch in der Mediengeschichte widersprechende Beschreibungen gibt.
Eine Menge.
Also es gibt hier kein richtig und kein gut. Wir zählen nur auf, was es gibt.
Fakt ist, Vampire sind unsterblich. Es gibt aber gewisse Mittel und Wege, wie dieser Fakt einfach
genau. Nicht also genau, sind sie sagen wir mal, untouched unsterblich.
Ja, genau, das Ding mit der Unsterblichkeit ist, dass es ein Unterschied zwischen unsterblich und unverwundbar.
Sie altern nicht.
Das finde ich am besten.
Das liegt aber logischerweise in der Natur der Sache. So, wenn du untot bist, wenn du eine wiedererstandene Leiche bist, ein Wiederkehrer bist, dann bist du erstmal schon mal nicht biologisch im Normalfall.
Ja.
Weil sonst wäre es irgendwann schräg oder ziemlich Science-Fiction-mäßig. Und bist du ja schon tot. Also diesen Moment des Verfalls, diesen körperlichen Verfalls, den hast du ja schon hinter dir.
Mhm.
Und ab dem Zeitpunkt bist du ja künstlich, ob jetzt magisch, wissenschaftlich, wie auch immer, zum Leben erweckt. Das heißt, dass die meisten biologischen Faktoren außer Kraft gesetzt sind. Vermutlich. Was also unter anderem lässt der Vampirismus dazu schließen, weil vom Vampir, von Blut kann man, da kommst du jetzt mit Sicherheit gleich zu, sich auch nicht ernähren. Das ist einfach nicht möglich.
Also ich finde das ganz spannend, gerade meistens wird das mythologisch erklärt. Das ist Magie,
genau.
Das ist irgendwie durch Satan und das Böse und so weiter. Es gibt auch Vampirfilme, wo das so wissenschaftlich, Science-Fiction-mäßig versucht wird zu erklären, ja, dieser Standardscheiß, halt Virus, bla 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 und so weiter. Aber meistens wird es mythologisch erklärt. Also es ist Magie und es ist so.
Genau, aber Vampire sind ja nicht tote Menschen. Vampire sind ja nicht, tote Menschen, wenn sie gestorben sind, werden nicht automatisch zu Vampiren.
Selbstmörder schon.
Ja. Vampir, wie wird man ein Vampir? Man wird von einem Vampir gebissen und wird selbst zu einem.
Das ist dieser Virusgedanke, ja.
Oder man wird als Vampir geboren.
Das ist der Twilight-Gedanke.
Was ich auch ziemlich lustig finde, weil allein dieses Paradoxon, ne? Du wirst tot geboren.
Ja, das ist ja bei Twilight so ein Riesenthema.
Ja, das ist mega dumm.
Das ist nicht. Also, ich möchte an der Stelle jetzt mal. Ich habe die Twilight-Bücher gelesen. Ich fand die auch gar nicht so schlecht. Bin ja jetzt aber kein Twilight-Fan.
Tobi, manchmal nur Tobi, du gerade hat sich das angehört wie Toilettenbücher.
Achso. Ich habe die Twilight, die Schrägstrich-Toilettenbücher.
Wir haben Zeit, Tobi. Wir haben Zeit.
Ich habe die Twilight-Bücher gelesen. Ich habe die Filme alle gesehen. Ich bin kein Fan, auch wenn es anders klingt. Ich finde die schon ziemlich doof, auch wenn die ihre guten Momente hatten. Allerdings darf man nicht per se sagen, dass die scheiße sind, weil das ist nicht wahr.
Doch.
Nein, das ist nicht wahr. Und wir können uns gerne morgen Abend hinsetzen und Twilight gucken und zusammen lesen. Nee, und ich werde dir aufzählen, warum das nicht der Fall ist.
Es ist eine Romanze gespickt mit einfach Vampir.
Im Prinzip
wir kommen doch zu Twilight bestimmt.
Im Prinzip ist das, und jetzt werden mich Hardcore-Twilight-Fans, weil wie gesagt, ich bin keiner, aber Kenner nun mal, Lünchen, aber das ist im Prinzip die Geschichte, dieselbe Geschichte wie Dracula aus einer anderen Perspektive und dass der Vampir am Ende gewinnt.
Oh, ich fand Twilight, ich muss zu meiner Schande gestehen. Werwölfe, oder?
Ja, in Twilight 1 auch nicht.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hab angefangen, Bücher zu lesen, aber ich fand sie mega langweilig.
Ganz kurze Frage, wollt ihr jetzt wirklich kurz über Twilight
nein,
reden?
Wenn ihr nein, wollt,
können Twilight, wir das machen, Twilight, aber nee, eigentlich waren wir bei was anderem.
Ich bin dafür, dass sagen, du bitte das Twilight-Gebäsche und das Gehate bitte ans Ende der Folge packen.
Nein, das ist das, was ich dir sagen wollte. Fred hat gesagt, wir sollen das nicht machen. Und man kann so ein Riesen-Hype-Buch nicht vollkommen ignorieren, wenn es um das Thema Vampire geht.
Ja, natürlich.
Weil du kannst auch sagen, so wie ich das vorhin gemacht habe, ich fand Nosferatu auch scheiße.
Alter,
ich kann Nosferatu trotzdem nicht ignorieren.
Du hast ja auch vollkommen recht. Ich habe ja sogar ausgearbeitet, was von Nosferatu bis Twilight, was dahin eigentlich geführt hat, dass sie mittlerweile leuchten.
Die Emotionen kochen wieder hoch hier bei den
Klassen-Geschichten, Leute. Hat die auch dieses Quietschen immer? Oder
spielen? Ja, ich habe das gerade auch gehört.
Was für ein Quietschen? Ja, das ist Xiaomi, der hier.
Das ist unser Kameramann, Xiaomi. Was gehen da für biologische Prozesse in dir ab,
Xiaomi? Nee, das ist sein Ringlicht.
Ach so.
Ringlicht? Der hat so ein geiles Ringlicht um das Objektiv seiner Kamera. Leute, nächste Eigenschaft der Vampire. Unmenschliche oder übermenschliche Kräfte.
Die sogenannten dunklen Gaben.
Was, warte mal. Unmenschliche, was meinst du denn jetzt? Pro oder Contra?
Also Vampire sind halt oft sehr schnell und sehr stark.
Dann gibt es ja verschiedene. Es gibt das noch in Nebel verwandeln, in Wölfe verwandeln, in Fledermäuse verwandeln.
Sie haben übernatürliche Kräfte.
Ja. Übernatürliche Kräfte.
Aber auch nicht immer.
Ne? Nimm mal einen Vampir, der das nicht hat.
Es gibt auch, also, oh scheiße, mir fällt gerade spontan kein Film ein, aber es gibt auch, das sind zwar eher weniger, aber es gibt auch Erzeugnisse, wo Vampire eher wie normale Menschen dargestellt werden, nur dass sie Blut saugen.
Blade.
Warte, ich.
Blade 1.
Xiaomi zeigt gerade auf die DVDs, die hier auf dem Tisch liegen. Wir haben zwei so Trash-Filme hier auf dem Tisch liegen, DVDs. Einmal Dracula jagt Minimädchen, was auch immer für ein Scheiß das ist. Und Die Stunde, wenn Dracula kommt. Ist das ein Porno, Xiaomi?
Er ist so lala. Ich guck
mit den Schultern.
Also jetzt mal kurz.
Erotik. Also da ist der Vampir sehr Mensch, also ohne
Superkräfte. Ich wollte mal ganz kurz fragen, ist es dieser Frauenvampir-Film?
Nein.
Nee, dann ist das nicht.
Jetzt mal kurz zurück, bevor ich jetzt als Idiot dargestellt werde, sondern höre, Blade 1, da haben die keine Superkräfte, oder? Korrigiert mich.
Natürlich, der Heilungsfaktor.
Heilungsfaktor.
Danke. Heilungsfaktor, sie sind super schnell, sie können mega hoch spielen, natürlich.
Ja, super schnell.
Die sind stark, sie sagen auch immer, Blade hat alle Vorteile, außer keine ihrer Nachteile.
Ja.
Ja, wir super.
Weil ist ja der Daywalker.
Nosferatu hat auch keine Superkräfte. Aber du hast ja, also bei Dracula hast du zum Beispiel diese Renfield-Geschichte, also das fängt bei Dracula selbst ja schon an.
Du meinst Renfield.
Renfield? Renfield heißt ja bei Leslie Nielsen, ne? Mhm. Renfield oder wie auch immer. Also dieser Anwalt, der da zu dem
Schloss kommt. Ja, der ihnen helfen soll mit den Immobilien.
Den er dann ja praktisch so hypnotisiert, wenn man so will. Was super häufig in der Literatur vorkommt, ist das, oder auch in Filmen vorkommt, dass Vampire das können, Menschen beeinflussen, also Gedankenbeeinflussung, Telepathie.
Ja, verführen, hypnotisieren, verführen. Etc. Das erste Mal tatsächlich filmisch übrigens aufgekommen bei Christopher Lee, weil der hat immer, wenn er das gemacht hat, hat er so rote Augen immer bekommen.
Genau, und zum ersten Mal filmisch aufgekommen ist es logischerweise bei Bela Lugosi, als er Renfield verführte. Nee,
noch nicht, tatsächlich. Da konnte er das noch nicht.
Aber das hat er auch gemacht.
Ja, aber das ist richtig, dass das erste Mal quasi als quasi so eine Art Superkraft dargestellt wurde, war durch Christopher Lee, weil der hat immer so rote Augen gekriegt.
Genau, dargestellt, aber vorher, vorgekommen ist es schon vorher.
Nächste Eigenschaft von Vampiren.
Ja, warte mal, mit den dunklen Gaben sind wir noch nicht durch, weil da gibt es mega viele interessante
Dinge. Ja, aber ganz ehrlich, Tobi, es gibt 10 Millionen Vampirfilme, wir müssen auch nicht alle jetzt aufzählen, oder?
Also ich kenne zwei Medien,
tut mir leid, Tobi, jetzt hat er gerade total beleidigt.
Es gibt zwei Medien, wo sie das sehr schön eben aufnehmen.
Mach doch einfach weiter. Lass doch Tobi reden, mach einfach weiter.
Nee, die zwei mache ich jetzt. Es gibt zwei Dinge, wo sie sehr schön aufnehmen.
Nee, Alter, Tobi, ich rede jetzt einfach hier einen Satz dazwischen.
Diese Folge entzweit uns.
Das meine ich
jetzt voll Folge ganz,
weil es gibt wirklich zwei schöne,
Rhabarbersaft und Erdbeerjoghurt, viele verschiedene Sorten.
Zieh nicht mein Mikro raus. Ich erzähle dir das einfach. Weil, wo das explizit thematisiert wird, dadurch finde ich das sehr interessant, weil die eben, ich soll wirklich aufhören zu reden. Ihr guckt mich gerade
an. Du guckst mich interessiert.
Tobi, Claude finde ich gut.
Komm doch mal ganz schnell zum Punkt jetzt.
Also, du Arsch. Diese zwei Medien. Es gibt super viele, aber die zwei finde ich sehr interessant. Das ist einmal Blood Omen, das sind die, das ist eine Spieleserie, also Games, ne, für die, die das nicht wissen. The Kane Legacy oder so, Legacy of Kane oder so nennen die sich, also mit Soul Reaper und so weiter. Und eben bei Blood Omen spielt man diesen Kane, ist ein Vampir, und da kannst du innerhalb des Spiels diese dunklen Gaben eben skillen.
also erlernen. Mhm. Und die begründen eben alle auf verschiedenen, oder sind geklaut aus verschiedenen Mythologien, wie zum Beispiel sich in Nebel verwandeln, wie sich in Fledermäuse verwandeln, super stark werden, super schnell werden und so weiter. Da wird das als Dunkelgaben betitelt. Und so ähnlich wird es auch betitelt in eben Twilight, die das sehr schön auseinander oder beziehungsweise benutzen, dass jeder einzelne von diesen leider sehr bescheuert dargestellten Vampiren eine eigene Fähigkeit hat. Dass auch super viel aus alten Mythologien geklaut ist, was Vampire alles können. Also du hast zum Beispiel die Hauptfigur, dieser beknackte Edward da, der kann zum Beispiel Gedanken lesen. Was Dracula im Prinzip auch konnte, oder nicht lesen, aber zumindest manipulieren konnte. Dann hast du Leute, die in die Zukunft gucken können. Du hast Leute, die super stark sind, Leute,
das
die
wird,
super schnell sind, die
das
Blitze
wird
schießen
bei
können.
Bei Interview mit einem Vampir angedeutet.
Da wird das nämlich auch, genau, dass die unterschiedliche Fähigkeiten eben haben. Mhm. Also jeder Vampir hat seine eigene Fähigkeit, das haben die bei Twilight sehr schön, wie gesagt, gemacht. Oder eben bei Legacy of Kain, dass die das erlernen können, die unterschiedlichen Mächte, je nachdem wie stark
die alt sind. Aber wenn man jetzt irgendwie einfach ein 0815 Person auf der Straße fragen würde, Eigenschaften von Vampiren, wir sind uns einig, diese dunkle Gaben, das waren Blutsaugen, würde jeder nennen. Es würde jeder sagen, dass sie kein Spiegelbild haben.
Wo habe ich nicht gefunden, wo das herkommt.
Wo wir zur nächsten
Spiegelbild. Ja, genau. Claudio geht über zur nächsten Eigenschaft von Vampiren. Sie haben kein Spiegelbild.
Wie rasieren sich Vampire?
Ich glaube, ich weiß, wo das herkommt. Das ist meine Vermutung.
Nee. Du weißt doch, gepflegte Vampire treffen sich paarweise und rasieren sich gegenseitig.
Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch eins kurz off-topic sagen. Hört ihr Fest und Flauschig? Hier der Podcast mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ja.
Tobi, du erinnerst mich manchmal ein bisschen an Olli Schulz. Weil du,
das habe ich schon mal gehört.
Ja, weil du hast so viel zu sagen und du hast so viele Ideen in deinem Koffer. Du schaffst es nicht, das in drei Sätzen irgendwie zu komprimieren und rüberzubringen. Oh, wann soll ich denn jetzt atmen? Und du willst alles irgendwie... weißt du, wie ich meine?
Ja. Wie gesagt, das habe ich schon mal gehört. Ja, okay. Entschuldigung, hier ist viel drin, da muss viel raus.
Komprimieren. Infos komprimieren. Spiegel. Ich glaube, ich weiß, woher das kommt.
Ja.
In vielen Kulturen ist es heute noch so, dass die Menschen sehr ungern sich fotografieren lassen. Also gerade im, korrigiert mich, ich glaube, ist es im arabischen Kulturkreis so?
Indianer.
Ich glaube, es ist in vielen Kulturkreisen so.
Ich wollte gerade sagen, weil ich kenne solche Geschichten auch aus dem Russischen.
Leute, es gibt viele Kulturen, wo die Leute nicht möchten, dass man sie fotografiert.
So sagte Fred und schau, mir macht eine Fotoreihe. Ja.
Viele Leute möchten nicht, dass man sie fotografiert, und zwar aus einem alten Aberglaube. Die Leute denken, dass wenn man sie fotografiert, ihnen ein Stück ihrer Seele klaut oder dass man durch das Bannen auf Bild klaut man ihnen die Seele. Und Spiegel waren für viele Menschen gerade damals, wir reden hier über Spätmittelalter, Neuzeit, 17. bis 18. Jahrhundert, dass die Leute da, ich glaube, Spiegel waren für die Leute schon ein bisschen was Magisches.
Das war
Und der Vampir hat keine Seele.
Überleg mal, wie erschrocken du bist.
Ja, der Vampir hat keine Seele.
Hat kein Leben,
Deswegen wird er nicht im Spiegel reflektiert.
Aber darf ich mal kurz so aus physikalischer Sicht vollkommen unnötig, weil natürlich deine Lichtphotonen, die werden natürlich zurückgeworfen von der gespiegelten Oberfläche.
Reden wir jetzt wirklich über
die Physik? Nein, pass auf, ich kann das physikalisch widerlegen. Vampire existieren gar nicht, natürlich kann man die im Spiegel nicht sehen.
Ach so.
Das
sind aber alles, genau, so kannst du nicht beweisen, dass es hier halt nicht geht.
Nee, das sind alles irgendwelche schizophrenen Hirngespinste, die da
also
passiert
sind. Also Spiegel sind die Dimensionen unserer zweiten Welt.
Ach ja, was sieht man zwischen zwei Spiegeln?
Dem Photon ist es natürlich scheißegal, ob es von einem Vampir oder einem Menschen kommt. Das wird reflektiert. Weitere Eigenschaft von Vampiren.
Was kommt jetzt?
Ist denn der Vampir so mächtig, dieser Photon?
Ausgeprägter Sexualtrieb und ausgeprägte Verführungskünste.
Ausgeprägter Sexualtrieb.
Claudio, kannst
weil
du Claudio das bestätigen?
Sowas hat.
Ich kann das absolut bestätigen, beides.
Claudio, erzähl uns doch mal von deinem Sexualtrieb.
Es ist ein Fluch und es ist ein Segen.
Machst du Abstriche irgendwo?
Ja, es ist, dieser Trieb ist da und auch das...
If her age is on the clock.
Hier, Claudio, was glaubst du, woher kommt das mit dieser Sexscheiße?
Das gibt da Figur
schwierig.
Von... Ich glaube, das gibt einfach der Figur so eines Vampires, gibt es ein... was Gefährliches. Weißt du, was Schönes. Und ich glaube, deswegen, das passt einfach dazu. Wenn es irgendwie ein widerlicher Bastard wäre, dann wäre es ja nur unheimlich und wäre es ja nur ein Monster. Aber
genau, wenn der Buckelfips dann plötzlich ankommt und versucht geil zu dir zu sein, dann willst du dich.
Genau. Aber es gibt diese Verführung und dann die Beißen, es hat was.
Dieses
was,
Tierische.
Es hat was Tierisches, es hat was Animalisches. Es hat was, ja.
Der Pfeilgiftfrosch. Was? Ne? Okay,
Was?
Also das ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, in Twilight wird das ja schon gesagt, aber das ist eben halt auch so eine Grundidee des Ganzen. Bei der Darstellung des sexualisierten Vampires, was ja früher total unüblich war, so der Pfeilgiftfrosch oder verschiedene Pflanzen oder auch Oktopoden oder ähnliches, haben diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft, dass sie unheimlich gut, / lecker aussehen. Und wenn du toll aussiehst, wenn du lecker aussiehst für ein Tier und so weiter, dann gehst du darauf zu, dann gehst du dahin. Und dann schlagen die zu. Ja. Wie der Pfeilgiftfrosch, der giftig ist, wenn man ihn frisst. Wie verschiedene Pflanzen, die einfach wunderschön aussehen. Die Tiere kommen dahin, Mensch, da will ich was von ab. Und zack, fressen die. Also fleischfressende Pflanzen sehen fast immer toll aus. Deswegen gibt es ja auch viele Leute, die im
Haus Venusfliegenfalle.
Venusfliegenfalle zum Beispiel.
Ja. Obwohl die wunderschön, sehen unheimlich
wunderschöne
aus.
Pflanzen. Die sehen natürlich für uns Menschen unheimlich aus, weil sie aussehen wie ein Gebiss. Aber im Prinzip sind das schöne Pflanzen. Ja. Da gehst du halt drauf zu.
Ah.
Und dann nimmst du das und dann fasst du das an. Mhm. Und so eben funktioniert der Vampir nämlich, also ne, auf der einen Seite funktioniert der Vampir nämlich eben auch. Das ist Brad Pitt, das ist Tom Cruise. Der alte Tom Cruise, also der jüngere Tom Cruise. Der steht und einfach fantastisch aussieht. Natürlich geht man dann dahin, gerade als Jungfrau. Ja, also in dieser alten Idee, klingt jetzt sexistisch, weil ich alles erzähle, aber wir reden ja über Literatur.
Ja,
natürlich gehst du als Mina, ja, als die kleine reichen Tochter, / total behütete Jungfrau zu diesem spannenden Ausländer, der fantastisch aussieht, der majestätisch aussieht. Natürlich gehst du zu ihm.
Deswegen,
der hat schon gepunktet durch diesen Ausländer-Akzent.
Das wäre zu fressen kriegen. Stell dir mal vor, darum ist es ein Tom Cruise und Brad Pitt, darum ist nicht Dan Aykroyd und Kevin James Vampire.
Das Ding ist auch immer, die nehmen sich auch immer irgendwelche wunderschönen Jungfrauen. Überleg mal, die würden sich so eine fette Einsame halt irgendwie nehmen. Weißt du, so hier eher lieber widerlich als widerlich, ne? Aber wenn sie die dann aussaugen würden, die hätten ihren ganzen Körper voller Transfette einfach nur sie selber auch dahin raffen würden.
Von so einer
würden.
Kleinen, heißen Engländerin einfach
mega. Aber es hat noch einen Grund. In vielen Filmen ist es ja so, dass Dracula eine Frau hatte, die er über alles geliebt hatte, die hat er verloren.
Klassisches
und
Motiv.
Und jetzt sucht er über Jahrhunderte.
Und
jetzt sucht er über Jahrhunderte eben einen Ersatz. Wir kennen das aus dem Leben. Ja, die große Liebe hat Schluss gemacht, wir haben sie verloren, was machen wir?
Wir ficken die nicht.
Ich werde Vampir.
Ja. So lange, bis du eine neue.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich war so richtiger Predator halt quasi.
Das ist es halt. Er hat seine Liebe verloren und jetzt versucht er das irgendwie mit anderen Sachen zu kompensieren. Ja. Und bis er wieder mal eine findet.
Aber das ist auch dieses ganze Ding, das hat ja auch hier Bela Lugosi in Ted Brownings erster Dracula-Verfilmung von 1931, der hat das ja angeführt, weil die haben sich nämlich damals, die Produzenten als auch der Regisseur, haben sich als Vorbild damals nämlich Vlad den Dritten genommen, der ja nun mal adlig war, und die haben den sogenannten Gentleman-Vampir halt etabliert. Ja. Und davon ausgehend auch, in welcher Zeit dieser Film dann dann gezeigt wurde, wie gesagt 1931, Gentleman-Vampir, das erste Sexsymbol. Also ich habe so Begriffe gefunden, wie wirklich das erste wirklich geprägte Sexsymbol, weil Dracula halt auch immer halt total auffällig ist in Form seiner Kleidung. Er ist tierisch exotisch, er ist intelligent, er kann unglaublich gut Konversation machen.
Ja.
Also er ist einfach sehr eloquent.
Ja, im Teil dieser Verführungstaktik.
Er kann auch er spiegelt halt alles wieder, er spiegelt alles wieder, was für eine Frau quasi den Aufstieg in ihrer Stellung prophezeit quasi.
Gerade in der Zeit.
Ja, genau. Graf, der findet mich geil, der will mich haben, also gebe ich mich dem auch hin.
Aber ganz ehrlich, es ist ein geiler Typ, es ist ein exotischer Typ, es ist ein eloquenter Typ, es ist ein intelligenter Typ, der interessiert sich augenscheinlich mega viel für mich. Das ist, also ganz ehrlich, drehen wir das Ding mal um. Wenn ich eine Frau kennenlerne, die so ist, verhalle ich der auch sofort.
Ja, also das nennt man heutzutage einen Golddigger.
Ja,
ganz und sowas bist du offensichtlich.
Also, ja, also ganz ehrlich, das ist ja, das hat mit Sexismus nichts zu tun.
Was
ihr
jetzt nicht wisst, Tobias ist mit einer Psychologin zusammen, die prinzipiell mehr Geld verdienen wird als er.
Ja. nein, was ich meine ist, das hat mit Sexismus nichts zu tun. In den alten Geschichten waren es natürlich Männer. Es gibt viele Beispiele auch für Frauen in der Vampirgeschichte, die zum Teil älter sind als Dracula. Ist auch egal.
Du meinst aber nicht Blackula?
Aber dieser Verführungsgedanke, der ist ja alt. Und der macht auch super viel Sinn und es ist scheißegal. Wenn, also wie gesagt, wenn dieselbe Figur, wie Bela Lugosi damals gespielt hat, als Frau auftauchen würde, wäre das genauso reizvoll gewesen. Für irgend so ein verzogenes Söhnchen irgendeines Lords, der
ja, aber
noch nie
dann
was gesehen
dann,
hat, außer irgendwelche Hafendirnen.
Aber da musst du sehen, die hätte sich nicht irgendwelche Bauern quasi geholt. Weil,
das meine ich ja.
Ja, das wäre dann quasi schon wieder eine ganz große Eingrenzung, weil ein männlicher, zu der damaligen Zeit ein männlicher, adeliger, gut betuchter Mann, der kann halt alle haben. Der kann halt sowohl eine Prinzessin kriegen und dann da irgendwie
hundertprozentig rein.
Was streitet ihr denn eigentlich?
Wir streiten gar nicht. Wir kreisen gerade nur ein. Was bist du denn für ein Zuhörer?
Lass ihn mal reden. Wir reden weiter. Pass auf.
Es ist voll faszinierend für mich gerade, wie er über so einen einfachen Fakt wie Vampire sind Verführungskünstler, so eine Diskussion startet.
Ja, Fred, tut mir leid, worauf basiert denn bitte mein Single-Leben?
Also du hast mich tatsächlich gerade voll unterbrochen. Ich war gerade voll im Fluss. Ich habe völlig vergessen, dass hier im Mikro steht. So, deswegen Punkt. Ich bin gerade voll mit Richard in dieser Diskussion. Pass auf, ich muss die noch zu Ende führen. Das hatten wir aber schon. Nee, komm.
Ja, komm dann, lass den nächsten.
Fred hat sein Mikro.
Ja, so viel zum Ficken.
Nee, eins hab ich noch. Das ist aber wichtig.
Das hat er letzte Nacht auch
die Darstellung, gesagt. Die Darstellung, wie der Vampir beißt, ist innerhalb der Sexualisierung des Vampires unheimlich wichtig, weil es wäre wahrscheinlich deutlich einfacher, in die Pulsadern zu beißen, ihn die Brust aufzustechen und daran zu ziehen. Nein, es ist immer der empfindlichste und gleichzeitig der erotischste, weil empfindlichste Teil des menschlichen Körpers, der angegriffen ist. Das ist eben der Hals. Das
hat was Erotisches, ja.
Das hat immer was Erotisches.
Klar, meine, einer wäre
jeder von uns hat schon mal einen Hals geküsst oder hat schon mal einen Hals geküsst bekommen.
Und das Leute, kleiner Tipp, beißt mal in den Hals. Das
kommt genau, ja, genau. Ja, genau,
ist,
genau.
Ich stehe da auch total drauf.
Das ist einer der höchst erotischsten.
Was hast du willkommen beim Podcast Sexvergnügen.
Ja, das auf so. Mit das Niveau. Das ist einer der höchst erotischen Vorspielgeschichten, die es eben so gibt. Und gerade Fremden gegenüber. Wenn ein Fremder sich deinem Hals nähert, das ist super unangenehm. Oder eben derbe angenehm. Je nachdem, ne? Also, ob es jetzt ich bin als Frau oder ob es eben Richard ist als Frau.
Wenn ich meinem Hals nähert.
Fred, Stichwort Knoblauch.
Da hättest du eine ziemlich maskuline Frau neben dir, mein Freund.
Tobi und Richard, ich muss jetzt echt mal mit euch schimpfen. Ey, ihr hängt euch gerade an Details auf, die sind voll langweilig.
Also ich finde die nicht langweilig. Nee, mich haben die fasziniert, das würde ich nicht so.
Alter, kurzer Zwischenschrei hier von unseren Hörern, die verzweifelt im Chat nach Aufmerksamkeit ringen. Frieda, Hörerin Frieda schreibt, scheiß doch auf Tom Cruise, Brad Pitt ist der bessere Vampir in Interviewen mit einem Vampir.
Ey, und da
haben
sie
auch vollkommen recht. Haben sie vollkommen recht.
Haben wir nie was Gegenteiliges behauptet?
Nee, überhaupt nicht.
Also Brad Pitt in Interview mit einem Vampir ist
der Scheiß. Nee, sorry, Alter, Brad Pitt gewinnt halt bei allem. Da kann auch irgendwie, da hätte auch Sean Connery irgendwie der Vampir, der James-Bond-Vampir sein können, er würde trotzdem Brad Pitt gewinnen.
Das gründet wahrscheinlich darauf, dass ich vorhin sagte, Brad Pitt und Tom Cruise, als er jung war und heiß war. Nee, also Brad Pitt war immer schon heiß und Tom Cruise war mal heiß. Brad Pitt ist es immer noch.
Reden wir jetzt wirklich darüber?
Ja, nee, tun wir nicht.
Hörer Max.
Wir können uns höchstens darüber unterhalten, dass Keanu Reeves offensichtlich unsterblich ist.
Hörer Max schreibst, apropos dicke Vampire, kleine Film.
Nein, er kommt jetzt nicht mit Blubberella, oder? Von Uwe Boll.
Blubberella von Uwe Boll. Einer der besten Regisseure der
Welt. Boah, Max, ich hasse dich.
Eine fettleibige Vampirin, die Nazis tötet.
Oh, Max, ich hasse dich echt und sei dir bewusst, das hören hier 10.000 Leute.
Nächste Eigenschaft von Vampiren.
Dr. Uwe Boll, möchte ich kurz mal festhalten, der beste Regisseur unserer Zeit. Weiter.
Knoblauch. Vampire mögen kein Knoblauch.
Ja, da will ich jetzt kurz rein. Das will ich jetzt endlich mal erklärt haben. Warum, wer hat eine Erklärung dafür, warum Vampire allergisch oder sogar tödlich auf Knoblauch reagieren?
Ich hab eine Idee. Also.
Weil das ist ja voll die Luscheneigenschaft. Das ist so, wie als würdest du irgendwie jemanden, der auf Erdnüsse allergisch ist, die ganze Zeit irgendwie mit Peanuts bewerfen.
Ich meine, wie scheiße ist das, wenn du gegen Döner allergisch bist?
Gegen Döner?
Ja, hast du eine Gluten? Tzatziki und so?
Gluten?
Tzatziki. Tzatziki. Wie auch immer. Jedenfalls, in vielen antiken und auch vorantiken Kulturen war es so, dass dem Knoblauch an sich, aufgrund seines scharfen Geschmacks und vor allem seines strengen Geruchs, und auch, und das ist tatsächlich so, seiner zum Teil antibakteriellen Wirkung, von der sie damals aber noch nichts wussten, aber
Tobias festgestellt haben, der sich selber beschreibt, meine Damen und Herren.
Dankeschön. Aber eben festgestellt haben, dass es eben irgendwie heilend wirkt, also Knoblauch hat nun mal eine antibakterielle Wirkung, irgendwie Honig, aber aus anderen Gründen, haben die halt festgestellt, dass Knoblauch was Gutes ist. Ja? Auf der einen Seite, also wie gesagt, durch seine Wirkung, und auf der anderen Seite stinkt das, genau, stinkt das Zeug wie Sau. Mir ist scharf wie Sau. Ja? Also gerade wenn du ihn pur isst, also beißt man den Knoblauchzehe, das ist eine ziemlich unangenehme Erfahrung. Und sagte der Transsilvaner.
Moment, warte mal, du kannst Knoblauch essen?
Dazu kommen wir nachher.
Und deswegen wurde es in vielen Kulturen eben zum Verschrecken von bösen Geistern benutzt. Und zwar seit Jahrtausenden. Mhm.
Ach so.
Also das ist absolut nichts Neues. Das,
ach so, weil es einfach so die Wunderknolle quasi
war. Das war die Wunderknolle, Vertreibung von bösen Geistern, und da der Vampir oder da Vampir eben mit als ein böser Geist
identifiziert wird. Aber das funktioniert ja auch so laut Aberglaube mit vielen anderen ätherischen Ölen.
Warte mal, ich will mal ganz sagen, Claudio,
aber wussten die damals noch nicht, dass es ätherische Öle waren, dass sie alle gemeinsam hatten,
Tobi, was
sie benutzt haben.
Warte mal ganz kurz, ich will mal Claudio kurz fragen. Feiert ihr in Transsilvanien den Knoblauch?
Da meine Mutter Deutsch ist, kann ich Knoblauch essen. Ja.
Nee, aber jetzt mal wirklich so, in Rumänien wird in irgendeiner Art und Weise, weil, sorry, wenn der Mythos da schon mal herkommt, gibt es in irgendeiner Art und Weise, dass ihr die Knolle ehrt?
Nein.
Also in der transsilvanischen Küche Knoblauch?
Ja, absolut. Wir sind absolut Knoblauch verrückt.
Okay.
Also alles klar. Knoblauch, einsame Spitze.
Glaubst du, das hängt zusammen? Was so kulturell, ob das kulturell zusammenhängt? Also zur Vertreibung von bösen Geistern? Das ist ja nicht unüblich, dass das Nationalgerichte aus solchen Aberglauben oder sowas entstehen.
Das kann sein, keine Ahnung. Aber Knoblauch ist auf jeden Fall keins dieser Dinge, die pflockt durchs Herz, ja, das stimmt wirklich, aber an das Herz, wer würde dadurch nicht sterben?
Ein interessanter interessante Eigenschaft von Vampiren, die nicht so allgemein bekannt ist. Vampire wurden oft als stark neurotisch bezeichnet. Also kennt ihr Graf Zahl aus der Sesamstraße?
Ja.
Ein Nippel. Zwei Nippel, drei. Ich bin weg.
Das heißt, sie haben angeborenes OCD oder was?
Ja, also Vampire wurden halt oft in der alten Mythologie als neurotisch bezeichnet. Die haben irgendwie Zwangsstörungen. Und eine der Zwangsstörungen ist, dass sie Knoten lösen müssen. Wenn ein Vampir einen Knoten sieht, muss er ihn lösen. Und es
Ich habe auch noch nie gehört.
Ja, also ich habe das jetzt auch erst in den Recherchen gefunden. Ein Mittel gegen Knobläuche, sage ich schon. Ein Mittel gegen Vampire soll sein, dass du vor deinem Haus Seile mit Knoten aufhängst. Der Plan ist folgende: Der Vampir kommt an, muss diese Knoten lösen, und das dauert so lang, dass er da steht, bis die Sonne aufgeht, und dann krepiert er. Und vielleicht kommt daher auch diese Verbindung mit diesen Knoblauchknoten, die so rumhängen.
Das wäre halt so doppelt gemoppelt, ne? Also sowohl die Vertreibung böser als
die Knoten. Das wurde doch später so weit auf die Spitze getrieben, dass es dann halt wirklich auch, ich sag jetzt mal à la Blade, quasi silbergefüllte Kugeln mit Knoblauchessenz, und dass die dadurch einen anaphylaktischen Schock dann erleiden. Also liegt's gar nicht direkt an der Knolle, Knoblauch, an dem Gemüseknoblauch.
Ist das nicht so, dass Knoblauch auch das Blut, ist es nicht, dass es das Blut verdünnt oder sowas?
Nee.
Dass es Auswirkungen hat?
Das habe ich mich schon immer gefragt, warum Vampire allergisch, also quasi tödlich auf Knoblauch
reagieren. Ich möchte erst an der Stelle nochmal sagen, ich habe das vor 5 Minuten schon erklärt, warum das so ist. Können wir wieder zum nächsten Thema kommen?
Also ich habe, während ihr hier gelabert habt.
Du hast es quasi nur auf eine heilige Frucht hochgehoben.
Ja, aber so war es nun mal. Seit Jahrtausenden.
Richard unterbricht einem halt auch so gerne nach 2 bis 3 Worten, die man am Anfang des Satzes gesagt hat.
Hallo, ich bin, ja, da finde ich auch.
Wie gesagt, diese Folge entzweit uns. Diese Folge wird uns, die stellt unsere Freundschaft auf die Probe.
Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, das wäre bei der South Park-Folge so gewesen, beziehungsweise bei der Comic-Folge gewesen.
Ja, schon die Klappe ist ja gut.
Vampir, also ich hab mal kurz, während ihr gelabert habt, gegoogelt. Ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich belegen.
Er hat geknofelt.
Aber es wird hier relativ häufig in irgendwelchen Foren und so weiter als Tipp, wenn du um Fledermäuse halt, also ich rede jetzt nicht von Vampiren,
jetzt sei doch ruhig.
Um Fledermäuse und Insekten aus dem Haus rauszuhalten, soll man auch Knoblauch aufhängen. Wegen den ätherischen Ölen, die mögen das wohl nicht so. Ja. Gut, Leute, genug zum Knoblauch.
Knoblauch gegessen, riecht man das?
Toll, dann ist die Erklärung tatsächlich genauso langweilig, wie ich es erwartet
habe. Wir waren gerade schon beim Thema Fledermäuse, nächste Eigenschaft von Vampire, und das zählt irgendwie zu übernatürlichen Fähigkeiten. Sie können sich oft in Fledermäuse verwandeln.
Hauptsächlich.
Ja.
Es gibt natürlich auch andere Tiere, aber hauptsächlich verbindet man...
Nein!
Doch. Hauptsächlich verbindet man Vampire mit Fledermäusen.
Es gibt seltene Fälle, und zwar nicht... Es gibt seltene Fälle, wo sich Vampire auch in Wölfe verwandeln können.
Wann genau war das denn mal so?
In Wölfe, in Hunde, in alle möglichen
Leute, Tieren. Leute, die Vampirgeschichte und die Mediengeschichte über Vampire, die ist so umfangreich.
Ey, ich habe noch nie gesehen, dass ein Vampir sich in Hund oder in Wolf verwandelt.
Nein, weil du aber auch nur
Schau mir unser Kameramann
nicht gerade. Nee, ich habe auch gesehen? Bücher gelesen.
Es gibt gerade in alten Volks...
Bei Van Helsing.
Nee, Van Helsing in dem neuen Film mit Hugh Jackman, also in dem mit Hugh Jackman meinst du?
Nee,
da gibt's zwar Werwölfe, aber das hat nichts mit...
Underworld, da gibt's halt
Underworld. So
Hybriden, aber...
Ja. Lucana.
Das Ding ist, es gibt halt, also so in den Volksglaubengeschichten, ne, bevor der Vampir war, den Bram Stoker uns gebracht hat, war das halt... Da gab es halt nicht den Vampir. Da gab es Untote, da gab es blutsaugende Untote. Es gab nur Blutsauger, die auch zum Teil noch gelebt haben. Und davon gab es halt welche, die sich in Hunde verwandelt haben, die sich in Wölfe verwandelt haben, etc., etc. Ende der Geschichte.
Aber
und die konnten sich in alles verwandeln. Und Bram Stoker kam halt zum ersten Mal auf die Idee, das mit Fledermäusen direkt zu verbinden.
Und wie kam er auf die Idee? Ganz einfach, Fledermäuse sind nachtaktiv. Ja, Nachtwanderer quasi und sie saugen Blut. Also zum Beispiel.
Aber genau. Ich überlege auch gerade, ist das vielleicht auf die diese ganze Geschichte vielleicht gekommen, dass sie sich in Hunde zum Beispiel fallen, wegen der Flughunde?
Nein. Warte mal ganz kurz. Das ist aus einem ganz.
Was ist jetzt?
Warte mal ganz kurz hier. Hörer James schreibt erstens, vor Graf Zahl hatte ich als Kind auch immer Angst. Ja. Und er schreibt, ist euch Underworld cinematografisch zu flach? Antwort: Ja. Oder wäre das auch eine erwähnenswerte
Filmreihe? Ich muss dazu sagen, ich bin totaler Fan der Underworld-Reihe.
Nein, wir werden keine Folge über Underworld machen. Ich hasse die Scheiße. Nächstes Thema.
Ich bin Fan von Underworld, also aber es kommt doch später noch zur Sprache. Ich bin
zumindest ein Fan von Kate Beckinsale.
Jeder ist ein
Oder Kate Beckinsale in dem Fall.
Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus? Ich war gerade irgendwo stehen.
Ich weiß es nicht, aber ziemlich weiter war ich
kurz. Eine Sache bei den Fledermäusen. Halt die Fresse jetzt. Bei den Fledermäusen. Eine Sache bei den Fledermäusen. Warum Bram Stoker eventuell auf die Idee gekommen ist, geschenkt. Aber dass die nicht viel früher aufgekommen ist, hat, denke ich mal, einen großen Grund. Also klar, nachtaktiv und so weiter, schläft bescheuert und so. Aber das mit dem Blutsaugen. Ich vermute, dass es hauptsächlich daran liegt, dass blutsaugende Fledermäuse, und steinig mich bitte, aber ich glaube sogar ausschließlich in Südamerika vorkommen.
Genau, und den Fakt hatte ich hier als Notiz.
Das ist wahr, ne? Das ist die wirklich nur in Südamerika
vorkommen. Die Geschichte, dass Vampire sich in Fledermäuse verwandeln, kommt aus der südamerikanischen Kultur. Und das ist sehr spät erst bei uns angekommen.
Genau. Und ich glaube, dass Bram Stoker der Erste war, der das dann wirklich so richtig festgehalten
hat. Leute, ich habe mir das in meinen Notizen runtergeschrieben, Eigenschaften von Vampiren. Mhm. Ich habe mir das vorgestellt, wir arbeiten das so ab, aber bei jedem Punkt gerade wird ja gestritten. Echt krass. Nächster Punkt, Vampire sind nachtaktiv. Sie sind lichtempfindlich. In den meisten Filmen verbrennen sie oder zerfallen zu Staub bei Lichtkontakt.
Bei Sonnenkontakt.
Wenn natürliches
Licht. Bei Sonnenlichtkontakt, ganz genau, ja.
Künstliches Licht ist okay.
Da habe ich eine ganz.
Bei Nosferatu hat man das zum ersten Mal gesehen, da stirbt er am Ende durch das Sonnenlicht. Bei Bram Stoker, wenn ich mich recht erinnere, wurde er nur geschwächt
durch das Tageslicht. Bei Interview mit dem Vampir wurden die sogar erst versteinert und dann sind sie zerfallen.
Ja.
Das Ding ist mit dem Sonnenlicht. Bei Bram Stoker ist auch Herz, flockt durchs Herz und Kopf abschlagen.
Genau.
Ja.
Ich habe das mit dem, zu dieser Sonnenempfindlichkeit habe ich eine Sache gefunden, die ich ganz interessant fand.
Die sind einfach extrem blass.
Das kommt übrigens auch aus dieser Hund- und Wolf-Geschichte. Hunde und Wölfe, ist kein Geheimnis, dass die sehr klischeetechnisch sehr häufige Überträger des Tollwut-Virus sind. Und wenn du Tollwut hast, zeigst du 80% der Vampire Symptome. Also wirklich über irrationales Handeln bis hin zu Blässe und so weiter. Und eben auch Lichtempfindlichkeit, und zwar extreme Lichtempfindlichkeit. Je nachdem, wie stark die Krankheit bei dir ausgeprägt ist, bist du unheimlich lichtempfindlich. Und Tollwut war, wie jede andere Krankheit auf diesem Planeten im Mittelalter, absolut nicht erklärbar. Und das ist halt auch so einer der Begründungen der Grundlagen für die Darstellung eines Vampirs. Es ist eben die Erkrankung von Tollwut.
Ja, also dafür braucht man jetzt keine Facharbeiten zu lesen, um, glaube ich, sich denken zu können, wo das herkommt. Tageslicht, Sonne, heilig, Kreaturen der Nacht.
Ja, das sowieso, aber wie gesagt.
Ich finde es relativ witzig, dass man häufig in Filmen sieht, dass Vampire bei Tag irgendwo unterwegs sind und dann irgendwo in einer Scheune oder irgendwo zwischen den Blättern von einem Baum kommen so einzelne Lichtstrahlen durch.
Und dann können sie dann verletzen.
Und wenn die in den Lichtstrahl reingehen, dann fängt es an zu zischen.
Ja, vor allem, habt ihr Dark Shadows gesehen?
Ja, ich meine, UV-Licht wird ja auch reflektiert. Also wenn ich unter einem Baum im Schatten bin, dann im Hochsommer kriege ich auch einen Sonnenbrand, weil UV-Licht von allen Seiten kommt.
UVA und UVB-Strahlen.
Danke, Richard.
Ja, und welche halt Strahlen sind es? UVA oder UVB?
Hätten sie mal das Nivea Sunspray genutzt.
Ja, okay. Es ist halt totaler Mumpitz.
Naja, haben sie doch sogar ein Blade, da haben sie doch Sonnenblocker drauf, damit sie rausgehen können. Mega dumm.
Ich werde zum Daywalker, danke Nivea.
Gut, weitere Eigenschaft von Vampiren. Sie können die Wände hochgehen.
Natürlich. Sie haben, wenn sie lange keine Frau haben, viele Haare auf den Händen und können deswegen wie Spider-Man die Hände hochgehen. Nächstes Thema.
Die Hände hoch.
Die Hände hoch.
sieht man aber relativ selten, weil das ist irgendwie unsexy, oder?
Ja, es ist halt, man darf sich ja nicht vorstellen, dass sie in allen Vieren jetzt wie irgendwie hier im Exorzismus die Wände hochkrabbeln, sondern...
Hat man auch schon so gesehen,
aber dass jemand elegant auf zwei Beinen mit den Händen in den Hosen.
Ja, Claudio, wie machst du's?
Wie gesagt, da meine Mutter deutsch ist, habe ich nur die Hälfte aller
Fähigkeiten. Ach so, also kann nur mit einer Hand die Wände hochgehen.
Das heißt, du kannst das nicht, aber dein Schatten kann dann unabhängig von dir agieren, weil das kann ja der Dracula-Schatten auch immer.
Aber ich kann keine Wand hochgehen.
Ich glaube, das ist relativ leicht erklärt. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese merkwürdige Kurve, die ich nie beschreiben kann.
Sinus?
Ja, auch, aber es gibt doch dieses Ding, desto ähnlicher etwas einem Menschen ist, desto wohler fühlt man sich dabei.
Uncanny Valley? Machen wir bestimmt nochmal eine Folge darüber.
Jedenfalls, dass den Menschen unähnlichsten Kreaturen, wie zum Beispiel Spinnen oder generell Insekten, können Wände hochlaufen. Hm. Und das, wovor Menschen Angst haben, sind... Die Angst vor Fremden. Und das, was Menschen am meisten Angst macht, sind Insekten, sind fremde Dinge, sind vor allem Spinnen. Besagten Grund mit dieser komischen Kurve. Und klar, warum sollten die bösen Vampire, die vom Satan geschaffen wurden, das nicht können?
Ich habe mal gelesen, dadurch, dass Dracula oder generell Vampire ja auch Illusionen erzeugen können, weil sie ja ihre Opfer dann auch hypnotisieren. Weil diese Hypnosefähigkeit oder diese Illusionen so real sind, habe ich mal irgendwas gelesen, von wegen, dass sie tatsächlich auf kleine Sicht gesehen, die Realität ändern können. Dass man das damit erklären kann, dass sie dass sie halt auch an den Wänden laufen können, gibt's halt zwei Erklärungen für. Entweder sie können wirklich eine bestehende Realität verändern, halt auch auf molekularer Ebene, dass sie halt quasi wirklich an der Wand haften, was ja nun mal nicht möglich ist, oder dass das nur Vorstellungen der Opfer sind, dass sie das getan hätten, aber eigentlich gar nicht gemacht haben.
Mysterio bei Spider-Man.
Ja, genau.
Also es ist halt eben diese dunkle Gabengeschichte, je nachdem wie mächtig und aus welcher Kulturkreis.
Jetzt waren wir gerade bei einer Stärke, eine Schwäche der Vampire, die tatsächlich fast völlig unbekannt ist, aber die auf den ursprünglichen Vampirmythos zurückgeht.
Auf welchen ursprünglichen Vampir?
Eine
Schwäche neben Knoten und neben Sonnenlicht, meinst
du? Der Einwurf, Tobi, ist völlig berechtigt, denn der Vampirmythos ist ein Gewust, ein Konglomerat aus 1000 Sachen, aber relativ häufig so im Ursprung heißt es, Vampire haben Angst vor Wasser. Unter anderem, weil man auch ihr Spiegelbild sieht. Und Vampire können fließendes Wasser nicht überqueren.
Hm. Ja.
Das bedeutet, ein Vampir wäre in unserer heutigen Zivilisation ziemlich fucked, denn unter
uns... Das heißt, ich könnte ihn mit einem Super Soaker fertig machen, ja?
Ja, aber also, der wäre ziemlich im Arsch in unserer heutigen Zivilisation. Unter uns sind hunderte von Wasserleitungen.
Ja, also das habe ich auch 1000 Mal gelesen, also wirklich sehr oft auch in Romanen schon gelesen, in Spielen gesehen, hier bei diesen Blood-Orm-Geschichten und so. Keine Ahnung, also kann ich mir nicht erklären, weil das kommt. Ich glaube, das ist eine reine Idee, die sich Leute im Mittelalter ausgedacht haben, wie schütze ich mich vor solchen Fickern?
Ach Tobi, du liest doch
nicht. Und so, keine Ahnung, also verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist irgendein Quark.
Das ist irgendein Quark. Genau, schließen wir das nochmal. Das ist irgendein Quark.
Hier, Leute, es gibt, wir haben wirklich ein paar Hörer, die hier echt die ganze Zeit am Chat bleiben. Und ich sehe es gerade. Pass auf. Unsere Hörerin Frieda hat uns gerade einen Link geschickt für Antelios, täglich schützende Feuchtigkeitspflege bei erhöhter Lichtempfindlichkeit. Ein Produkt für dich vielleicht, Claudio. Ja. Kriegen wir dafür jetzt Geld für die Werbung?
Sag mal, wenn die so stark lichtempfindlich sind, heißt das dann auch, dass die Dauermigräne haben?
Naja, wie gesagt, toll, wo
oder du so stark AIDS krank, weil AIDS-Kranken soll es ja auch nach Bluttransfusionen sehr viel besser gehen.
So Leute, es geht weiter. Ja. Ein Vampir kann ein Gebäude nur betreten, wenn ihn ein Bewohner darum bittet. Das einmal passiert ist,
echt nicht?
Darf, doch, das kannte ich auch. Eher selten, aber das kenne ich auch. Wenn ich ein Vampir bin und ich will zu Claudio in die Bude, dann muss ich es irgendwie schaffen, dass er mich darum bittet.
Falsch, Moment, aber wenn, Logikfehler, Claudio ist schon ein Vampir, der kann ja, ich einfach okay, so reinbissen.
Es gibt einen ganz...
Aber wenn er mich einmal darum gebeten hat,
zählt das für alle Zeit,
dann darf ich das auf ewig immer machen.
Es gibt zwei Filme, wo das sehr stark thematisiert wird. Das ist einmal dieser furchtbare Film mit Colin Farrell, Fright Night, der ganz großartig beschissen ist.
Ah ja, stimmt.
Und stimmt, bei Lost Boys ist es auch so. Aber es gibt auch diesen großartigen Film So finster die Nacht. Let Me In. Und das Remake heißt Let the Right One In. Oder umgekehrt, weiß ich nicht. Jedenfalls ist das Remake auch gut. Jetzt werden mich vielleicht einige steinigen. Ich habe mir beide angeguckt. Die sind beide fantastisch. Fickt euch alle. Und die sind wirklich beide gut. Und hauptsächlich, weil die sich echt nicht groß unterscheiden. Und da ist es nämlich eben auch so. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich rede jetzt mal von dem Remake, weil dann kann man sich die Schauspieler leichter vorstellen.
Tobi, Chloe nur Grace wichtige Moritz. Infos jetzt bitte.
Yep. Achso, stimmt, wir sind schon echt über der Zeit, ne? Jedenfalls wird das sehr häufig in der Filmgeschichte verwendet und weiter. Ja, weil wahrscheinlich kommt das daher, dass die Leute Angst vor Geistern hatten und bla.
Ja, jetzt.
Keine Ahnung, mal weiter.
Ein Vampir schläft in einem Sarg.
Ja. Wir hatten das mit dem nicht tief verbuddelt und so schon weiter.
Vampire können getötet werden durch Holzpflock.
Davon kann jeder getötet
durch
werden.
Durch Sonne.
Das haben wir schon widerlegt.
Durch Feuer.
Davon kann jeder getötet werden.
Feuer hat was, halt was Reinigendes.
Die Katharsis.
Ja.
Mit der Sonne haben wir doch vorhin schon drüber gesprochen.
Ja, aber wir haben sie nicht widerlegt, wir haben es bestätigt.
Nee, bei Dracula ist das nicht der Fall.
Leute, wir können hier nichts widerlegen.
Oder wir können davon nichts widerlegen.
Nee, sagen, aber es ist nicht so, dass wir Dracula persönlich fragen können. Ja, wenn dem so wäre, ey, trag mich ein, ich bin der Erste.
Egal.
Auch Köpfen funktioniert, verstümmeln.
Wen würde das nicht töten?
Hier, Interview mit einem Vampir, der killt ja einen Vampir, indem er ihn mit der Sense einfach zur Hälfte durchhackt.
Ja, also du musst halt einfach so, ein Vampir funktioniert ja im Prinzip, weil er ja Blut saugt, der muss ja auch ein zentrales Nervensystem haben. Ja,
du musst
wenn
ihn einfach aus der
Wirbelsäule
setzen.
Durchsägst, dann geht da nichts mehr.
Ich tue mich da ein bisschen schwer, denn wenn ein Vampir ein magisches Wesen ist, dann hat er mit Physik und so weiter eigentlich nichts.
Ja, aber wirklich separat.
Genau, als Wiedergänger hat er ja nun mal den Grundrohstoff Mensch, ne, den er ja nun mal mitbringt. Ja. Also ein Vampir ist im klassischen Sinne ja ein Wiedergänger, also ein Untoter.
Ja.
Und wenn du den Kopf abschlägst, ist das ein zentrales Nervensystem, was er nun mal als Untoter auch mitbringt. Funktioniert bei Zombies in den meisten Filmen ja nun mal auch. Ist er halt tot, ist er weg. Wenn das Herz weg ist, als jemand, der Blut trinkt, wird wohl auch einen Blutkreislauf haben. Weil sonst wird das zum Beispiel in vielen Filmen, wie auch in der Film mit einem Vampir, wird das dargestellt, dass die Leute infizieren, beziehungsweise verwandeln in Vampire dadurch, dass das Opfer das Blut des Vampires trinkt und nicht nur durch den Biss. Das heißt, die müssen eine in solchen Ideen eine Blutzirkulation haben.
Das ist ja bei,
das heißt, wenn du das Herz zerstörst, haben die keine Blutzirkulation.
Das ist ja bei Bram Stoker ist es ja auch so. Er verwandelt Mina ja auch dadurch, dass...
Nee, Renfield ist es, den er
nein,
so vergiftet, oder?
Nein, nämlich seine, die von Winona Ryder gespielt wird.
Ich rede von dem Buch, nicht von dem
Film. Ja, ich rede gerade vom Film, aber auf jeden Fall verwandelt er sie auch dadurch, dass er sich selber so halb unterm Nippel quasi irgendwie die Brust aufschneidet und sie davon trinkt.
Ja, genau.
Genau, also Vampire können relativ häufig an Menschen in Vampire verwandeln, wenn sie sich von ihrem Blut trinken lassen.
Lass uns zu diesem Virusding nochmal einzeln kommen.
Also Vampire müssen ja auch irgendeine Blutzirkulation haben, denn man sieht häufig Adern. Also bei Brad Pitt bei Interview mit einem Vampir, da sieht man halt ganz deutlich, dass er im Gesicht diese Adern hat. Und da ist es genauso, dass wenn du einem Menschen das Blut des Vampirs trinken lässt, wird er zu einem Vampir.
Genau. Also deswegen, Flock ins Herz macht Sinn, weil dann ist die Blutzirkulation gestoppt, Kopf ab, ähnliche Geschichte. Was soll dann was steuern? Weil sie eben, wie gesagt, Wiedergänger sind. Das heißt, die bringen das Menschtum im klassischen Sinne, denke ich mal, erstmal mit. Also Dracula bei Bram Stoker oder ob es jetzt Brad Pitt ist oder Lestat, Tom Cruise, bringt er das Menschsein mit in sein Vampirsein. Und dementsprechend hat er dieselben Ausschaltfunktionen. Gut, den kannst du jetzt in den Magen schießen, weil sein Magen kann ihm ziemlich egal sein. Den braucht er nicht.
Warum hat eigentlich Tarantino da noch keinen Vampirfilm gemacht? Weil
laut hat er aber im Prinzip From Dusk Till Dawn.
Der ist von Robert Rodriguez.
Der ist von Robert Rodriguez, das ist richtig. Aber
Tarantino hat mitgespielt.
Er hat mitgespielt und hat auch tierisch seine Finger mit im
Spiel. Ja, ja, auf jeden Fall. Das haben die ja beide, die stecken ja beide sowieso unter einer Decke. Ja, aber das Geile ist halt einfach, wenn ich mir überlege, wie zum Beispiel bei Django Unchained, der Mensch funktioniert ja nach oder ist anatomisch aufgebaut laut Professor Tarantino einfach Blut mit einer Lage Haut.
Nein, das ist laut Professor Rodriguez. Das hat Tarantino bei Rodriguez geklaut.
Ja, aber
das war ursprünglich Rodriguez' Idee. Das ist nur Haut.
Anderes Thema.
80% Wasser und zwar sichtbares Wasser und dann ein bisschen Blut.
Was hast du gerade geantwortet?
Frieda schreibt gerade. Blutkreislauf, Fragezeichen, in Filmen folgt die Verwandlung, wenn das Herz dann stehen bleibt. Auch bei Interview mit einem Vampir.
Das ist halt Brad Pitt, wenn er das erste Mal verwandelt wird, dann bleibt sein Herz stehen. Er stirbt quasi erst. Genau. Und das sagt ihm ja auch Tom Cruise dann erst so, du stirbst jetzt. Und danach kommt er ja quasi wieder.
Es geht ja ums Töten des
Vampirs. Aber das Ding ist halt einfach, er nimmt ja das Blut des Vampirs auf sich. Das
Vampirblut tötet den menschlichen Körper, das genau. Herz bleibt stehen, der Mensch ist tot.
Der Organismus
tot, der
stirbt.
Vampir. Genau.
Wenn wir gerade bei Interview mit einem Vampir sprechen, da stirbt Tom Cruise als Vampir dadurch, dass er aus Versehen das. Alter, ich habe den Film vor 24 Stunden gesehen.
Er stirbt fast.
Er stirbt, aber trotzdem,
er stirbt fast dadurch, dass er das Blut eines Toten aus Versehen trinkt.
Naja, er wird zur wandelnden Leiche. Ne?
Ja. Also das Ding ist, das hatten wir schon ein paar Mal, Idee des Vampirismus in diesem magischen Sinne ist ja eben, dass sie nicht Blut trinken, sondern dass sie Leben trinken. Und wenn du das Blut eines Toten trinkst, trinkst du kein Leben. Das ist halt im Prinzip, es ist halt so, als würdest du verschimmelte Kartoffeln essen.
Oder verschimmelte Kacke.
Ja, genau. Nee, wirklich, verschimmelte Kacke trifft es am meisten.
Viel besser als weil das ist, frische
das,
Kacke, ne?
Nee, weil das ist schon das. Ja, da ist vielleicht eventuell noch ein Nährstoff drin, Leute, weißt du nicht.
Jetzt kommt's.
Jetzt geht Klot nach Hause.
Jetzt geh.
Warte, ich wollte gerade noch was zu diesem Blut trinken.
Weil das ist ja auch gerade bei diesem. Ich wollte gerade auch sagen, zu diesem ganzen Blutfaktor, das hat ja der Film Blade, der filmhistorische Vampirfilm Blade mit Wesley Snipes ja schon über mehrere Dekaden.
Dem großen Philosophen Wesley Snipes.
Ja, dem großen Philosophen. Hat das ja auch schon aufgebracht. Da wurde ja auch geäußert, dass ja Vampire Blut brauchen, weil ihr Hämoglobinwert total beschissen. Und Hämoglobin in den roten Blutkörperchen ist ja das, was die Blutkörperchen dann quasi rot färbt, weil das sind Proteinkomplexe, an die ja Eisen gebunden wird, die dann Sauerstoff beinhalten. So.
Ja.
Das heißt also quasi, wenn wir davon ausgehen, wenn er das Blut eines Toten trinkt, ich weiß halt nicht, wie schnell und instant halt Blut verbraucht ist, ne? Weil eigentlich sagt man immer so schön, mit jedem Atemzug wird im Prinzip Blut verbraucht.
Ganz ehrlich, netter Versuch von Blade, das so Sci-Fi-mäßig ein bisschen realistisch erscheinen zu lassen, aber müssen wir jetzt auch nicht länger drüber sprechen.
Um Doug Heffernan zu zitieren.
Müssen wir jetzt auch nicht länger drüber sprechen. Eine Sache noch hier zu diesem Bluttrinken. In relativ vielen Mythen ist es so, dass Vampire entscheiden können, wenn sie jemanden ihr Blut trinken lassen, ob derjenige ein Vampir wird oder ein Ghoul. Ein Ghoul ist so eine Art dienendes Monster, Rimfield zum Beispiel. Mhm.
Ja. Aber der ist doch kein Vampir, der frisst nur Insekten.
Der ist auch kein Ghoul.
Und der lebt Ghoul. Auch noch.
Ghoule sind nicht zwingend Untote.
Ja, aber der hat auch kein Blut getrunken. Der ist im Prinzip eigentlich nur desperate, weil er gerne möchte, dass Dracula ihn dazu macht.
Ja, das
macht
halt, er ist halt gebrainwashed.
Eine Eigenschaft von Vampiren habe ich jetzt noch, die habe ich mir jetzt selbst ausgedacht, die habe ich nicht aus irgendeiner Liste. Ich finde, die gehört aber mit dazu.
Jetzt kommt.
Gott.
Finanzen.
Bullshit.
Vampire werden meistens als wohlhabend und reich dargestellt.
Bullshit. Lost Boys schon mal gesehen, das ist ein Haufen mittelloser Zecken
und
Rocker.
Wow, du hast ein Beispiel von 10.000 Filmen, um meine These zu
erklären. Ich wollte gerade sagen, weil bei Twilight gibt es diese Widerlegungen auch. Natürlich macht das super viel Sinn, dass viele Vampire in super vielen Filmen oder auch Büchern etc. etc. Als reich dargestellt werden, einfach aus dem ganz einfachen, blöden Grund, ja, weil sie unsterblich sind. Ja, also früher oder später gehört dir einfach alles. Wenn du 1000 Jahre lebst,
ein viel dann einfacher
hast du 1000 Jahre Zeit.
Die Urschablone, das hatten wir heute schon öfter erwähnt, und der Ur, sozusagen Form, weswegen Bram Stoker dann eben Dracula. Das ist ein Graf.
Der Adlige.
Der Adlige, ja, blaues Blut. Punkt.
Ja, schon, Claudio, soll dazu wenig hier zu sagen, für dich ist halt alles klar.
Es tut mir leid, dass wir jetzt so oft auf Interview mit einem Vampir zu sprechen kommen, aber der begeistert mich und uns einfach, und das ist so ein wirklich ganz klassischer, prototypischer, geiler Vampirfilm.
Vor allem, weil es dann nur um Vampire geht.
Ja. Hier, Brad Pitt, und die kriegen ja später Kirsten Dunst als Kindervampir noch dazu und so. Die reisen durch die Episoden der Geschichte. Ja, ja. Die starten da irgendwie, ich glaube, 1600 irgendwas.
New Orleans.
New Orleans in den USA.
Die sind ja dann überall. Die sind auch in Transylvanien. Die sind auch, das sieht man ja dann auf diesen Kunstbildern.
Die reisen um die halbe Welt und sind heute, und immer wenn man die sieht in diesem Film, sind sie mega wohlhabend und reich. Die verlieren, regelmäßig in ihrem Leben die komplette Existenz. Ständig wird irgendwie ihr Haus abgebrannt und ihre Diener verrecken und bla bla bla. Aber denen geht's nie dreckig als Vampire. Die haben immer geile Kleider, die sind sexy, die sind wohlhabend, die haben Diener. Aber es wird nie auch nur ansatzweise erklärt, woher das Geld kommt.
Naja, ganz ja,
Alter,
ganz
das Highlander-Prinzip.
Du kannst
Conor McCloud ist auch nur reich, weil er Antiquitätenhändler ist über die Jahrhunderte.
Naja, und als Vampir, als unsterbliches, praktisch unbesiegbares Superwesen, ganz ehrlich, wenn du nichts hast, dann nimmst du es dir.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, ne?
Also, ja, wirklich. Also wenn du jetzt arm bist, so scheiße, schon wieder wurden meine Diener verbrannt und schon wieder wurden meine Jungs umgebracht, dann gehe ich noch mal zum reichen Rednecks, so ist es ja am Anfang mit in Südamerika, Süd-USA, dann gehst du halt zum nächsten Redneck, bringst den um und nimmst da sein Haus ein.
Und seine Diener. Ja.
Und genau, gerade zu einer Zeit, wo es noch keine Banken gab, zumindest nicht im heutigen Sinne, da liegt halt ein Haufen Bargeld rum.
Dann sie verführen ja auch mit. Reiche Witwen und sowas.
Ja, genau. Dann
nimmst du und auch nicht nur Frauen, auch Männer, ne?
Heutzutage wäre das schwieriger. Weil Kreditkarten kannst du ohne PIN nicht viel mehr anfangen.
Nicht mal ein Vampir.
Ja, aber früher war es ja so, als das Ganze noch auf materiellem, also auf tatsächlich materiellem Besitz basierte, kannst du den Scheiß von nur einfach
machen. Ja, gut, aber wir haben ja schon über Fähigkeiten der Vampire gehabt. Wenn du Gedanken manipulieren und lesen kannst, dann kannst du auch hier hingehen und sagen, ey, kauf mir da bei der Tanke die
Packung Chips. Weißt du, was ich zum Beispiel auch, wenn ich gerade so daran denke, das ist eigentlich auch total das bescheuerte Beispiel, Vampire sind immer reich, weil ich kann mich noch dran erinnern, als du da meintest, ey, ich habe gerade Daybreakers gesehen, ich will unbedingt eine Folge über Vampire machen. Da regt sich halt jemand darüber auf, dass halt in dem Morgenkaffee halt nur noch 4 Milliliter Blut sind, anstatt vorher irgendwie 6.
Sehr geil.
Vampire sind da nicht reich.
Pass auf.
Da haben sie nämlich auch eine ganz normale Gesellschaft.
Ja, pass auf, geil.
Oh, das ist nicht mal eine Überpopulation.
Die Idee, wieso wir überhaupt eine Vampirfolge machen, stammt tatsächlich davon, dass ich vor einer Woche oder so, irgendwann am Wochenende, kam nachts im Fernsehen Daybreakers und ich habe den zum ersten Mal gesehen.
Und Halloween steht vor der Tür und diese Medien schlafen.
Ja. Habt ihr den gesehen, Daybreakers?
Ja.
Mit Ethan Hawke?
Ich liebe ihn. Ich finde es einen super geilen Film.
Und in dem Film geht es darum, dass es Der spielt in der nahen Zukunft, 2000 irgendwas, also es ist
2017,
es ist so ein leicht Sci-Fi-mäßig, aber nicht richtig, so eine moderne Gesellschaft. Und der Film geht von folgender Idee aus: Es gibt auf der Welt fast nur noch Vampire. Durch irgendein Virus oder vielleicht, weiß ich nicht mehr genau, es gibt fast nur noch Vampire auf der Welt und
die haben sich zur Wehr gesetzt. Offiziell laut quasi Buch haben die sich zur Wehr gesetzt und haben die bestehende Regierung gestürzt.
Okay. Also es gibt, hast du das Buch gelesen, echt?
Nee, das Ding ist halt, Daybreakers ist eins der Drehbücher. Es gibt ja jedes Jahr immer so Drehbücher, die besten nicht verfilmten Drehbücher. Und Daybreakers war eine ganze Zeit lang eins davon. Und die kannst du online tatsächlich zur Oscarsaison ist das meistens, kannst du diese Drehbücher einsehen und dir durchlesen. Und da ist es so, da wird am Anfang erklärt, dass die Menschengesellschaft quasi
geil, gesprengt, okay. gesprengt haben und selber die Macht an sich gerissen haben, weil sie gemerkt haben, ja, dass sie halt eine übergeordnete Rasse halt einfach sind.
Also in dem Film sind Vampire die dominante Spezies auf der Welt, die haben eine richtige Zivilisation. Die haben Techniken sogar, damit sie nicht ins Sonnenlicht gehen, abgedunkelte Autos, so ein Subwalk, also die haben so eine unterirdischen Gänge durch die Stadt, wo du selbst bei Tag laufen kannst. Ich muss sagen, ich will jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ich fand den Film eher sehr mittelmäßig, aber diese Idee, diese Grundstory, diese Grundidee fand ich total faszinierend und die halten halt Menschen, normale Menschen in so Blutfarmen.
Als Nahrung.
Total eklig. Ja,
quasi übergroße Blutkonserven.
Ja,
quasi.
Total eklig.
Blade Trinity ist das auch schon so, ne?
Die halten Menschen zu Tausenden in so Blutfarmen, wo die in so einer Stasis halten und Blut von denen abzapfen. Total
krank. Und der Grundtenor der Geschichte ist eigentlich, diese Vampirgesellschaft ist dabei zu zerbrechen, weil das Blut wird knapp.
Mhm. Ja. Und worauf wollten wir jetzt eigentlich hinaus?
Dass wir gesagt haben, der Mythos, dass Vampire immer reich sind. Er ist nämlich nur reich, weil er nämlich den Alleinstehungsstatus hat.
Bei Daybreakers sieht man Vampire in so einer ganz, so auch mal als 0815 Leute. Also Vampirarbeiter halt irgendwie, die am Kiosk stehen und ihren Blutkaffee haben wollen. Mhm. Ja. Eine letzte Sache noch zu den Eigenschaften von Vampiren, bevor wir weitergehen. Sie gucken nicht gerne Kruzifixe an.
Ja.
Bei Interview mit einem Vampir wird das auch widerlegt. Da sagt er eigentlich, gucken wir sie sogar gerne an. Aber das ist schon so ein klassisches Motiv, oder?
Ja, ja, logischerweise, ne? Also das ist halt.
Absolut.
Seitdem das Christentum.
Darum auch kein Weihwasser, darum auch kein Kruzifix, ja.
Können keine Kirchen betreten.
Also im Prinzip alles, was heilig und gesegnet ist, ist der Feind, weil Dracula, also diese Grundform, wer auch immer dann mal Dracula wurde, ja, im Pakt mit Satan ja geschlossen hat.
Also es ist im Prinzip ist es eine satanische Figur, dass sie gegen alles
Christliche. Ja, muss man nicht viel mehr dazu sagen. Ja. Okay, Leute. Nächster kurzer Themenkomplex.
Ich wollte echt noch eine?
Fantastisch. Also, haben wir jetzt irgendwelche Eigenschaften oder Attribute von Vampiren vergessen?
Naja, in Nebel verwandelt.
Hatten wir?
Ja, das war ein dunkle. Das waren
hatten
ja
wir
das
in diesem dunkle Mächte. Ja.
Weihwasser hatten wir auch. Nee, wir hatten eigentlich alles, was wir können. Eigentlich Stärken, Schwächen haben wir eigentlich.
Glitzern!
Ja, nein. Da,
meint ihr nicht, irgendwer hätte was zum Thema Glitzern?
Das ist weder vorteilhaft, noch ist es nachteilhaft. Das ist einfach scheiße. Stell dir mal vor, du bist auf der Jagd bei Tag und da sieht jemand im Busch, wie es halt anfängt zu glitzern und da sitzt du halt zufällig.
Das ist die beschissenste Eigenschaft, die man einem Monster geben kann. Die bringt nichts.
Einem Nachtgeschöpf. Die Eigenschaft zu geben, dass er glitzert tagsüber, ist das. Und genau wegen diesem Film ist unser Ruf, wenn ich uns meine, meine ich wir Transylvania.
Nee, Moment.
Ganz Moment, jetzt lass doch mal Claudio kurz reden.
Jeder, der den Film und das Buch gelesen hat, weiß, dass die Vampire nicht schlecht dargestellt werden. Dass die einzige Idiotie ist.
Nein, sie werden schwul dargestellt.
Nein, ich meine das. Das ist nur das Glitzern. Und das macht auf, liebe Stephanie Meyer, ich so Amerikaner oder so, deswegen Meyer.
Ja. Meyer.
Das macht auf keiner Ebene Sinn, natürlich, dass die glitzern. Du hast so tolle. Wir lassen die Geschichte. Also, mich hat hauptsächlich die Geschichte der Vampire interessiert. Nicht diese Story von Twilight, weil die Vampir da schon wirklich sehr interessant ist. Und sehr, sehr, sehr ausgeklügelt ist. Teilweise. Boah. Nur, dieses Glitzern. Ich rede jetzt so lange, weil der Moderator weg ist.
Ja,
dieses Glitzern ist so unfassbar bescheuert. Es macht auf keiner Ebene Sinn. Es bringt niemandem irgendetwas.
An dieser Stelle möchte ich mich übrigens entschuldigen, dass ich das Wort schwul benutzt habe. Ja, das meine ich natürlich jetzt nicht. Ich meinte eigentlich, das ist einfach nur doof. Das ist einfach nur dämlich. Und das ist soll.
Soll das heißen, dass wir Schwulen dumm und dämlich sind?
Nein. Und das soll heißen, dass ich respektiere, jeder soll das machen, was er soll. Und ich wollte jetzt das nicht als Schimpfwort benutzen, hab's aus Versehen gemacht, das ist natürlich.
Nein, es ist an der Stelle schon durchaus nachvollziehbar, dass du das benutzt hast, weil das so ein schwulen Klischee
es
ist.
Hat also, ja,
Glitzern.
Es ist, ja, das und ist, du musst dich nicht entschuldigen, wir haben schwule Hörer, das weiß ich mit ziemlicher Sicherheit und die wissen auch, dass wir das nicht als Schimpfwort machen.
Es ist halt so,
in dem eigentlichen Sinne als Schimpfwort. Es ist halt einfach.
Es sieht schwul aus. Leute, Ende der Geschichte.
Punkt. Leute, ja, ganz, mal ganz kurz. Wieso? Und das ist eigentlich eine der entscheidendsten Fragen dieser Folge. Wieso ist die Idee des Vampirs so erfolgreich? Wieso lieben Filmemacher, Literaten, Medien, Erschaffer wie auch Konsumenten auf der ganzen Welt so hart das Motiv des Vampirs.
Darf ich jetzt direkt wieder lospreschen oder muss ich mich jetzt kurz zurückhalten, weil ich so viele rede? Okay. Achso, jeder für sich?
Also
okay.
versucht es wirklich zu komprimieren.
Du kannst gerne
anfangen. Oh, machst du mal so einen Countdown, so einen 2-Minuten-Countdown.
Oh ja, das hatten wir schon mal.
Ja,
das
finde ich albern. Tobi, fang einfach an und ich rede dann einfach noch so lange, wie viel Zeit übrig ist. Okay.
Genau, wir müssen jetzt drei Leute in 2 Minuten quetschen.
Genau, wieso ist die Idee des Vampirs so erfolgreich?
Okay. Also die Beweggründe von Vampiren, die Fähigkeiten von Vampiren haben wir jetzt zu Genüge diskutiert. Dass die faszinierend sind, brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Sowohl das Fliegen als auch das Unsterblichsein, als das Wunderschönsein, als das nur nachts leben. Jeder ist von der Nacht, oder die meisten Leute sind von der Nacht fasziniert. Da ist man alleine, da ist man inkognito und so weiter. Man streift durch die Nacht auf der Suche nach Beute. Und es klingt nach jedem besoffenen Kiezgänger. Und der Vampir an sich als eben jetzt davon als Monstergestalt ist auf der einen Seite unheimlich interessant, weil es eben so grausam ist, was er tut, eben dadurch, dass er anziehend ist und nur anziehend ist, damit
oder
er seine
ausziehend. Oder Dankeschön. Ausziehend. Danke.
Sehr gerne.
Danke.
Ja, also, und dadurch seine Beute tötet, also sie wirklich anlockt, ist natürlich unfassbar grausam, was Umberto Eco hat mal ein Buch geschrieben, die...
Ernsthaft Umberto Eco?
Heißt der nicht Umberto Eco?
Ja, natürlich.
Genau, aber Umberto Eco, ne? Genau, der Name der Rose. Der hat mal ein Buch geschrieben, die Ästhetik der Hässlichkeit. Da werden halt die Anziehung zur Hässlichkeit beschrieben, sehr schön. Und das kannst du dann eben auch übertragen auf die Anziehung des Bösen. Ne? Die Faszination des Bösen ist ja kein Geheimnis. Und also das hatte jeder. Und natürlich ist es schön, so ein unsterbliches, ultramächtiges Wesen zu sehen. Und auf der anderen Seite, das ist die zweite Seite, ist der Vampir gerade in der moderneren Darstellung, also ab Dracula, auch eine sehr tragische Figur. Das habe ich ganz am Anfang mal gesagt, dass der Vampir ein lebloses Wesen mit der Sucht nach Leben ist. Also du hast einen Untoten, der Blut trinkt, damit er überleben kann. Er hängt zwischendrin. Also er ist kein Zombie, der einfach nur tot ist und aus irgendwelchen neuronalen Gründen sich wieder bewegen kann, sondern er lebt im eigentlichen Sinne, aber ohne Leben zu haben. Und er muss Leben nehmen, damit er weiter in seinem Zwischenzustand bleiben kann. Das ist eine unheimlich tragische Figur. Und das ist spannend.
Sind um. Sehr gut. Nee, was ihn auch so ausmacht, ist erst so, es gibt kein anderes Monster, Antifigur, was auch immer, die so facettenreich ist wie ein Vampir. Allein die Filmgeschichte, er wird ja nicht nur als Monster dargestellt, er wird als liebender Familienvater dargestellt, zum Beispiel in Hotel Transylvania.
Ja.
Er wird als zerrissene Seele, als Gutmensch, ich will Menschen sowas nicht antun, in Interview mit einem Vampir. Er wird als liebender Verehrer, auch in Bram Stokers Dracula, der liebt ja seine, warum er dann denkt, dass es immer noch die Mina immer noch so ist. Also er ist so facettenreich einfach und man kann so viel aus ihm machen und deswegen ist er meiner Meinung nach auch wirklich so, weil er ist in keine Schublade reinzustecken. Man kann alles mit ihm machen.
Richard, warum ist der Vampir, warum ist die Idee des Vampirs so erfolgreich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, so vom heutigen Standpunkt aus gesehen, finde ich, es ist nicht so allgemein, warum ist der Vampir so, doch, okay, nee, man kann es wirklich so sagen, so war ja wirklich, warum ist der Vampir so, was hast du es nochmal selber genannt? Reizvoll?
Leute, man kann echt, also es ist wirklich keine Übertreibung, wenn man sagt, dass das Motiv des Vampirs eine der fucking erfolgreichsten Ideen ist der gesamten Mediengeschichte.
Das Ding ist halt, er ist ja, wie Tobi ja auch schon, er ist eine komplett gegeißelte Figur, ne? Und deswegen ja halt auch dieser Trend dann halt hin zu dem immer emotionaleren und immer schwuleren Vampir tatsächlich, der sich irgendwie mit Girly-Fragen rumplagt.
Was ist an einem Vampir schwul, der sich an eine Frau verliebt?
Aber das habe ich nicht gesagt, nein. Nein, da können wir gerne irgendwo anders nochmal drauf kommen, Tobi, aber nein, tut mir leid. Twilight lutscht Säcke. Jedenfalls.
Es geht um eine Frau.
Leute, wir
Twilight lutscht Schwänze und Säcke. Jedenfalls das Schöne an dem Vampir ist ja zum Beispiel auch seine gesamte Charakteristik. Es ist eine Figur, gerade auch zum Beispiel jetzt Dracula, die alles hat, aber sich trotzdem zum Beispiel mit einer sehr starken Schwäche rumplagen muss. Und das ist halt ein Suchtfaktor. Dracula oder Vampire sind Wesen mit einem ewigen Suchtfaktor, der nicht gestillt und nicht bekämpft werden kann.
Ja,
heißt, sie laufen mit einer ewigen Pein vor sich quasi her. Und Leid alleine
Sehnsucht.
Genau, nee, nicht nur mit einer Sehnsucht, halt auch wirklich mit einer Qual. Wenn sie das nicht erfüllen, ich meine, tut mir leid, ich bin Raucher. Wenn ich jetzt nicht rauche, dann merke ich auch nach 2-3 Tagen die Auswirkungen davon. Ich kriege extrem Hunger und ich bin tatsächlich auch etwas sehr gereizt.
In deinem Sarg?
In meinem Sarg, ja. Nenn's mein Bett ruhig oder nenn's meine Umgebung. Aber das Ding ist halt auch einfach so, wir können jede Sucht überkommen. Ein Vampir ist dahingehend eine tragische Figur, die das nicht kann. Und deswegen glaube ich auch, entsteht so eine Verbundenheit dahin auch, dass die Leute sich A, damit identifizieren können, jeder Mensch hat irgendeine Form von Sucht, sei es jetzt Zucker oder Nikotin oder Alkohol oder irgendwas anderes. Aber eine Sucht können wir prinzipiell überkommen. Ein Vampir kann das nicht. Und deswegen, glaube ich, greift doch dieser einfache Faktor von, dem kann man nicht helfen, vielleicht schaffe ich es ja. Und das glaube ich, was zum Beispiel auch in diese typische Hausfrauensparte Twilight-Richtung halt irgendwie greift, dass das halt extrem attraktiv für verzweifelte Hausfrauen sind, die nichts zu Hause zu tun haben, hinterm Herd stehen und eigentlich nur untervögelt sind. So viel zu meinem Hate-Kommentar. Dankeschön.
Wir haben gleich eine geile Hörerfrage, aber zuerst noch. Bei Twilight werden die Vampire oder der Vampir Edward, der Vampir Edward wird halt bei Twilight so ein bisschen androgyn halt dargestellt. Kann man das sagen? Ich weiß nicht, ob man das.
In wird der androgyn nicht, nein.
dargestellt?
In dem Buch androgyn überhaupt würde ich jetzt auch so überhaupt gar nicht gelesen. Sagen.
Nee. In dem Buch nee. wird er weder schwul, wie ihr die ganze Zeit sagt, oder androgyn dargestellt.
Nee, der wird, wenn ich so drüber nachdenke, der wird. Nee,
weißt du, wenn wir schwul sagen, gehen wir nur auf die äußere Erscheinung ein.
Nee, der wird
überhaupt nicht.
Also, der wird im Film auch nicht wirklich androgyn dargestellt.
Er ist halt. Nein, auch nicht. Das ist einfach der Schauspieler. Aber er soll nicht so dargestellt werden. Im Gegenteil, er ist ein mega ruppiger Typ. In dem Buch habe ich übrigens nie verstanden, warum die sich in den Typen verknallt haben, weil der ist echt ein Arsch. Er ist echt ein richtiger Arsch. Der wird immer nur als mega heiß dargestellt und von wegen, ich will dich nicht, weil ich darf dich nicht. Aber nie nett. In den Filmen haben sie das ganze Zeit umgesetzt,
dass er ab und zu mal nett wird. Ich erinnere mich daran, dass sie halt auch irgendwie das erste Mal, wenn sie ihn sieht, sagt, er hatte irgendwas an sich, sie wusste, dass er was von ihr möchte und das dritte war halt sofort, sie war ihm sofort verfallen. Also auch wieder mega schwaches Frauenbild halt auch sofort gleich wieder.
Nein, weil das macht die Autorin nachher ja wieder wett, indem sie ihn ihr erklären lässt, dass es halt genau der Sinn seines Erscheinungsbildes ist.
Mega cheap, ey.
Nee, das ist nicht mega cheap. Das ist eben genau das Ding. Das cheap wird es ab dem Zeitpunkt, dass sie trotzdem noch drauf reinfällt.
Ja.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist es ziemlich clever.
Nee.
Wie? Leute, zum Thema Twilight, natürlich, aber das kann man auf Vampire allgemein übertragen. Ich habe da was Interessantes gefunden. Da hat eine Philosophie-Dozentin im Netz was geschrieben, aber das finde ich sehr gut. Zum Erfolgsfaktor von Twilight. Wieso ist Twilight so erfolgreich? Erstens zeigt es den netten Vampir. Das ist nichts Neues. Das haben wir in Interview mit einem Vampir auch schon. Das ist der Vampir, der Gewissensbisse hat, der die Menschen nicht töten will und so weiter.
Und wirklich schwach dargestellt in Twilight.
Diese Dame hat einen Erfolgsfaktor von Twilight rausgestellt und ich finde, den kann man auf die gesamte Idee des Vampirs ausweiten. Und jetzt kommt der Shit. Es handelt sich hier um eine reine Liebe, um eine Liebesgeschichte, die so rein ist, dass sie nicht mal Sexualität beinhaltet.
Ach, hör doch auf!
Was nicht wahr ist.
Pass auf, die Liebe des Vampirs zu seinem Opfer, er will ihr hier nur in Anführungszeichen das Blut aussaugen, er will ja nicht ficken.
Das
obwohl
ist nicht
das in
wahr,
alten Geschichten.
Das ist
pass auf, Twilight, da können die Leute auch bei direkt sehen, wie ich mich hier an die Stirn
Twilight
fasse.
Nicht
bei,
wahr.
Bei Twilight, aber also ich habe nur die Filme gesehen. Da ist es doch so, dass er nicht bumsen will.
Weil er Angst hat, sie zu töten. Genau.
Ja, weil sein Sperma ja auch tot ist.
Er will nicht bimseln.
Das wussten die beide nicht.
Ja, er will nicht bimseln.
Quatsch, ey.
Aber das kommt raus in dem Film, dass sein Sperma tot ist.
Ja, sein Sperma ist tot und deswegen frisst er zum Beispiel auch, wenn Bella dann schwanger ist, ihr untot, genau. Sein Sperma ist untot und wenn sie dann nämlich schwanger von ihm wird, was ja quasi nicht möglich ist, frisst nämlich, wenn sie davon berührt, Moment, ihr Fötus frisst sie ja von innen auf, deswegen stirbt sie ja fast und das, ey, ja. Sorry, Alter.
Darf ich mal kurz was gegen Richards Meinung an der Stelle sagen? Wenn das in einem Nicht-Liebesfilm vorgekommen wäre, wärst du da voll drauf abgegangen.
Nein, weil
das
Mann! Ein mega geiles Motiv Nein, ist. Mann, das ist mega dumm!
Leute, ja, darüber unterhalten wir uns haben eine geile einmal. Hörerfrage. Ja. Wir haben eine geile Hörerfrage. Und zwar hat uns gerade im Livestream Christina geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet, aber wenn ein Vampir nur durch den Biss eines Vampirs in einen verwandelt wird, woher kommt dann der erste Vampir?
Sie meinen, wenn ein Mensch
nur gibt durch es den da Biss eine Theorie?
Ja, genau. Ja, da gibt es diese Geschichten, dass zum Beispiel Vlad. Das ist so ein Klassiker.
Dass er der Erste war?
Ja, ja, dass er einen Deal mit dem Teufel hatte.
Ja.
Und als Fluch eben diese Sucht entwickelt hat. Also, das war, ne, dass er sich von dem Blut lebender Menschen ernähren muss, ist so der Fluch. Das lag jetzt nicht nur am Blatt, das gibt es in mehreren Geschichten, dass es halt einen Ursprung gab. Also, der ähnlich aussieht, dass es ein Fluch ist. Oder eben, dass das bei den Azteken, wie wir es schon hatten, war wie bei vielen südamerikanischen Religionen, eben darum ging, dass die Götter das getrunken haben und dann an andere, an Dämonen oder eben auch an Engeln in der Zeit, also was wir Engel nennen würden, also an guten Dämonen, weitergegeben haben.
Es ist ja wie so oft diese Frage, wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? Die ewige Geschichte, bla, Evolution und so weiter. Wollen wir langsam zu den Science Facts kommen? Wollen wir langsam?
Ja, bitte.
Wollen wir langsam zur richtig harten Materie kommen, Freunde? Oh, mehr aufrichten.
Also, wir zeichnen noch auch erst 3 Stunden auf, ist das schon
okay? Das ist jetzt schon die längste Folge, die wir jemals hatten.
Haben wir noch Bier rumstehen oder soll ich nochmal
welches? Aber Claudio, findest du es am Morgen
welche?
Haben wir im Kühlschrank noch Bier? Nö, du kannst
doch. Nee, komm, lass mal jetzt die Science Facts und dann, jetzt bin ich auch gerade heiß, jetzt würde ich es auch dann gerne bald abschließen.
Ne? Ah ja, aber das ist so ein spannendes Thema.
Ja, es ist ein mega geiles Thema. Ey, und das Gute ist auch noch, Halloween steht zufällig vor der Tür und unsere Hörer wird das freuen.
Ich habe gestern mal kurz meinen Rechner angeschmissen und habe halt so angefangen zu recherchieren, also während Fred also mal guckt, was wir jetzt machen. Und ich habe mich wirklich um 3 Doktorarbeiten gedrückt, die zu lesen. Wir reden hier von Doktorarbeiten. Gut, es gibt eine Doktorarbeit aus Amerika über wie kommen Flüsse in den Bauchnabel. Aber es gibt auch mindestens 3 Doktorarbeiten über Vampire.
So viel also wer sich mit dem Thema noch näher informieren möchte, auf unserer Website, unter diesem Beitrag, verlinken wir einige interessante Dinge, auch über worüber wir jetzt sprechen. Und wir kommen jetzt zum Thema Science, Wissenschaft.
Endlich.
Wir haben kein Bier mehr.
Zunächst mal betrachten wir, was ist ein Vampir aus wissenschaftlicher Sicht? Ein Vampir ist ein Organismus, der sich exklusiv von Blut ernährt. Der isst nichts anderes, der trinkt nichts anderes, der ernährt sich nur von Blut. Ja? Mhm. Es gibt tatsächlich dazu Parallelen im Tierreich. Also das ist immer eine sehr gute Herangehensweise, wenn man irgendwas nicht versteht oder wenn man sich fragt, wie klappt das, dann guckt man, ey, gibt's irgendwas in der echten Welt, das ähnlich ist? Und es gibt tatsächlich in Südamerika Vampirfledermäuse.
Es gibt ja auch Blutegel.
Ja, es
gibt viele Tiere, die sich vom Blut ernähren.
Ja, Moment.
Es gibt viele, aber es sind wenige. Dankeschön.
Goethe wäre es gibt viele, aber es gibt wenige. Es gibt in Südamerika Vampirfledermäuse. Die haben tatsächlich ein relativ stressiges Leben. Die Vampirfledermäuse müssen täglich 50% ihres Körpergewichts in Blut trinken. Ja, Richard, wie viel wiegst du?
80 Kilo.
Stell dir mal vor, du müsstest täglich 40 Kilogramm Blut trinken.
Ich dachte immer, nach einem halben Liter Blut muss man sich übergeben.
Musst du auch als normaler Mensch, weil das auch gerinnt in deinem Bauch. Diese Fledermäuse haben aber natürlich so ein Enzym in ihrem Speichel, das die Blutgerinnung hemmt, Wurst. Thema Blut, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Blut wird immer beschrieben als die Essenz des Lebens, als das einzig Wahre, das Heilige, ja. Tatsächlich ist Blut relativ lame. Blut hat ungefähr 70 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Das ist ein halber Snickers-Riegel. Das ist mehr, als ich dachte. Blut besteht aber praktisch nur aus Wasser und Protein. Mhm. Da ist kein Fett drin, da ist kein Zucker drin.
Ja, und Sauerstoff halt noch ein bisschen.
Ja, ein bisschen Sauerstoff, aber Wurst. Also Sauerstoff musst und du Eisen. Atmen, Sauerstoff kannst du nicht essen oder trinken. Ja.
Eisen
ist ja. im Blut. Blut, du kannst, wenn du dich von Blut ernährst, kannst du keine Fettreserven bilden. Du kannst nichts für schlechte Zeiten aufsparen. Diese Vampire sind wirklich immer unterwegs. Die können sich keine Vorräte machen. Die müssen pro Nacht mehrere hundert Kühe ansaugen, um überleben zu können.
Wer?
Diese Vampirfledermäuse. Und zwar jede scheiß Nacht.
Die saugen Kühe aus?
Keine ganze. Ja, also diese Vampirfledermäuse, die gehen hauptsächlich an irgendwelche Rinder und so weiter und saugen denen kurz Blut ab und verpissen sich wieder.
Die sind auch unheimlich klein.
Also die sind sehr richtig, klein, ja. Die sind
richtig klein. Also um diese 40% ihres eigenen Gewichts, das ist ziemlich wenig Gewicht.
Also der Vampir an sich wird ja immer als edles Wesen dargestellt, als Raubtier.
Ziemlich jämmerlich, dass er nicht einfach so im Spar irgendwie einkaufen kann.
Also der Vampir wird immer dargestellt als jemand, der an der Spitze der Nahrungskette steht. Tatsächlich sind Wesen, die sich von Blut ernähren, eigentlich eher ziemliche Penner. Das sind die Hartz-IV-Empfänger des Tierreichs.
Moment.
Du kannst dir nichts für schwere Zeiten aufsparen. Diese Vampirfledermäuse sind unglaublich abgemagert. Die haben es hat kein Fett. Blut. Wenn ein Bär oder du, Tobi, wenn ihr mal, also ein Raubtier.
Schöner Vergleich.
Also wenn ein Bär mal einen Tag keine Lachse findet, dann geht er hungrig ins Bett und findet am nächsten Tag hoffentlich was.
Aber er hat auch Fettreserven
am Ende, ja. Ein Mensch kann, ein Mensch kann 2 Wochen ohne Nahrung auskommen. Mhm. Eine Vampirfledermaus, wenn die mal eine Nacht keine Rinder findet oder zu wenig findet, dann kann sein, das war's. Das ist ein Leben am Rande der Existenz.
Okay.
Moment, Tobi, du darfst gleich einwerfen. Das ist kein Erfolgsmodell der Evolution, sondern das ist wirklich Penner-Life. Das ist wirklich ganz arm.
Also sag ich doch wirklich, Vampire sind eigentlich die Punks der Gesellschaft.
Das ist ein parasitärer Lebensstil. Und Vampirfledermäuse ist es gibt tausende Spezies von Fledermäusen auf der Erde und nur ganz wenige davon ernähren sich von Blut. Also sich von Blut zu ernähren, ist etwas, das sich evolutionär nicht auszahlt. Das ist Sparflamme.
Darf ich jetzt mal eine große Frage stellen? Von den großen, zählenden Werken, sowohl literarisch als auch filmisch, nenn mir davon, vielleicht kann ich mich vertun, 2, wo der Vampir nicht genau darunter leidet.
Ja, Moment. Gute Frage.
Also natürlich, der Lebensstil der Vampire in diesen Filmen und diesen Werken ist ein anderer. Mhm. Aber nicht diese Notwendigkeit. Er baut es immer um.
Ey, das
er
ist
baut
ein super es immer Punkt. Um,
aber der frisst jede Nacht.
Das
jede
stimmt.
Nacht.
Aber
das stimmt.
Nicht jeder leidet. Das ist wieder Interview mit einem Vampir. Brad Pitt leidet, Tom Cruise findet jetzt mega
geil. Nein, er leidet auch nur nicht, weil er jede Nacht genug frisst. Darum geht's ja. Also nicht unter der Idee leidet, sondern unter dem Nahrungsmangel leidet, weil Menschen gibt es nun mal genug.
Vampire leiden immer unter einem, das ist ein super Punkt, die leiden immer unter
dem Hunger.
Wie die leiden immer unter so einem richtigen Hunger. Die haben Sehnsucht, die müssen jetzt Blut. Und ihr kennt das, wenn ein Vampir irgendwo Blut sieht, das ist wie ein Hai.
Der kann nicht mehr anders. Ja.
Der tickt aus. Der muss das haben.
Muss auch ein scheiß Leben sein, weil überleg mal, du bist im Prinzip den ganzen Abend nur. Du bist so im Prinzip Single in der Großstadt. Wenn du ein Vampir bist, geradeaus sieht man ja bei Interview mit einem Vampir, die sind immer unterwegs, die suchen immer irgendwelche Ischen, die sind immer. Das ist ja richtig Arbeit.
Stimmt.
Das ist richtig Arbeit. Ich müsste erst die Verkäuferin bezirzen, um Hotdog zu bekommen.
Aber bei den meisten Vampirfilmen oder Mythen ist es jetzt nicht so, dass ein Vampir stirbt, wenn er mal eine Nacht nicht
kriegt. Oh nee, das wird ja, das habe ich mal nachgeguckt, in so älteren Geschichten, also in modernen Geschichten kommt es kaum drin vor, dieser Fall, dass ein Vampir nichts bekommt. Bei Interview Vampir kommt das vor, wo Lestat, also Tom Cruise, Lestat, der ist Franzose, da wird das T nicht ausgesprochen.
In dem Film wird das aber ausgesprochen.
Lestat.
Ja, weil es scheiße
ist. Das T ist silent.
Hier wird nicht Tat genannt.
Es heißt, Lestat. Bei der Star Trek The Next Generation stellt er sich auch immer vor mit Jean-Luc Picard.
Ja, Picard? Ja, scheiße ausgesprochen. Picard. Whatever. Jedenfalls, Lestat. Der wird dann nachher, das ist nach der Verbrennaktion, ne? Bei einem Klavier verbrennt. Nee, am Klavier sitzt er nach der Vergiftung. Weiß nicht mehr. Jedenfalls, nachdem er irgendwie zum zweiten oder 18. Mal gestorben ist, sitzt er danach in so einem Gebäude und man sieht ihn halt, wie er wirklich sehr lange Zeit nichts gegessen hat. Mhm. Und das sind wirklich, das sind bestimmt 100 Jahre, 50 Jahre oder so, wo der Film springt in der Erzählung. Und er kann sich nicht von nicht viel mehr Ratten ernährt haben, weil er körperlich...
Wenn man ihn im Haus findet?
Genau.
Da hat er sich aber von dann tote Ratten...
Tote Ratten und so weiter. Er hat sich von kaum was ernährt.
Als er das erste Mal stirbt, hat er sich von einem Alligator...
Genau. Aber ein Alligator hat deutlich mehr Blut als ein paar Ratten. Und er hatte halt so ein paar Ratten und war halt super degeneriert körperlich. Und, worauf wollte ich hinaus? Genau, sprich, der Hunger kann diese Viecher eben auch nicht töten. Ne, das ist wichtig, an der Stelle zu verstehen. Die sind nach wie vor unsterblich. Die sind tötbar, die sind nicht unverwundbar, aber die sind unsterblich. Das heißt, dieser Hunger kann die auch nicht töten, der treibt sie nur. Was sie halt noch viel, viel gruseliger macht, weil können sich Monate, jahrelang nicht von Menschen ernähren. Sie existieren weiterhin.
Also
und werden immer gefährlicher.
Zurück zu diesem Real-Science-Vergleich. Diese Vampirfledermäuse, das sind keine Kämpfer. Das sind keine Raubtiere. Die haben eher ein parasitäres Verhalten. Die gehen in Sturzflug runter auf irgendein Rind, setzen sich drauf, saugen ein paar Sekunden, zack, zack, zack. Manche von denen haben lange Zungen, die in ihr Opfer reinschießen. Saugen ein paar Sekunden und sofort wieder weg.
Moskitos.
Genau, wenn das sind wie die leben wie Moskitos. Wenn das Rind oder wenn das Opfer merkt, dass da was passiert, dann wehrt es sich vielleicht und das könnte dem das Leben kosten. Das sind keine edlen Raubtiere, das sind Parasiten.
Punks. Darf ich mal ganz kurz fragen? Jetzt mal davon ausgehen, Dracula würde in der Moderne ja auch existieren, schon mal, die würden sich so richtig fette Amerikaner nehmen.
Ja.
Und deren Blut würde jede Triglyceridwerte, was ja die Blutfettwerte sind, total aus dem Rahmen sprengen. Wären das dann gute Opfer für die?
Nur je nachdem.
Weil die haben ja richtig fettes Blut dann quasi.
Naja, je nachdem, wie sie sich aus Blut ernähren.
Egal welche Krankheiten du hast, Fett findest du im Blut nie wirklich viel. So gut wie nichts. Fett lagert sich nicht im Blut ab.
Triglyceridwerte.
Jetzt kommen wir nämlich zum Punkt des humanoiden Vampirs. 100 Milliliter Blut, 70 Kilokalorien. Wenn wir jetzt annehmen, das wird meistens so angenommen, so ein durchschnittlicher Mensch, 2000 Kilokalorien pro Tag ungefähr. Das bedeutet, ein menschlicher Vampir müsste 2,8 Liter Blut trinken pro Tag. Das ist machbar.
So wie wir Wasser, ja.
Das ist im Prinzip machbar. Blut ist gleich Power. In der Mythologie haben wir ja schon widerlegt, dass es nicht stimmt. Blut ist ein dünnes Proteinshake, Leben auf Sparflamme. Wenn wir mal uns überlegen, wie müsste ein menschlicher Vampir, ein humanoider Vampir vorgehen? Ja? Wenn wir den mal vergleichen mit dem tierischen Vorbild der Vampirfledermaus, dann wäre es vermutlich nicht im Sinne des Vampirs, das Opfer zu töten. Sondern der Vampir müsste den Menschen vermutlich am Leben lassen. Denn, wie wir wissen aus Jurassic Park Teil 2, Lost World, ich kann den Roman super geil empfehlen, da lernt man unglaublich viel über Evolution und Tiere und bla bla bla. Es ist in der echten, realen Tierwelt so, dass auf ein Raubtier mehrere 10.000 Opfertiere kommen müssen, damit dieses Raubtier überleben kann. Mhm. Raubtiere sind extrem selten in der Tierwelt. Denn die Opfertiere müssen sich ja reproduzieren können in der Zeit. So, also der Vampir müsste auf jeden Fall sein Opfer am Leben lassen, denn wenn er jedes Mal, wie das in den Filmen oft ist, sein Opfer tötet, dann würde sich die Vampirpopulation ziemlich schnell ihr Futter wegfressen. Mhm. Ja? Der Vampir, es gibt da wirklich auch Arbeiten, es gibt da physikalische und biologische jede Menge Arbeiten darüber, die so mutmaßen, wie würde sich so ein Vampir verhalten. Ein Vampir würde sich vermutlich nachts anschleichen, er würde dich kurz anbeißen, ohne dass du was merkst.
Und wieder weg.
Und er würde dich vermutlich anpinkeln.
Ein Vampir würde den Menschen anpinkeln,
ja.
Weil...
Nee, erklär du es uns bitte.
Ich dachte, das ist so eine Eigenart, aber so, das machen alle.
Ich dachte, das wäre nur mein Fetisch.
Also,
um dich wiederzufinden, oder was?
Vampirfledermäuse.
Ja klar, wie ein Raubtier, ja, ja stimmt. Ja. Ne?
Vampirfledermäuse haben einen sehr großen Flüssigkeitsumsatz. Die müssen ständig saufen und deswegen müssen sie auch ständig pissen. Mhm. Also den, auf gut Deutsch, das läuft ohne Ende oben rein und das läuft auch ohne Ende unten wieder raus. Die sind ständig nur am Pissen. Ja, trotzdem oder gerade deswegen leben die in ständiger Gefahr der Dehydrierung. Also, weil wisst ihr, was ich meine? Mhm. Weil die ständig die Flüssigkeit am Durchlaufen haben, passiert es ganz schnell, dass die dehydrieren. Deswegen müsste ein humanoider Vampir vermutlich in einer sehr feuchten Umgebung leben. Er würde deswegen vermutlich nicht in einer Gruft oder einem Sarg leben, sondern in einem Gewächshaus.
Mhm. Großartig.
Ja.
Dass es die Form eines Sargs hat, natürlich.
Ja,
natürlich. Es gibt, so eine Scheiße.
Es gibt eine biologisch-physikalische Untersuchung oder, sage ich mal, ein Szenario von Vampiren. Wenn ein Vampir dich ansaugen wollte, ohne dich zu töten. Laut der amerikanischen Organisation von Notärzten kann man einem Menschen 15% seines Bluts abzapfen, ohne ihn dadurch zu gefährden. Und der regeneriert das, es dauert ein paar Wochen, aber du kannst 15% abzapfen. Das wären circa ein Dreiviertel Liter Blut. Ja, das kannst du einem Menschen gefahrlos entnehmen.
Wie viel haben wir im Körper? 7 ungefähr, ne?
4, 5, 6
Zwischen 4 und 7, glaube ich, je nachdem, ja, wie groß du bist, wie schwer du bist.
Ja. Mhm. So viel kann dir der Vampir abnehmen. Anhand des Flüssigkeitsdrucks, der auf der Aorta liegt, haben Physikstudenten in den USA berechnet, wie lange es dauern würde, wie dass ein Vampir von dir diesen Dreiviertel Liter entnimmt. Ja, also
der müsste jetzt eine halbe Stunde an dir rumnuckeln oder was?
6,5 Minuten.
Oh, das geht doch eigentlich.
Das geht schnell.
Hm.
Naja,
wir sind lang, ist keine Frage.
Nein, wenn dir so ein scheiß Vampir an deinem Hals liegt, dann können 6,5 Minuten schon ziemlich lang sein.
Ja, aber in dem Moment, ganz ehrlich, also wenn 6,5 Minuten eine hübsche Frau mir am Hals rumnuckelt, genieße ich das.
Ja.
Also wirklich jetzt, ne? Das kommt ja auf diesen Verführungscharakter beziehungsweise auf den Betäubungscharakter eben an.
Als ob du irgendwas 6,5 Minuten lang genießt.
Übrigens, unsere Hörerin Frieda,
unsere
Hörerin Frieda schreibt gerade, um ein Verhungern zu verhindern, kommt es hier zu einer sehr interessanten Verhaltensweise. Die hungrigen Tiere betteln ihre erfolgreichen Artgenossen um Nahrung an, die wiederum etwas von ihrer Beute spenden. Sie würgen einen Teil der Blutmahlzeit wieder hervor und füttern damit die hungrigen Tiere.
Ja,
gilt das auch für menschliche Vampire? Art erhalten durch Erbrechen? Boah, das ist ja widerwärtig. Nee,
das glaube ich eher nicht, aber Lestat in Interview mit einem Vampir, der teilt seine Beute ja auch mit, ich weiß leider nicht mal, wie sein Name war, mit Brad Pitt.
Wie
war denn sein Name?
Ach so, im Film.
Ja.
Ich dachte, du hast Brad Pitt.
Glaub ich nicht.
Die Leute googeln während unserem Livestream hier Vampirfledermäuse.
Also ich vermute mal, dass wir
einfach nur, weil sie genauso interessiert sind an dem Thema wie wir.
Also ich vermute mal, dass das nicht so ist, weil es wird einen Grund haben, warum Bram Stoker nur von einem Vampir spricht.
Mhm.
Weil Vampire als böse Wesen, die sie nun mal sind, als satanische Wesen, die sie nun mal sind, wahrscheinlich eben auch an sämtlichen 7 Todsünden leiden und darunter ist nun mal auch Egoismus.
Übrigens, es gibt auch ein mathematisches Modell.
Natürlich.
Natürlich gibt es das.
Zur Verbreitung von Vampiren. Es gibt da wirklich Mathematiker in den USA, die verschiedene Modelle durchgerechnet haben mit Vampiren. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Vampir am Anfang des Monats einen Menschen verwandelt, von einem Menschen in einen Vampir. Das haben die einfach mal so aus Spaß angenommen. Ja? Jeden Monat verwandelt jeder Vampir einen Menschen in einen Vampir. Ja? Und wir gehen mal aus Spaß von einer Anfangsbevölkerung von 10 Vampiren aus. Was glaubt ihr, wie lange dauert es, bis die ganze Menschheit aus Vampiren besteht?
Jeden Monat?
Mhm.
Jeder
Vampir verwandelt am Anfang des Monats einen Menschen zum Vampir. Also und wir gehen von einer Anfangsbevölkerung von 10 aus. Wie viele Jahre dauert es, bis
immer
die...
Ja, genau, immer verdoppelt, ne? 20, 40, 80, 160.
Immer hoch 2.
Wie viele Jahre dauert es, bis die ganze Menschheit aus Vampiren besteht?
3?
Ich glaube nicht mal 1.
2,5 Jahre ungefähr. Die haben verschiedene andere Modelle auch ausgerechnet. Zum Beispiel haben die auch ausgerechnet, wenn man davon ausgeht, dass die Vampire die Menschen als Blutfarmen, wie in dem Film Daybreakers, halten und die Vampire sich aber langsam vermehren und so. Ganz kranke Scheiße, will ich gar nicht ins Detail gehen. Alle Berechnungen sind zum Schluss gekommen. Es ist sehr unwahrscheinlich aus mathematischer Sicht, dass es Vampire gibt.
Ja, vor allem, weil ohne Scheiße, wie sie dargestellt werden, einfach so lächerlich überlegen sind. Das müsste dann so kommen.
Ja.
Du weißt, warum ich immer der beste Impro
bin. Aber es ist schon krass. Es ist schon
ich glaube tatsächlich auch, weil es so eine starke Zivilisation quasi wäre, die würden sich immer sehr stark in der Waage halt auch irgendwie halten. Und die Frage ist immer, wenn ein Vampir keinen Menschen mehr zu fressen hat, greift ein Vampir an?
Nein.
Also
nein.
Es gibt in der BWL, in der Betriebswirtschaft, gibt es den sogenannten Vampireffekt. Wenn sich Unternehmen gegenseitig die Kunden wegnehmen, beziehungsweise den Profit, wenn man sich gegenseitig kannibalisiert. Also wenn wir uns gegenseitig die Kunden wegnehmen, wenn wir uns gegenseitig angraben. Wenn es Vampire gäbe in der echten Welt, müssten die echt das müssten wenige sein. Sobald das irgendwie eine große Anzahl von Vampiren wird, nehmen die sich gegenseitig die Opfer weg.
Wie wird das genannt? Vampireffekt.
Vampireffekt.
Das heißt, wenn ich jetzt meinen eigenen Podcast starte,
ja,
nehme ich dir die Hörer weg.
Im Prinzip,
ja, definitiv. Aber du weißt schon, dass drei Leute wissen hier an dem Tisch, wo du wohnst.
Wenn jeder unserer Hörer
auf jeden Fall die Beine brechen.
Wenn jeder unserer Hörer morgen seinen eigenen Podcast startet, dann wäre das ein Vampireffekt. Absolut, ja. Okay, ein letzter Science-Fact noch, und zwar Vampire und Syphilis. Hattet ihr schon mal Syphilis?
Nee, Gott
sei Dank nicht. Nee, also ich, aus Erfahrung kann ich sagen, nein.
Syphilis. Nur kurz zur Erklärung. Syphilis ist eine sexuell übertragbare Krankheit.
Überraschung.
Es gab Mitte des 20. Jahrhunderts von der US Navy, von der US Marine, gab es einen Aufklärungsfilm, der Seeleute über Syphilis aufklären sollte. Und der Protagonist dieses Films war, wie sollte es auch anders sein, ein Vampir.
Dr. Alucard.
Ja. Die Syphilis ist seit dem 15. Jahrhundert in Europa vertreten. Bis zum 20. Jahrhundert ist ohne Antibiotika praktisch unheilbar. Und bei Syphilis ist es so, heute kennt man das gar nicht mehr. Ja. Syphilis kann von der Mutter auf den Säugling übertragen werden. Wenn eine Frau schwanger ist und sie hat Syphilis, dann hat das Kind angeborene Syphilis. Und diese Kinder können, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, in die sogenannte tertiäre, dritte Phase der Syphilis übergehen. Und das ist voll eklig. Ja?
Nasen abfallen.
Und ja.
So. Wow.
Missbildungen von Körperteilen, Muskelschwund, Organ, Gewebeschäden.
Darf ich mal ganz kurz, bevor du weiterführst, was hat das jetzt mit Vampiren zu tun?
Komm ich gleich dazu. Die Leute sehen, also Leute mit tertiärer Syphilis, das kennen wir heute überhaupt nicht, ja? Ich zeige euch ein Bild.
Boah, will ich das sehen?
Das kennen wir heute überhaupt nicht mehr.
Habt ihr Nick gesehen? Da sieht man das.
Ja. Leute mit tertiärer Syphilis sehen aus wie Monster, ja? Also es ist richtig abgefahren. Googelt mal Syphilis und Vampire und dann seht ihr das sofort. Ein weiterer Faktor von Syphilis ist, dass die Menschen sogenannte Hutchinson-Zähne bekommen, benannt nach dem Entdecker. Die Zähne von denen, die faulen richtig und das Schmelz bildet sich zurück. Und das führt dazu, dass diese Zähne teilweise scharf und spitz werden und ausfallen. Die bekommen spitze Nägel, die bekommen längliche Schädel, die sehen aus wie Nosferatu. Krass. Und jetzt stell dir mal vor, du bist im 17. oder 18. Jahrhundert im dunklen Rumänien und du siehst jemanden mit tertiärer Syphilis.
Ja, und lass den nochmal von einem, wie nennt sich das nochmal? Tollwut, infizierten Tier gebissen werden. Sprich, der entwickelt auch noch Blutarmut, der entwickelt eben auch noch Lichtempfindlichkeit etc. etc. Da hast du
noch. Der dann auch noch fälschlicherweise für tot erklärt wurde, nur 70 Zentimeter unter der Erde vergraben wurde und abends einfach wieder aus seinem Erdloch raus.
Genau. Und nachts und sich tatsächlich von seinem Leichentuch ernährt hat, weil er fucking Hunger hatte. Weil das aus Hanf genäht wurde.
Übrigens, also das heißt also, ihr habt im Prinzip einen Mythos in die Welt getragen von syphilitischen Tollwutkranken, die leider nicht tief genug unter der Erde vergraben waren, aus der mittlerweile eine Popkultur entstanden ist über wunderschöne Jugendliche, die in der Sonne glitzern wie Diamanten. Ich bin begeistert.
Übrigens, da fällt mir gerade spontan noch ein, Thema Sexualität und Vampire. Es ist wohl so, dass es manchmal sein kann, dass durch so Leichengärungsprozesse und so weiter, dass es sein kann, dass Tote im Grab einen scheiß Ständer bekommen.
Er kann das nicht
sagen. Das sind immer die schönen Sidefacts bei der Recherche.
Er kann das nicht sagen, ohne zu lachen.
Kann es nicht sein, dass auch deswegen Vampire als Sexmonster dargestellt werden?
Weil sie immer einen Ständer haben, oder was?
Das sind die heißesten Leichen Rumäniens.
Übrigens sehe ich gerade, dass meine Mutter im Livestream.
Nein!
Im Ernst?
Was, ernsthaft?
Oh mein Gott.
Ja. Gut, Leute.
Wie viele gucken das? Das ist ein guter Zeitpunkt, das zu melden, oder?
Also beenden wir die Sendung langsam.
Ja.
Ja.
Wir haben jetzt noch knapp 3 Stunden geredet, ey.
Gibt's noch, also längst, jetzt schon auf jeden Fall längste Show von uns ever. Gibt es noch irgendwas zu Vampiren, das wir jetzt unbedingt noch sagen müssen?
Schaut euch mal folgende Filme an. Also wer sich zum Thema Vampire filmisch ein bisschen weiterbilden möchte, auf jeden Fall Nosferatu von 1921. Danach Phantom, nein, so ein Blödsinn, dann der Dracula von 1931 mit Christopher Lee, also so gut wie alle Filme, Dracula-Filme mit Christopher Lee. Dann haben wir den Werner Herzog-Film mit Kinski. Dann Lost Boys, Bram Stokers Interview mit einem Vampir, Underworld und Twilight. Da könnt ihr tatsächlich am besten dran sehen, wie sich das Bild des Vampirs gewandelt hat.
Und das waren auch, abgesehen von dir mit Christopher Lee, echt gute Vampirfilme. Nein, auch Twilight auch 1.
Tobi, ich wiederhole mich. Manchmal nuschelst du und wenn du so schnell Twilight sagst, verstehe ich immer Toilette.
Oder Twilight. Du hast gute Filme genannt? Und ich finde es schön, dass man an der Stelle auch Twilight genannt hat. Wie gesagt, ich möchte an der Stelle betonen, für alle Leute, die das falsch verstehen, ich bin kein Twilight-Fan. Ich kenne das nur. Mhm. Ändert aber nichts daran, dass sie tatsächlich gar nicht, also dass der erste Twilight-Film und die ersten 3 Twilight-Bücher auch gar nicht schlecht sind.
Ey, Alter, ich habe 50 Shades of Grey auch gelesen, du wirst mich nicht hören, wie ich diesen Film verteile.
Oh mein Gott,
ich glaube, wir haben eigentlich aus sämtlichen Perspektiven alles gesagt, was man über, also nicht alles, was man über Vampire sagen kann, aber wir haben jedes Thema angerissen, was mit Vampiren zu tun hat.
Ich muss dazu sagen, du warst erstaunlich still. Hast du dich peinlich berührt gefühlt?
Also zusammenfassend können wir schon sagen, Vampire sind cool.
Definitiv,
ja.
Schlussplädoyer.
Ich würde doch gerne wissen, wenn ihr die Chance, wenn ihr die Chance hättet, stell mal vor, irgend so eine geile vampirartiges Wesen würde euch quasi offerieren. Wenn sie euch jetzt beißt, würdet ihr eher zum Vampir werden, mit allen Nachteilen auch, Vor- und Nachteilen. Würdet ihr es machen?
Kommt auf die Vorteile an. Nach welchen
Religionen? Du hast wirklich die Vampir-Vorteile.
Die nach Blood Omen?
Nein,
im Spiel?
Die nach Bram Stoker, also quasi in...
Also nichts.
Du kannst die Wesen der Nacht kontrollieren, das kann er auch, er kann ja Wölfe kontrollieren, du kannst dich in eine Fledermaus verwandeln, du kannst deinen Schatten macht Peter Pan-mäßig, was er will. So, diese ganzen Sachen.
Nö, da bin ich raus. Aber ich würde mich gerne mal von der heißen Vampiren vögeln lassen.
Tobi, meine Damen und Herren! Ja, also Claude.
Ich bin schockiert.
Du bist ja schon Vampir.
Ja. Warum ich auch so still war, weil ich euch einfach, ich wollte mal wissen, was so das gemeine Volk über uns denkt zu wissen.
Wenn Tobi und Richard labern, dann kann man auch einfach.
Ich hätte natürlich jetzt viel richtig stellen können. Ich habe euch jetzt einfach mal, ich will euch glauben auch nicht, weißt du? Was bringt es jetzt zu sagen,
dass das ist unsere gute Nachtgeschichte.
Die Oberschicht sind und dass ihr einfach Loser seid. Nein, es ist okay.
Luder, rein mathematisch macht ja keinen Sinn.
Was für ein herrliches Wort, Luder.
Loser. Nee, es war sehr, sehr, sehr spannend, teilweise euch zuzuhören.
Teilweise. Claudio, vielen Dank, dass du Gast warst in dieser Sendung als.
Sehr gerne.
Als der einzig wahre Vampir von Hamburg-Barmbek.
An der Stelle sollte man vielleicht auch sagen, es landschaftlich lohnt es sich wirklich, auch mal dahin zu fliegen.
Ey, Alter, ich bin immer mal nach Transsilvanien.
Also nicht nur die Karpaten, es ist natürlich immer noch, also wirklich, allein sollte man das nicht machen. Wir reden auch von Wölfen, von Bären, die es da immer noch. Wirklich auch darum. Ja, wirklich im Ernst. Aber landschaftlich ist es so wunderschön. Und als Fun Fact, es gibt auch unglaublich, Ryanair war das, glaube ich, darf man hier, ja, man darf.
Ja, da,
hat unglaublich günstige Flüge nach Transsilvanien für 3,95 € angeboten vor 2 Wochen.
What?
Ja. Weil deine Oma wohnt da, ne?
Wie? Nimmst du mal mit? Eine kurze Frage habe ich noch. Tatsächlich so für auch wirklich die Transsilvania. Wie stark ist dieser ganze Vampir-Mythos in eurer Kultur verankert? Jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Erzählen eure Eltern euch als Kinder Gruselgeschichten über Dracula?
Nein.
Okay. Das ist was typisch Europäisches. Ich wollte einfach nur wissen, wie es halt wirklich einfach nur so. Mich interessiert
das halt. Er kommt aus der Gegend.
Ich will einfach nur wissen, ob es wie bei uns quasi so alltäglich ist, wie hier das Sandmännchen oder sowas.
Nein, es ist nicht mehr oder weniger, wird nicht mehr oder weniger drüber gesprochen als hier.
Also ich hab Dinge gefunden, aber ich glaube,
es
jetzt mehr als irgendwelchen kryptischen Dingern im Internet, dass es halt immer noch Ortschaften gibt, wo zum Beispiel auch solche Fälle geschehen, wie mit der Leiche jetzt 2005. Gerade in Transsilvanien, wo dieser Glaube immer noch relativ stark ist, dass er groß weit verbreitet, beziehungsweise zum allgemeinen Volksmund gehört. Das wage ich jetzt auch zu bezweifeln.
Ja.
Aber natürlich gibt es immer wieder
du Idioten. Du gehörst auch zum allgemeinen Volksmund, Tobi.
Oh ja.
Gut, Leute.
Können wir kurz einen Applaus für Schaumi, der gerade neues Bier geholt hat.
Unser Kameramann hat uns gerade neues Bier geholt. Wir machen jetzt auch gleich.
Ja. Hast du auch ein Eckes?
Ach, ganz ehrlich, kein Applaus für Standard.
Gut, Freunde, bewertet uns bei iTunes, gebt uns 5 Sterne, gebt uns eine kurze Rezension. Wir lesen übrigens alle iTunes-Rezensionen in unseren Folgen vor. Heute machen wir kein Hörerfeedback mehr, das verschieben wir aufs nächste Mal. Wir wollten das ja nicht mehr jedes Mal machen, sondern nur jedes zweite Mal, weil heute war auch eine sehr lange, sehr geile, aber auch sehr lange Folge. Abonniert uns bei iTunes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Werdet Teil der Kack und Sach-Community. Liked uns bei Facebook. Also, was ich tatsächlich festgestellt habe, ist, dass wir sehr viel mehr Abonnenten haben bei iTunes und in den typischen Podcatcher-Apps als Facebook-Likes. Also, wir haben pro Folge auf jeden Fall deutlich über 1000 Hörer.
Ja, wir haben mal mehr Likes auf unserer Facebook-Seite als beispielsweise jetzt Sexvergnügen.
Auf unserer Facebook-Seite haben wir aber nur knapp über 300 Likes. Das müssen noch mehr werden. Also alle, die uns jetzt vielleicht schon hören und abonnieren und aber noch nicht bei Facebook haben, müsst ihr nicht, aber ihr verpasst auf jeden Fall was. Wir posten auch regelmäßig interessante Dinge zu den Folgen.
Gewinnspiele gibt's. Fred
in einem Umhang.
Genau, mich im Umhang. Wir haben zusätzliche Infos zu den Folgen. Und yes. Gut, was vergessen, Freunde? Friends?
Gute Nacht.
Du dadel ja. Die, du dödel.
Folgt uns bei Facebook und Twitter.
Es gibt mittlerweile Kack und Sach Sticker, wo wir keine Garantie dafür übernehmen, wo die überall hängen.
Hashtag Kack und Sach.
Yeah.
Bald kommt unsere erste Modekollektion.
Und für all die Hörer, die wirklich der Meinung waren, dass es heute effektiv und einen roten Faden gibt, ich entschuldige mich dafür.
Claudio kann nichts dafür. Das ist Richards Schuld.
Ich fand, es war eine geile Folge heute.
Ich habe diesmal damit nichts zu tun.
Nee, also, Quatsch, überhaupt nicht, Tobi. Du hast nur stringent ein Ziel verfolgt.
So aber wenn ihr einen Podcast hört, der Kack- und Sachgeschichten hört, seid ihr auch selber schuld, wenn ihr das
nach knapp 3 Stunden ist man auch ein bisschen ausgelaugt.
Hey, ich habe noch eine Frage an den Hai-Podcast. Gibt es Vampir-Haie? So, jetzt.
Ja, genau. Wir haben ja eine kleine Liebesbeziehung zum Hai-Podcast. Die wird in der nächsten Folge weitergeführt. Es gibt dann nämlich Updates.
Mhm. Oh, echt?
Ja. Es gibt Updates zu unserer Beziehung zum Hai-Podcast, aber dazu in der nächsten Folge.
Cool. Es hat Spaß gemacht. Ich bin jederzeit gerne wieder dabei. Und ja, viel Spaß euch noch.
Ich bin nur dabei, weil ich in der Nähe wohne.
Und Fred, du musst dir echt mal was überlegen, damit du diese 2 Chaoten irgendwie in den Griff kriegst, ne?
Ja. Ich füßel ja immer schon unterm Tisch so ein bisschen, um sie... jetzt hat er es echt gemacht.
Ich habe ein paar Ideen, aber das könnte ich...
Okay, wenn das können wir zum Punkt kommen, ich muss wirklich dringend pinkeln.
Wir diskutieren jetzt off the mic unsere Züchtigungsmethoden. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit, wo auch immer ihr uns gerade hört, auf welcher Autobahn, wo zu Hause, bei welcher stumpfsinnigen Arbeit auch immer. Wir freuen uns auf die nächsten Folge, bleibt uns treu, lesen die Kack- und Sachgeschichten. Claudio, Tobi, Richard, Fred und Kamerakind Xiaomi sagen Tschüss!
Schau mich, ich liebe dich dafür, dass du ein Bier holst.
Oh ja, oh. Endlich gibt's ein Bier.
Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass du jetzt hier...
Ey, Alter, das Ding ist halt, ich hab mir die ganze Zeit schon irgendwie verklemmt aufs Klo zu gehen. Ich dachte, du bist die ganze Zeit auf dem Pott.
Oh, mein Leute, seid ihr
schon eine Ladung, ja?
Oh mein Gott.
Niemand hat gesagt, dass es leicht wird, glaube
ich. Ah, das war ich fand's auch, ich fand's eine geile Folge, aber es war wirklich anstrengend irgendwann, ne?
Ich fand's so schwer.
Ja.
Wie wär's mit Sauerstoff?
Ja, Mann.
Ja, mach mal auf.
Ja, Mann.